Friedrich Fröbel, Brief an die Frauen in Kailhau, herausgegeben und Bruno Gumlich, 1873-1937, Verlag Hermann Bühlaus Nachfolger Weimar, 1935, sehr umfangreicher autobiografischer Brief vom 18. August 1831, eine nach wissenschaftlichen Grundsätzen von Helmut Heiland erstellte Edition der Fröbel-Briefe ist auf den Internetseiten der Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung, BBF, zu finden. Der wiedergegebene Brief hat dort die URL http://obak.bbf.dipf.de/edition/fröbel/fb1831-08-18-03.html. Die Hörfassung wurde erstellt für www.fröbelweb.de, Teil 2 von 2. Gegen die Mitte des genannten 1814er Jahres war die Auflösung des Lützowschen Korps entschieden. Jeder Freiwillige konnte hinziehen, wohin sein Lebensberuf ihn forderte, oder festere Kriegsdienste nehmen. Ich natürlich wählte das Erste. Bei Oudenaarde in Flandern war mein Standquartier. Gegen Ende Juni mag ich wohl von da weggezogen sein. Meine Marschroute stand natürlich nach Berlin. Demgemäß ging meine Reise, mit Bauer fällt mir soeben ein, über Tirlemund, Löwen, Maastricht, Brüssel, Aachen, Jülich nach Düsseldorf und Elberfelde. Hier verließ ich Bauer, der nun nach Berlin ging, und veränderte meinen Weg über Solingen, Koblenz, Köln, Bonn, Wander nach Bingen, Mainz nach Frankfurt am. Natürlich besuchte ich die von Holzhausensche Familie. Sie hatte während des Krieges, von meinem Eintritt als Freiwilliger unterrichtet, lebhaften Anteil an meinem Leben genommen und zum Öfteren sich bemüht, Kunde von mir zu bekommen, und mich aufgefordert, in meiner Kriegerlaufbahn doch eine Gelegenheit zu ergreifen, Frankfurt und sie zu besuchen. In mir lagen auch hinlänglich Gründe dazu, denn wer lässt gern ein Leben, was eigentlich doch noch nicht zu Ende entwickelt ist, gern fallen? Die ganze Familie lebte nicht mehr auf der Öde, sondern seit dem Rückzuge der Franzosen in ihrem Hause in der Stadt. Zwei Glieder der Familie fehlten aber, die beiden älteren Söhne, Karl der Älteste, welcher als österreichischer Offizier bei Mackonf blessiert worden war und in den nächsten Tagen erwartet wurde, und Fritz, der Mittlere, welcher als Forstlieferant zu 30 Acker bei Meiningen lebte. Ich hatte mein Quartier in der Stadt und kam während des Tages oft in das von Holzhausensche Haus, aber was soll ich von dem Leben sagen, es war ein totes und durch die Kriegsunruhen noch mehr gestörtes. Das Leben beherrschte die FRVH, oder sie ließ sich vielmehr, wie sie mir sagte, aus Grundsatz vom Leben beherrschen. Ich sah sie daher im Ganzen wenig und sprach sie eigentlich noch weniger, und wenn ich es nun zurückrufe, ganz in dem von mir oben angegebenen, jetzt gefundenen Charakter. Einzelne mathematische Sätze und Wahrheiten, die ich aussprach, erregten sie. Sie wünschte, sie zu besitzen, sich anzueignen, ohne dass ich sah, was ich wünschte, dass der große Geist, der ihnen zum Grunde liegt, sie eigentlich durchglüht, ja nur durchdrungen hätte. Der eigentliche Kern des Lebens brachte uns bald wieder in Entgegnungen, welche sich doch, da ich gar keine Streitlust dort hatte, leicht löseten. Sie fragte mich, ob ich Jakob Böhme, den bekannten Theosophen des 17. Jahrhunderts aus Görlitz, 1612, USW, kannte. DH natürlich seine Schriften, ich sagte, fast nicht, doch sei er nach dem, was ich von ihm wisse, in seiner mystischen und wirren Dunkelheit, nicht mein Mann. Sie erwiderte mir, es täte ihr leid, sie habe ein Buch von ihm mir schon zum Geschenk bestimmt gehabt, man wisse aber, um Böhme zu verstehen, nicht sowohl mit dem äußerlich sehenden Verstande, sondern mit dem innerlich wahrnehmenden Gemüte lesen. Nun gut, sagte ich, so möchte sie sich nicht abhalten lassen, mir das Buch zu schenken. Es war Jakob Böhmes erste Schrift, Aurora, oder die Morgenröte im Aufgang, vom Jahr 1612. Noch besitze ich das Buch, es steht bei den anderen böhmschen Schriften in der kleinen hintern Lehr- oder Arbeitsstube. Sonst blieb eigentlich das Leben ohne alle innere Berührung, nur das bemerkte ich sie, da ich viel mit ihrem jüngsten Sohne, welcher erst nach meinem Abgang aus dem Hause geboren worden war, spielte, dass mein Leben und besonders mein Betragen gegen Kinder viel milder geworden sei. Außerdem vor Holzhause besuchte ich nur noch die Frau V. Heiden, die ich schon früher, als die eigentlich einzige Freundin der FRV Holz, hätte erwähnen können, deren Leben und Treiben, so sehr es auch vielleicht anregend und auffordernd, was mir wirklich auch jetzt erst bedeutungsvoll entgegentritt, in das Leben der FRV Holz eingriff, doch auf mein Leben keinen eigentlichen Einfluss gehabt hatte, obgleich beide Leben auch einmal durch die Lebensgewalt auf einen Moment zusammengedrückt worden waren. Vielleicht dies, doch bei weitem mehr, weil diese Frau eine höchst eigentümliche, charakterfeste, ich möchte sagen merkwürdige Frau ist. Ich traf diese Frau in ihrem Garten vor dem Eschernheimer Tore auf dem Wall. Es war dies der erste eigentliche Garten, welchen ich seit dem erwähnten Baumgarten in Flandern wieder sah. Ich in welchem ich mich sah. Das Gespräch mochte dahin und dorthin gegangen sein, als sie mir erwähnte, sie kultiviere 32 Arten Kartoffeln. Ich gestehe, dass mir dies, von einer Frau ihres Geistes und keineswegs landwirtschaftel- oder hauswirtschaftlichen Lebens, wirklich schlagend sonderbar vorkam. Es war mir wirklich nicht angenehm und wohl dabei zumute, und vermehrte ein unbehagliches Gefühl, was ich schon lange vorher in mir trug. Ich benutzte darum bald eine sich mir darbietende Gelegenheit, den Garten zu durchstreifen, ja in meinem Gefühle, zu durchsuchen und kehrte bald darauf mit der mich selbst verwundernden Äußerung, denn ich hatte während des Herumstreifens eigentlich nicht gewusst, was ich suchte, zu der Frau V. Heiden zurück. Aber, Frau V. Heiden, Sie haben ja in Ihrem Garten keine Lilie, sie antwortete ganz ruhig, wirklich bemerke ich das jetzt selbst erst, ich kann mich, so ernst ich mich zu erinnern mich bemühe, doch gar nicht erinnern, dass ich außer in meiner Jugend Lilien um mich bemerkt, noch weniger, dass ich sie herausgehoben hätte. Ich kann mich auch ganz und gar nicht erinnern, wie das Bild einer Lilie besonders in ihrer seiner höheren Bedeutung in meine Seele gekommen ist, außer durch Zeichnungen und Gemälde, wo bald das Christuskind, bald Johannes sinnbildlich damit geschmückt erscheint. Einer sehr klaren Zeichnung erinnere ich mich besonders, welche einen sehr oft sich erneuernden Eindruck auf mich machte. Anders erinnere ich mich dort auch keines äußeren Grundes, keine äußeren Veranlassung zur Wahl der Lilie bei dem eben gedachten Geburtstage als Sinnbild. Also kann ich wohl sagen, eine wirklich blühende Lilie hatte ich in ihrem Wesen und in ihrer Schöne mit Bewusstsein noch gar nicht gesehen. Genug jetzt ging ich aus diesem Garten mit einigem Bewusstsein, denn jetzt wusste ich doch wenigstens, was ich suchte, und so ging ich wirklich leichter und froher hinweg, als ich gekommen war. Am anderen Tage ging ich mit der ältesten Tochter aus dem V-Holz, Hause Sophien wohl im 13. Jahre stehend, nach der Öde, denn diese wünschte ich doch vor allem wiederzusehen. Hier suchte ich nun mit bestimmter Absicht in dem Garten eine Lilie, fand aber keine. Tex oder den zweiten Tag darauf ging ich früh nach dem Städtchen Homburg vor der Höhe, dem Geburtsort unserer Fürstenmutter. Hier sah ich auf halbem Wege in einem Gärtchen dicht bei einem Hause, vor welchem der Weg ebenso vorüberführte, wie in Kalhau der Weg vom Dorfe nach dem oberen Hause vor dem unteren Hause vorbeigeht, eine Menge wunderschöner Lilienstängel in dichtem Busche blühend nebeneinander stehen. Der Eindruck davon auf mich war für mich ganz fühlbar erhebend und erfreuend und das Verlangen in mir danach so stark, dass ich auf den Gedanken kam, in den Garten zu steigen, denn es war, wie ich sagte, noch sehr früh am Tage, und mir einen solchen Stängel zu holen. Doch nur ein Blick auf den Gewinn und Verlust bei der Ausführung ließ die Blumen friedlich in ihrem Frieden stehen. Abends beim Rückweg freute ich mich nochmals herzlich ihrer. Gärtchen und Haus standen in einem Verhältnis zueinander als am unteren Hause, in dem ich dies geschrieben habe, ist mir zur Erklärung dieser Lilienerscheinung, oder vielmehr Sehnsucht, da doch alles mit dem innern und wirklichen Leben in steten Zusammenhang stehen muss, Folgendes eingefallen. Während meiner ganzen Rückreise aus Flandern hatte ich doch ein etwas durcheinandergeworfenes und mehr empfangendes als erzeugendes Leben, wenig ein suchliges Leben geführt, dass dunkle Bilder der Seele und des Gemütes hätten klar werden und sich gestaltet hätten emporarbeiten können. Nun wäre es eine Möglichkeit, doch kann ich dafür gar keine leise Spur in mir nachweisen, dass die Verknüpfung zwischen Frankfurt, der Öde, von Holzhausens, der kleinen Tochter Caroline, und der Lilie so dunkel als Regel in mir gewesen sei, und dass also eigentlich das Suchen der Lilie ein verwechseltes Suchen des Kindes gewesen sei, mit welchem die Lilie früher einmal sinnbildlich von mir verknüpft worden. Dagegen spricht aber, dass ich das Kind Caroline, ein 6- bis 7-jähriges Mädchen, täglich sah, dass es keinen besonderen, wenigstens keinen solchen Eindruck machte, dass ich mich der Feier ihres ersten Geburtstages erinnert hätte. Wenigstens weiß ich von diesem ganz und gar nichts mehr. Genug, jene Fakten sind wahr. sind so wahr, als ich sie erzählt habe. Lassen wir uns nun sehen, ob und wie sie sich noch in Zukunft entwickeln. Der Sophie aber wollte ich noch erwähnen. Hier muss ich eigentlich bis zu meiner zweiten Rückkehr aus Yverdon, bis zur Rückkehr mit meinen Zöglingen aus Yverdon ins elterliche Haus zurückkehren. Sophie wird da wohl im 9. Jahre gestanden haben. Sie wurde nun in einige meine bestimmte Schülerin und zwar in der Woche einige Nachmittage mit ihrer gespielenden Nanny, der mit Sophie gleichaltrigen oder wenig älteren Tochter der Frau von Heiden, einem sehr klaren, gemütvollen, folgsamen, arbeitstreuen, ausdauernden Kinde. Ich hebe alles dies besonders heraus, weil sich beide Sophie und Nanny, welche nach dem Wunsche und der Forderung der Mutter gewirrte und Rechtecke gleich im Freien bei mir ziehen mussten. Doppelpunkt, das erleichternde Netz hatte ich noch nicht aufgenommen. Und wie sich diese Mädchen dort, besonders die lebenvolle Nanny, unsägliche Mühe gaben, die Rechtecke genau aus freier Hand zu zeichnen, überhaupt die mathematischen Aufgaben zu erfüllen. Die Unterrichtsstunden dieser beiden Mädchen waren Lichtpunkte in meinem dortmaligen dunklen Leben, ohne dass jedoch die Seele eigentlich das Bild und die Person der Schülerinnen festgehalten hätte. Auch Sophien schien, indem sie mich in dem Garten, den Gebäuden und den Zimmern des sonst lehrend, lernend und lebend belebten Raume herumführte, die Erinnerung dieser Zeit Freude zu machen, indem sie mit wirklich lebendigem Anteil Einzelheiten mir zurückrief. Ich sah nur Verödung. Diese kindlich-jugendliche Teilnahme war nicht vermögend, auf mein zurückgedrängtes Leben eigentlich belebenden Eindruck zu machen. Nie habe ich später ihrer wieder gedacht und kaum, dass ich jetzt mich derselben noch erinnere, so verließ ich eigentlich weder erhoben noch erfreut nach wenigen Tagen Aufenthalt Frankfurt wieder. Gegeben schien mir dieser Aufenthalt für mein Leben nach keiner Seite hin etwas zu haben. Ob er mir etwas und was er mir gegeben hat, muss die fernere Lebensentwicklung zeigen. Wegen meinem gewaltigen Zurückgedrängtsein in mein Inneres und auf mich selbst machte die an sich wirklich schöne Reise in dieser schönen Jahreszeit und schönen Gegend im Ganzen und selbst im Einzelnen wenig Eindruck auf mich. Zu Wasser ging ich von Frankfurt nach Hanau, von da wie bisher mit Militärvorspann nach Aschaffenburg, Würzburg und, irre ich nicht, über Schweinfurt nach Meiningen. Hier erwarteten mich, ohne dass meine Seele es eigentlich geahnet hatte, die allerschönsten Sonnenblicke meines ganzen bisherigen menschlichen Wechsellebens, die noch immer zu den schönsten meines menschlichen Lebensverkehrs gehören. In einem Zeitraum von 24 Stunden, in Frankfurt hatte ich nur den jüngsten meiner früheren Zöglinge gesehen, den Adolf, welcher jetzt Gymnasiast war. Nach dem mittleren, Fritz, sehnte ich mich wirklich, ihn hoffte ich in Meiningen zu finden und ihm zuliebe hatte ich nun meine Marschroute das zweite Mal abgeändert, um über Meiningen zu kommen. Und ich fand ihn, den gesunden, kräftigen, blühenden, so lebensfrischen als lebensfrohen 18- bis 19-jährigen Jüngling in seiner Herzenswonne und Seelenliebe, wie in seiner Geistes- und Lebenstreue, wie seine beiden Brüder, den einen der Militär, den anderen der Schulzwang gefesselt und den Menschen in ihnen gebunden hatte, so hatte diesen sein gewählter Beruf das Jagd- und Forstleben, das freie, frohe Wald- und Naturleben nur noch freier, den reinen Menschen in ihm recht frei, ihn so selbst zu einem so freien und frohen als reinen und frommen Menschen sich entwickeln und als solchen befestigen und erstärken lassen. Er liebte mich auf das innigste, reinste, seelenvollste und überall in all seinen Handlungen trat in der kurzen Zeit unseres jetzigen Zusammenseins diese Liebe hervor, nur einen Zug, wohl ist es der schönste, aber er zeichnet ihn auch ganz, will ich erzählen. Um die Verwandten in Stadt Ilm und Rudolstadt zu sehen, ließ ich in Meiningen abermals meine Marschroute, da ich sonst nach Gotha und Erfurt gemusst hätte, abändern. Auch des lieben Fritz Mitwort, eines Verwandten hier geachteter Familien, machte mir dies leicht. Mein Weg ging über Suhl, nachmittags trat ich denselben an. Er begleitete mich bis zur genannten Stadt, indem wir großenteils neben dem Wagen gingen. Und wie sich so gähnt der Weg in der schönen Gegend erweiterte und schöner wieder schloss, so erweiterte sich auch immer schöner das Leben der Gemüter und schloss sich immer mehr in eines. Nun in Suhl angekommen, kam nach einigen sehr glücklich verlebten Stunden der Augenblick des Scheidens. Mein Wagen war vorgefahren, er hatte, sein Pferd, das er sich hatte nachbringen lassen, stand vorgeführt da. Ich musste mich zuerst in den Wagen setzen, dann zog er etwas aus dem Busen, reichte es mir sagend. Nimm dies von mir, öffne es aber nicht, bis du mich nicht mehr siehst, lebe wohl, vergiss mich nicht, schwang sich aufs Pferd, mein Wagen rollte, Die Wege trennten sich unmittelbar und kaum sehe ich noch den ritterlichen Jüngling behend und sicher sein kräftiges Ross lenkend in seiner schönen Kleidung der immer grünenden Hoffnung um die Ecke verschwinden und, was wohl keiner von uns ahndete, verschwunden für immer. Was ich in der Hand hielt war, ich habe es wohl schon oft erzählt, doch hört es immer wieder, denn es ist mir lieb, ein längliches Päckchen umwunden mit einem rein rosig-roten seidenen Bande. Es enthielt ein Etui und in diesem sein silbernes Tischbesteck, was er während der ganzen Zeit unseres früheren Zusammenlebens geführt hatte und was besonders für uns und dies unser Leben dadurch sinnvoll und bedeutungsreich war, dass ich es in jener Zeit sehr oft bei Tisch von ihm zum Gebrauch nehmen musste, wenn er mir seine besondere augenblickliche Liebe und Anhänglichkeit bezeigen wollte, was ich oft von ihm mir erbat. Wenn ich ihm meine augenblickliche Zufriedenheit und innige Einigung mit ihm beweisen wollte, wie ich ja so oft erwähnt habe, bei dem Besteck lagen die Worte, Meiningen den 8. Juli 1814 nimm dies Freund als Andenken an frühere Zeiten, wofür ich ewig dir Dank schuldig bleiben werde, erinnere dich beim Gebrauch desselben zuweilen deines treuen Freundes Friedrich von Holzhausen. Ja, um dieses einzigen Menschen willen würde ich mich schon glücklich preisen, Erzieher geworden zu sein und um dieser einzigen Blüte und Frucht willen mein ganzes Erzieherleben in Frankfurt bei allen, seinem Druck und seiner Nacht, seinem Kampf und seinem Schmerz segnen, denn in demselben Maße steht die Einigung des Erzieher und Zöglinglebens in lichter Glorie und Engelsklarheit gegenüber. Ich hob es nicht, gar nicht hervor, weil es einmal aufgenommen mich gar nicht wieder von demselben haben trennen können und so gewiss gar zu weit von meinem hier gesteckten Ziele und Zwecke entfernt haben würde, ob es freilich in die eigentliche Geschichte meines Herzens und Gemütes, die Geschichte der Entwicklung und Ausbildung des Menschen und der Menschheit in mir, mitgehört. Doch was hätte ich die Sphäre so weit gesteckt noch alles von meinem Leben hier aufnehmen müssen und wo hätte ich das Ende finden sollen, da ich hier kaum das Materiale beherrschen und das Ende finden kann, besonders da sich mir immer von neuem Lebenseinsichten zeigen und Bemerkungen, die ich nicht zurückdrängen mag, weil sie mir zur Beurteilung, zur Erfassung und zum Verständnis der Ausführung meines Lebens mir wichtig erscheinen. Wenn ich hier klar sehen muss, wie so schön, so menschlich schön mein früheres Erzieherleben durch das Leben dieses herrlichen reinen Jünglings Doppelpunkt, denn das hatte ich schon gehört, keinen Fleck und keine Trübung duldete er in seinem Leben, begrenzt wurde, so muss ich auch hier wieder das mir in meinem bisherigen Leben so oft begegnete wiederfinden, wie die Personen, mit welchen ich mich vom absichtslosen Leben aus aber umso inniger und tatfertiger wirklich lebenseinig fühlte und in welchen ich darum ganz gewiss immer die sinnig eingehendsten und kräftig ausführendsten Gehilfen in meinem mir gesteckten Lebensberufe gefunden haben würde, wie alle diese mir und so dem Berufe von der Vorsehung entrückt wurden, wie mir die Männer und Menschen immer entrückt, ja gänzlich genommen wurden, die in ihrer Einigung mit mir gar keinen Vorbehalt gemacht haben würden, was mir von jeher das höchste Bedürfnis und die höchste Sehnsucht meines Lebens gewesen war und wodurch ich in mir, was ich nicht minder innig ersehnte, recht eigentlich vervielfacht würde, stattdessen werde ich durch die Entziehungen und Wege der Vorsehung nur immer alleiner und mehr allein gestellt. Nur die zwei vorzüglichsten Beispiele hebe ich hier aus, meinen Seelbruder in Griesheim und den eben in mir von neuem Verlorenen, denn ganz fest bin ich überzeugt, würde dieser lebend geblieben sein, mein Leben würde schon, nur durch seine ganz und gar und völlig ungeteilte innere hingegebene Teilnahme daran, die mir, recht ehrlich und offen gestanden, immer in meinem Leben zuletzt im entscheidenden schwierigen zweiseitigen, zweideutigen und darum wichtigsten Lebensmomenten immer gefehlt hat und die ich doch immer so sehr wünschte, sich bei weitem jugendlich frischer, froher, kräftiger in und mit heiterem Lebensmute entwickelt haben. Doch es sollte wohl nicht so sein. Ein Zweifaches drängt sich mir hier auf, lasst es uns hier hören, ihr innigst, geliebten Türen, dass wir endlich allesamt das Leben verstehen und erfassen, klar erfasst, darstellen, denn die Vorführung der Lebensumstände macht es ja nicht, sondern die so lichten als warmen Lehren des Lebens und der Weisheit, die daraus hervorgehen, festgehalten fürs und angewandt im Leben. Und dann geht ja aus dieser wahren Lebensdarstellung wohl sattsam hervor, wie der Geist und das Leben des Mannes in dem Gemüt und Handeln, Leben des Weibes verwachsen mit demselben verschlungen ist, wohl geeint sein soll zu einem reinen neuen Menschen. Also vor allem und zuerst, Ist es nicht gut, einen Freund im Himmel zu haben? Ich will es hier gern gestehen, dass ich dort am Grabe des geschiedenen Freundes, diese Worte in Erinnerung und dankbaren Andenken auch des früher geschiedenen Freundes und in lebendiger tiefer Durchdrungenheit von deren Wahrheit gesprochen habe, worauf ich selbst in noch weiterer Ausdehnung wohl im Fortlauf dieser Darstellung zurückkommen werde. Dann zweitens ist es mir schon sehr lange höchst auffallend gewesen, wie so viele junge, kräftige Männer in der Blüte ihres Lebens, in der höchsten Fülle ihres Willens und ihrer Kraft gleichsam als Märtyrer der neuen Zeit, denn dahin kann ich seinem ganzen Leben und sich später selbst gesetzten Lebenszweck auch meinen lieben Jüngling setzen, hingestorben, ja hingeerft worden sind, es muss also wohl die Zeit noch etwas anderes bedürfen als das kräftige Hinstellen des Höchsten und Besten in Jugendlust und Jugendkraft. Was mag dies sein? Doch zuerst lasst uns sehen, ob das Erstgesagte wahr ist. Mir treten da die Jünglinge und jungen Männer, Novalis, V. Hardenberg, Ritter, der Physiker, Sonnenberg, Körner, Emmerich in Straßburg, Mauderode, Friesen aus Berlin, Sand, und noch gar viele andere vor Augen. Selbst Schiller gehört hier, selbst die jungen Erziehungsanstalten dürfen ähnlich Menschen hier genannt werden, nämlich die in Würzburg, Nürnberg und Frankfurt am sowie auch die jungen Männer, welche im Kampfe mit dem Bessern wenigstens hinuntergearbeitet worden sind. Ich erwähne von unseren nächsten Bekannten bloß Jahn, Wetzstein, Butzke, Bauer, Kandler und um wie viele ließe sich und könnt ihr selbst jedes dieser Verzeichnisse noch vermehren. Es muss also notwendig der Zeit, der Fortentwicklung der Menschheit in dieser Zeit noch um etwas ganz anderes und über allen Vergleich Wichtigeres zu tun sein, als um die bloße Darstellung der reinen frischen Tat. Und diese Frage und deren Beantwortung ist es denn auch, was für uns das über allen Vergleich Wichtigste ist. Mir will aber bis jetzt noch keine andere Überzeugung kommen als die, welche ich auch wohl schon ausgesprochen habe: Es gilt der Menschheitsentwicklung jetzt gar nicht um die Tat als solche. Denn diese, könnte man sagen, hat sich in seinen riesigsten Erscheinungen nach jeder Seite hin erschöpft, aber es ist der Menschheit um die klar bewusste, besonnene, stetige Tat zu tun, die um die Tat, welche wie eine Knospe an dem Baume der Menschheitsentwicklung aus dem Innern mitschauenden Leben in stetigen Zusammenhange mit allen vorhergehenden, den jetzt gleichzeitigen ja den kräftigen Entwicklungen hervorgewachsen und hervorgelebt ist. Nicht aber hervorgewachsen und hervorgelebt worden ist, sondern sich vielmehr als eine reine Menschentat mit Klarheit des Bewusstseins des Zweckes in Freiheit und mit Selbstbestimmung wie mit Selbsttätigkeit hervorgelebt hat, und für die jetzige Zeit die Gipfelknospe an dem Menschenentwicklungsbaume, eine Tat, welche nach ewigen Gesetzen eine ebenso bestimmte und Teilerscheinung in dem System der Menschheitsentwicklung ist, als die Sonne nach ewigen Gesetzen ein fest bestimmter Teil des Weltenbaues ist, ihre Sphäre von innen heraus durch und überschaut und leitet und Glied eines noch höheren Lichtsystems ist. Jedes Leben, wenn es ein echtes rechtes Leben ist, muss eigentlich, wenn es aufhört, zu einem Ende kommen, und ist es ein vollendetes Leben, muss es in seinem Anfangspunkt zurückfallen. Diese Beendigung irgendeines bestimmten Lebens braucht wenig von anderen bemerkt und äußerlich hervorgehoben zu werden, wenn sie nur bestimmt von uns beachtet und festgehalten worden ist. Ich hätte dies, wenn es meiner Beachtung nicht entgangen wäre, schon bei der Erscheinung des lieben, früheren Zöglings Friedrich von Holzhausen nachweisen können. Doch wie ordnet sich mir nun, da ich an die Ausführung gehen will, das Ganze noch weit lebenvoller, als ich es vorhin beim Beginn der Mitteilung schon noch schaute? Das, mein Krieger- und Kriegsleben hatte auch aufgehört. Ich zog jetzt über die Berge des Thüringer Waldes der Heimat zu, war es auch beendet. Lasst uns sehen. In unserem Korps hatte ein gewisser Leutnant Ludwig gestanden. In Meiningen wurde ich bei einer Beamtenwitwe mit zwei oder drei Töchtern einquartiert. Die Witwe war die Mutter unseres Ludwig, und so natürlich ihre Töchter seine Schwestern. Gleich beim Eintritt und nur eben als Lützohr erkannt, wurde ich auf das allerherzlichste, ich möchte sagen mütterlich und schwesterlich, empfangen. Es herrschte wirklich eine Art Täuschung, als sei Sohn und Bruder zurückgekehrt. Beide Teile gaben sich nun eben auch nicht Mühe, die Täuschung zu schnell verfliegen zu lassen. So erzeugte sich ein gewisses persönliches Interesse für mich. Dieses wurde durch die baldige Ankunft des jungen V. Holzhausen, welcher in der Familie auch achtbar bekannt war, und durch das Bekanntwerden unseres beiderseitigen früheren Verhältnisses wohl noch erhöht. Wenigstens erhielt es dadurch eine gewisse persönliche Begründung und Rechtfertigung. Der ganze Nachmittag und Abend gehörte meinem lieben jungen Freunde, im gemeinsamen Leben außer dem Hause. Als ich abends nach Hause D.I. ins Quartier kam, fand ich die Kleinfamilie noch beisammen, sie empfingen mich besonders freundlich und heiter und bald erhielt ich aus der Hand einer der Töchter das Licht, mir auf mein Zimmer zu leuchten. Doch wie aufs Höchste überrascht wurde, wie freudig staunte ich, als ich den Pfeiler zwischen den beiden Fenstern und den kleinen Tisch vor jenem mit Blumen und Gewinde geschmückt, selbst meine Waffen zur Seite des Tischchens begrenzt sah und auf dem Tische selbst in Beziehung auf mein Kriegerleben, Kriegerziel und Kriegerpreis einige herzlich bewillkommende Worte gleichsam vom Vaterlande und dem häuslichen Herde fand. Der Worte selbst erinnere ich mich leider nicht mehr, besitze sie auch schwerlich mehr, doch waren sie sehr lieb. Mein lieber feuriger junger Freund teilte am anderen Tage innig meine Freude und von dem Blumenschmuck wurde am Nachmittage das Schönste zur Erinnerung noch mitgenommen. So hatte ich denn wirklich, und deswegen hebe ich nur diese kleine Lebensblume hervor, ein Vaterland bekommen, so war ich denn wirklich im Vaterlande. Als mir es gleichsam selbst erst errungen habend vom häuslichen und am häuslichen Herde bewillkommnet worden, so war mir das eine von dem geworden, was meiner Seele vorschwebte, als ich in den Krieg zog. Doch das Höhere sollte mir aber noch, wie ich aber hier vorgreifend schon erzählt habe, beim Abschiede meines einstigen ehemaligen Zöglings nun Freundes werden. Es war mir hier auf das Allerschönste geworden, was ich so ganz bestimmt vor und bei meinem Entschluss in den Krieg zu gehen gesehen und mir gesagt hatte. Nur der Erzieher, oder der es einst werden will und jetzt die Waffen ergreifen und in den Krieg ziehen kann, kann einst von seinen Zöglingen geachtet werden. Es mag darum vielleicht auch wohl sein, dass mein noch kriegsmännisches Erscheinen auf den jungen kräftigen Jüngling wirkte, sein Leben erhob und ich ihm umso mehr seiner würdig erschien. Wie dem allen nun auch sei, das Kriegerleben hatte schon geendet, es war vollendet, Anfangs- und Endpunkte fielen ineinander. Über den Berg kam ich bald nach Stadtilm und wurde von dem Bruder brüderlich empfangen. Ich muss doch auch in Griesheim gewesen sein, aber ganz eigen ist es mir, ich kann mich davon gar nichts bestimmt erinnern. In Rudolstadt wurde ich von der Mutter und dem Bruder herzlich bewillkommnet, was mir sehr wohl tat, dies weiß ich noch bestimmt. Der Bruder zeigte mir seine Bibliothek. Er wollte mir in derselben doch auch etwas an das Gebiet der Naturforschung Anstreifendes zeigen und er zeigte mir eine vollständige Ausgabe von Jakob Böhmes Werken. In Frankfurt auf sie, wie ich oben erwähnte, aufmerksam gemacht, wünschte ich einmal eine so schöne, vollständige Ausgabe dieser Werke zu besitzen. Dein Wunsch kann dir gleich befriedigt werden, wenn du mir wiedergibst, was sie mich kosten, kannst du sie sogleich haben. Und sie kosten, fragte ich erwartungsvoll, 8 Gigaliter Groschen, sagte der Bruder, welche ich ihm natürlich gern für diese so vollständige Ausgabe von 9 Oktavbänden zahlte. So hatte mich dies, will ich nur vorläufig erwähnen, Frankfurt auf Jakob Böhme aufmerksam gemacht und das kleine Geschenk der FRV Holzhausen mir die sämtlichen Werke dieses Mannes verschafft. Nun beginnt eigentlich wieder ein ganz anderes, neues, frisches inneres und äußeres Leben, denn seit längerer Zeit stand nun schon mein ganzes Sehnen und Erwarten nach Berlin. Die Entwicklungen des menschlichen Lebens gewinnen auch nach dem Grade ihres zunehmenden äußeren, ich möchte sagen umkreisenden Doppelpunkt, peripheristischen Umfanges an steigender Wichtigkeit. Der Grund davon ist vielleicht mehrfach einmal ein unbewusster Wunsch und dunkles Sehnen, dass die Übereinstimmung des Innern und Äußern umso weniger gefährdet werden möge, als sie es kann, und von diesem Punkte aus ist wohl Wunsch und Sehnen wieder zweifach einmal, dass jene innere Übereinstimmung auch äußerlich fühlbar hervortrete, dann dass sie auch von uns wirklich klar geschaut und erkannt werden möge. Darum ist mit der fortgehenden Darlegung irgendeiner Lebensentwicklung, wenn es noch möglich ist, auch eine steigende Wahrheit, Klarheit und Offenheit in der Mitteilung der inneren und äußeren Lebensstatsachen nötig. Und ihr Geliebten und Türen müsst mir aus diesen angedeuteten Gründen nun auch erlauben, in der weiteren Darlegung meiner Herzens- und Gemüts- und zu Recht eigentlich meiner allerinnersten Lebensentwicklung, je näher sie auch unserem wirklichen gemeinsamen Leben tritt, so offen, wahr, klar und lebenvoll zu sein, als das Leben selbst in und vor meiner Seele liegt und von meinem Geiste erfasst wird und zugleichsam meine Seele, mein Geist nochmals vor und unter euren Augen, ja mit eurem Gemüte und in euer Gemüt und Herz hineinlebe, denn Leben kann nur, lebend also mitlebend. An dieses einzige Wörtchen mit Leben schließt sich recht erkannt eine ganze unendliche Reihe neuer und Weltentwicklungen an, keimen aus diesem ganz einzigen Wörtchen hervor, oder vielmehr mit diesem, durch dieses Wörtchen, in sich erfasst, kann die Summe aller Welt- und Lebensentwicklungen erfasst und mehr als nur erfasst sie können, mitgelebt werden, so ist alles Leben magisch und talismanisch, begriffen, erfasst, erkannt werden. Doch was ich hier sagte gilt eigentlich für die zweite und größere Hälfte dieses größten meines auch nun beendigt vor mir liegenden Lebensabschnittes, aber es bleibe stehen, wie es denn auch durch sich selbst tatsächlich, und in der Wirklichkeit, wirklich da steht, weil ja auch die feinsten Wurzelfasern aus der zweiten Hälfte schon bis zum Anfang dieser ersten herabreichen. Durch die väterliche Vorsorge des Prof. Weiß in Berlin hatte ich ja nach Beendigung des Feldzuges die Versicherung einer bestimmten Anstellung in Berlin und also die Erwartung eines gesicherten selbstständigen bürgerlichen Lebens. Mit dem ersten Worte von Auflösung des Korps trat also natürlich auch der Gedanke an die Erfüllung meiner Erwartung vor die Seele und mein Gemüt und Geist bildete diese Erwartung ebenso natürlich aus, als sie dieselbe festhielt. Wer kennt nicht die oft unnachweislichen Verknüpfungen der Seelenbilder und Empfindungen? Hier trat nun in mir eine wohl mehrseitig aber keineswegs ihrem Anfange nach nachweisliche solche Verknüpfung ein, waren wohl schon während des Feldzuges dann und wann Augen und Blick jener Erscheinung in Leipzig fast unbeachtet vor die Seele getreten, so ruhten nun Herz und Gemüt gern auf ihr und die Seele hielt sie fest. Ja, an meine Reise nach Leipzig knüpfte sich klar der bestimmte Zweck, jene Gestalt und jenen Blick wieder aufzusuchen und würde ich sie finden, würde ich ihn wieder erkennen, fühlen und empfinden, das Wesen, dem beides gehörte, auch äußerlich mir zu vereinen, wie ich mich in mir mit ihm einig fühlte. Gleich nach meinem Eintritte in Leipzig suchte ich natürlich das liebe Haus und die so liebe Familie meiner Tante auf. Der Empfang war liebevoll, ich möchte sagen rührend herzlich. Doch mir irrte, ich möchte sagen, vom Eintritt in das Haus eine Frage im Gemüte wie auf den Lippen. Der erste Augenblick wurde ergriffen, wo ich, ohne auffallend zu sein, für meine Frage eine Antwort erhalten konnte. Über die Person war sehr bald kein Zweifel. Kleine früher übersehene Umstände entschieden zu bestimmt. Doch, was harrte ich nun kaum mehr als ein Jahr verflossen und, dieses Wesens Herz schlug nicht mehr, ihre Augen strahlten nicht mehr. Statt dieses Wesen nun selbst zu sehen, welcher Gedanke fast heimisch in mir geworden war, hörte ich Folgendes, fast wörtlich, von ihm, worin ich dieselbe jedoch noch inniger und bestimmter wieder zu erkennen glaube, selbst als wenn ich bloß ihre Gestalt wieder gesehen hätte. Nach der mörderischen großen Völkerschlacht, bei vor Leipzigs Toren, wurde ein lebensgefährlich verwundeter Offizier von den preußischen Fahnen, weil er, wie man wohl sah, zu seiner nur möglichen Herstellung sehr rege und achtsame Pflege bedurfte, um ihm diese zu verschaffen, in das elterliche Haus dieses Wesens gebracht, welch ein tiefer Sinn oder ganz äußerlicher Zufall diese Handlung geleitet haben musste. Genug, der erste war auf das vollkommenste gerechtfertigt. Die Tochter vom Hause, eben jenes Wesen, pflegte mit der sorglichsten und hingebendsten Geduld den ihrer Sorgfalt und Pflege vertraut sehenden Verwundeten und, ich möchte fast sagen, was unter solcher Engelspflege notwendig war, geschah. Der tödlich Verwundete wurde ins frische, gesunde Leben zurückgeführt, doch, was ja ebenso natürlich war, Pflege und Dankbarkeit hatten während dem Geben der Ersteren und dem Empfinden des Zweiten das geistige Lebensband der zarten Liebe und Gegenliebe gewoben. Aber möchte man nicht gar manchmal glauben, die Erdenluft wäre doch für manche Keime und Blüten der Seelen doch noch gar zu rau. Die blühende Jungfrau erkrankt nun selbst bald nach der Genesung nun ihres Geliebten vielleicht von angestrengter Pflege selbst erschöpft, ich weiß darüber nichts mehr, die Krankheit selbst nahm steigend zu und so wie es scheint auch das Sehnen ihres liebenden Herzens, genug, die Ärzte sagten, wenn etwas ihr Leben noch retten könne, sei es die auch äußerlich sichtbare, kirchliche Einigung mit ihrem Geliebten. Sie erfolgte, beide wurden am Krankenbett getraut, doch nicht für dieses Erdenleben, im ruhigen Besitz nun auch äußerlich des Lebens höchsten, der Seele. Einigung mit der Seele schlummerte sie ruhig nach zwei Tagen hinüber ins Land des Seelenlebens. Rührend, sagte ich, und ich finde kein entsprechenderes Wort, war der herzliche Empfang in dem lieben Hause meiner werten Tante und ich empfand diese warme Freundschaft, rührender noch die stummen, starren und doch lebenvoll redenden Beweise einer innig seelenvollen Teilnahme, womit ich mein Eigentum durchwebt fand, welches ich an dem gedachten Tage in den Händen meiner Cousine zurückgelassen hatte und jetzt von derselben zurückempfing. Ich fühlte, was ich empfing, ja, ich darf es jetzt so offen als unumwunden aussprechen, ich bin in mir fest überzeugt, Würde ich nicht jenem Blicke begegnet sein, so würde ich wohl Wilhelminen Hoffmann zur einstigen Lebensgefährtin gewählt haben. Denn dann hätte ich wohl während des ganzen Feldzuges hindurch mehr auf der freundschaftlichen Teilnahme, auf den warmen lebenvollen Eindruck geruht, welches ihr Erscheinen eigentlich beim Beginn des Feldzuges auf mich machte. Dann wäre ich in ihr und auf ihrer Erscheinung rührend nach Leipzig zurückgekehrt, dann hätten die rührenden Beweise innigen Lebensanteils ein nun ihnen geöffnetes, nur ihnen gehöriges Herz, Gemüt und Leben gefunden. Doch jetzt war alles ganz anders. Ein wirklich zartes, sinniges Leben fand ein betrübtes Gemüte. Was es harrte, war ihm besonders mit den früheren Lebensbegegnissen in Verbindung, und da der Eindruck davon fast zeichenlos im Innern verschlossen bleiben musste, ein dumpfer Schlag. Was war natürlicher als der, wenn auch laut und wortlose Gedanke und Entschluss, mich in das zu fügen, was mir Verhängnis schien. So hängen also, wie ich schon oft sagte, die lebenswichtigsten Begegnisse nicht vor großen, sondern vor kleinen Erscheinungen ab. Von Leipzig aus reisete ich nun mit einer ganz klar bewussten, bleibend beobachteten, mit der Annäherung an Berlin steigenden Spannung nach Berlin, mit einer umso mehr steigenden Spannung, als mein Geld zu Ende ging, und ich, bei töricht zu weniger Berücksichtigung meiner militärischen Verhältnisse, ja selbst meines Verhältnisses zu Weiß, nicht wusste, wie ich anständig die erste Nacht in Berlin zu bringen wollte. Ich erschien mir allein, nichts als mich selbst besitzend, hingeworfen in eine mir fremde, mir teilnehmungslose Welt. So irre ich nicht in Jüterbock, angekommen wollte ich schnell mit Vorspann weiter, doch ich hörte, dass ich bleiben müsse, weil der Verkehr so lebhaft war, dass man immer nur mit Rückfuhr befördert wurde oder was es sonst war. Genug, ich hatte mich bequemt und fing eben an, etwas zu schreiben, als nach einigen Stunden ein Polizeidiener eintrat und mir sagte, ich möchte mich sogleich fertig machen, die Fuhre, die mich weiterbringen sollte, warte schon. Für den in mir gemachten Plan waren so einige Stunden verloren, doch was half es, ich ging. Ob ich nun noch eine oder zwei Stationen zu fahren hatte, weiß ich nicht mehr, aber ich bot besonders dem Bursch, welcher mich auf der letzten Station fuhr, ein sehr gutes Trinkgeld, Doppelpunkt die Hälfte dessen, was ich noch besaß, mich nur möglichst schnell nach Berlin zu fahren, weil von meiner baldigsten Ankunft in Berlin die Ausführung des von mir gemachten Planes abhing. Der Bursch fuhr auch ganz tüchtig bis nach Tempelhof. Hier erinnerte ihn das Trinkgeld an das Trinken, aber nicht an das Zurückkommen aus dem Gasthof. Es war nämlich ein Sonntag und gerade ein solcher, denn es war ein schöner Tag, an welchem Tempelhof sehr stark besucht war. Unmutig über das lange Ausbleiben des Burschen und nicht dem Gaffen der Hin- und Herschwirrenden ausgesetzt zu sein, drückte ich mich unmutig in die Ecke der Reise. Endlich kam er so fröhlich als langsam meinend, noch viel Zeit zu haben. Dies riss mich aus meiner Ecke hervor und rücksichtslos auf die Umgebung, rief ich laut ihm Eile zu, und, mich nur setzend, rief eine weibliche Stimme, ach, Herr Fröbel, es war die Tochter der ehemaligen Afterhauswirtin des Herrn V. Seckendorf. Da Herr V. S. Seckendorf, das wusste ich nicht mehr, in Berlin war, war meine erste Frage. Ist Ihr Quartier leer? Eine bejahende Antwort lösete alle meine nun ganz unnötig gewesene Sorgepläne, und S.W. Mutter und Bruder kamen nun auch herbei. Nach nun erst erfolgter Begrüßung wurde sogleich bestimmt, dass der Sohn mit nach der Stadt zurückfahren und mich in mein neues Quartier als einen alten Bekannten freundlich einführen sollte. Es war dies in den ersten Tagen des Augusts, abends 6 bis 7 Uhr. Bald kam meine Hauswirtin und ihre Tochter auch zurück, und ich sah mich nun von gutmütigen Menschen wirklich mit wirklicher Freudigkeit bewillkommnet im bekannten traulichen und freundlichen Stübchen. Weit unter mir der dumpfen Straßengewirre, dem kurz vorher auch ich noch mich preisgegeben, wähnte und fürchtete. Welch einen Eindruck diese Erscheinung oder dieses Ereignis auf mich machte, kann wohl kaum ein zweites Wesen nachempfinden. Mich, den ich nur, wie ich oben sagte, hingeworfen wähnte als Fremden in eine große, fremde, mir teilnahmlose Stadt. Mich finde, fühle und sehe ich jetzt in den sorglichsten Kreis freundlicher Menschen, die teilnehmend sich Mühe geben, in mein freundliches Stübchen mir noch freundlicher und den lieben Aufenthalt noch lieber zu machen. Nochmals, wo war nun die Sorge? Jedes, was das Leben bedarf, wurde mir früher besorgt, als ich es brauchte. Keine Forderung eines solchen Hauswesens wie des meinen gab es, die von der Wirtin Achtsamkeit nicht befriedigt worden wäre. Dies Ereignis gehört besonders in Verbindung mit den Gefühlen und Gedanken, welche während der Entwicklung desselben in mir lebten, zu denen in meinem Leben, welche den allerstärksten Eindruck auf mich machten. Von nun an wurde ich sehr auf die Begebenheiten meines Lebens aufmerksam. Dass mein erster Weg zum Hartprofessor Weiß war, versteht sich von sich selbst. Er sagte mir, dass meine Anstellung gar keinen Zweifel unterworfen sei. Es wurde das Nötige deshalb verfügt und schon in der ersten Hälfte des Augustes erhielt ich meine Anstellung wirklich vom 1. August beginnend mit Vorbehalt der noch nachkommenden Instruktion. Schon, gleich wenige Tage nach meiner Ankunft in Berlin war ich in mein Geschäft eingetreten, denn was hatte ich sonst zu tun? Von nun an war ich von morgens 9 Uhr bis abends 5 bis 6, die Mittagszeit ungerechnet, im dunklen stillen Münzgebäude, wo ich nichts hörte als die dumpfen Schläge des Prägstockes, bei meinen Steinen eingeschlossen. Das geöffnete bedürfende Herz nimmt gläubig auf, was ihm entgegenkommt, und so nahm ich gläubig und erwärmend meine Steine in mein Herz auf. Sie entwickelten mir Gedanken, wie meine Gedanken und Empfindungen sich in ihnen gestaltet sahen, und so wurden mir Empfindungen, Gedanken Menschen zu Steinen und Steine zu Menschen, Gedanken Empfindungen. Einer der mir wichtigsten, noch bis jetzt fruchtbarster, viel Licht wie großen Frieden gebender Gedanke in jener Zeit war, noch sehe ich den runden Tisch im Kuppelzimmer, wo ich ihn niederschrieb, das Größte als Kleinstes, das Kleinste als Größtes zu schauen. Im Universitätsgebäude wurden jetzt neue Lokale für die mineralogischen Sammlungen ausgebaut. Der Herr Prof. machte seine Herbstreise, und ich sollte während derselben beginnen, die Sammlungen aus dem alten in das neue Lokale zu bringen. Ich selbst sollte wie dies begonnen im Universitätsgebäude wohnen und bis in demselben meine Wohnung ausgebaut sei, räumte der Herr Professor mir eines seiner Zimmer ein, so musste ich nun alles Ernstes daran denken. Mein mir sehr liebes Zimmer in der Jerusalemer Straße und meine freundlichen Hauswirtsleute zu verlassen, aber auch daran die ihnen schuldige Auslagerechnung und Hausmiete zu bezahlen. Dazu langte mein mir mit Abzug ausgezahltes Gehalt und für anderes nicht hin. Vor 4 Jahren hatte ich mit einem jungen Manne, welchen die preußische Regierung Pestalozzi halber nach Yverdon geschickt hatte, daselbst, und einander befreundet in einem Hause zusammen gewohnt. Er kehrte später als ich nach Deutschland zurück. Auf dieser Reise kam er durch Frankfurt. Sein Reisegeld war zu Ende, er wandte sich an mich, ihm welches zu verschaffen, ich tat's, und noch war es mir nicht zurückbezahlt. Dieser Mann war jetzt in Potsdam angestellt, natürlich, dass ich mich in meiner Sorge mit der Bitte um Zurückzahlung des Vorschusses an ihn wandte. Ob ich ein- oder zweimal schrieb, tat nichts zur Sache. Meine Bitte blieb unerfüllt. Der Tag meines Auszuges nahte, es war der letzte vor demselben erschienen, nur höchst ungern wollte ich morgen ohne meine Hauswirtin bezahlt zu haben und mit Vertröstung ausziehen, da klopfte es. Ich rief herein und ein kleines Mädchen mit einem Billett an mich trat in die Stube, es öffnend fand ich darin einen Doppelfriedrichsdor und ungefähr die Worte, für Rechnung des Haarmarsch in Potsdam empfangen Sie 2 Friedrichsdor, mit der Bitte diesen Empfang zu bescheinigen. Diese Bitte war leicht erfüllt, da ich eben an dem Schreibtisch saß, doch nicht erfüllte sich meine Erwartung durch das kleine Mädchen, den Sender des beschwerten Billets zu erfahren. Dies kleine Wesen war so einsilbig, als sonst kleine Mädchen ihres Alters gesprächig sind. So leicht das Mädchen an diesen Briefchen getragen haben mögte, so schwer war die Last, die mir dadurch vom Herzen genommen worden war. Aber das Rätsel der sendenden Hand des Senders wollte auf keine Weise sich mir lösen, sie er war und blieb mir so unbekannt als persönlich gänzlich unbekannt, wie ich ungefähr 5 Jahre nachher erst erfuhr, ich, ihr ihm selbst gewesen war. Du mein einziges Weib kannst aber, wenn du dich in dir und außer dir dazu aufgefordert fühlst, nun diesen einen der rätselhaft verschlungenen Lebensknoten lösen, ohne auf gordische Weise des Lebens verschlungenes Band zu zerteilen. Wenn auch dieses Ereignis einen noch tieferen Eindruck auf mich gemacht hätte als es wirklich schon machte, so hätte es doch seiner Verknüpfung und Bedeutung nach keinen zu starken Eindruck auf mich machen können. Nicht wahr, meine teuerste Wilhelmine, um diese Zeit hatte ich, mit meinem Einzug in das Universitätsgebäude, begann für mich ein Leben ganz anderen Charakters. Das freundliche, gänzlich sorglose Leben in einer freundlich sorgenden Familie war verschwunden und an dessen Stelle mitten in der großen Stadt ein echtes Eremitenleben getreten. Um diese Zeit herum hatte ich schon Bauer und später ganz unerwartet auch Middendorf und Langenthal wieder kennengelernt, doch griff hier noch das Leben aller Dreier, besonders das der beiden letzteren, fast gar nicht in das meine ein. Jetzt war mir auch meine Instruktion eingehändigt worden, sie enthielt, wie es freilich wohl natürlich war, manche Punkte gleich der des Direktors der Museen. Doch eben in diesen Punkten vermisste ich das Zutrauen, welches nach meiner dortmaligen Ansicht ein Staat in seine Diener haben sollte. Ich wähnte, ohne Zweifel ganz töricht, weil alle diese Instruktionen ein gewisses Schema haben. Diese Instruktion sei von Professor Weiß veranlasst, dieses Schnitt mit einem Male meinem ganzen Berufsgeschäfte sein Leben und besonders seine Freudigkeit ab, denn Zutrauen war nur die Seele und das Element meines Lebens. Wo es fehlte, da konnte unmöglich ich leben, und so fasste ich in demselben Augenblick, als ich die Instruktion meiner neuen Stelle zum ersten Male las, auch den stummen tief verwahrten Entschluss, meine Stelle wieder niederzulegen, sobald sich mir eine Gelegenheit dazu zeigte. Doch ist dieser Entschluss als Motiv, als Beweggrund meines späteren Handelns, als ich die Bedingungen selbst erkannte, welche eine Stellung wie die meine machte, gänzlich zurückgetreten, und ich erinnere mich nicht, dass er um die Zeit der später wirklich erfolgten Niederlegung meiner Stelle je wieder in meine Erinnerung gekommen sei. Aber da so meinem innersten Leben sein höchstes Lebenselement fehlte, was ich nun von mir als einer Seite her in meinem Verhältnisse zu vermissen meinte, so wurde mein Leben, besonders auch weil in der Zeit meines Wohnungswechsels auch der Herr Professor Weiß abwesend war, ein sehr gedrücktes, dumpfes, um nun wenigstens äußerlich und für mich und in meinen Augen immer gänzlich unabhängig zu sein, fasste ich den festen Entschluss, alles zu vermeiden, um nur je etwas schuldig zu werden. Mein Gehalt war natürlich noch sehr gering, doch hatte ich bei meiner Stellung, freie Wohnung, frei Holz wohl leidlich menschlich auskommen können, wenn ich nicht hätte monatliche Miete für Bette und Möbel zahlen müssen. Hätte ich mir diese eigen anschaffen können, so war ich ökonomisch geborgen, doch mein Gemüt war nun einmal eingedüstert, die dazu vielleicht möglichen Wege zu betreten, und so nahm denn immer der Anfang jedes Monates mir für jene Miete mehrere der schönen Taler weg, die ich eben erst bekommen hatte. Dies machte aber mein Leben nicht schön, sondern drückend karg. Einen größeren Druck des Geistes und Gemütes habe ich in meinem ganzen Leben nicht empfunden als in jener Zeit des gänzlichen Alleinseins. Dhr. Prof. kam erst spät im November zurück, in einer wildfremden Stadt. Die merkwürdigste tatsächliche Erscheinung dieses Druckes war die, dass ich nicht über meine waagrechte Gesichtslinie in die Höhe zu sehen wagte, weil ich dann meinte, das Himmelgewölbe senke auf mich ein. Mein Geist und Gemüte arbeitete dort unsäglich mir die moralische und intellektuelle, sittliche und Einsichtskraft zu verschaffen, mich jenes Druckes zu erwehren, doch hat er gewiss 6, 8 Wochen gedauert, und ich kann mich jetzt noch ganz deutlich sehen und fühlen, wie ich in dieser Stimmung unter den Linden, wie ich in Lee im Tiergarten ging, entweder gerad vor mir hinsehend oder mit übereinander geschlagenen Armen und zur Brust gesenkten Kopf, von dem, was in jener Zeit meinen Geist und mein Gemüt beschäftigt hat, ist mir gar nichts im Gedächtnis geblieben. Um etwas darüber zu finden, müsste ich wohl meine Papiere nachsuchen. Ich muss aus Umständen vermuten, dass es die Aufsuchung der Bedingungen und untrügbaren Mittel zur freien werktätigen Entwicklung und Ausführung eines reinen Menschenlebens gewesen sind. Nur eine Tatsache, es mag wohl, als wesentliche, die letzte aus jener nächtlichen Zeit sein, will ich herausheben und mitteilen, weil sie sich selbst mir wie ein eingerahmtes Gemälde aus jener Zeit hervorhebt, und solange als solches vor mir stehen bleiben wird, bis sie als Lebenserscheinung in mein Leben herabgestiegen sein wird. Wie ich mich nur eben zeichnete, mit verschlungenen Armen und auf die Brust gesenkten Kopfe, ging ich wohl im späteren Herbste mit beginnenden Abend von dem Brandenburger Tore nach den Zelten auf dem Wege, welcher längs des Exerzierplatzes hinführt. Der Spaziergang war von Menschen leer, ich ging sinnend sehr langsam, auf einmal sah ich mit den zur Brust gekehrten Augen meine geöffnete Brust und in derselben eine blühende Lilie stehen. Die Erscheinung beachtete ich nun selbst stehend, so lang, dass es mir schien, als könnte ich sie stehen oder schwinden lassen. Natürlich schwand sie, und jetzt ist mir ihre Erklärung so klar und bestimmt, als mir dort ihre Erscheinung war. Doch auch diese Erklärung sagt mir nicht weniger als mir dort die lebhafte, nicht sogleich erklärliche Erscheinung selbst. Mein Geist und Gemüt war dort sehr erregt, beide wohl vom Leben gleich gedrängt und so gedrängt, dass sie sich gegenseitig innig durchdrangen. Was beide erregte und bewegte, musste so als ein Leben erscheinen, Licht und Wärme, Geist und Gemüt sich durchdringend, schafft Gestalt, so musste also auch das eine beide einig bewegende Leben, als eine Gestalt erscheinen. Die Lilie nun muss nun ein Ich kann unmöglich sagen, wie lang schon von meinem Gemüte für reines Menschheitsleben aufgenommenes und von meinem Geiste sanktioniertes Sinnbild sein. Welche Gestalt konnte nun jenes eine Leben im Innern, wenn es sich einmal gestalten wollte, anders wählen als die der Lilie? Der Ort der Erscheinung, die geöffnete Brust, das geöffnete Herz ist ebenso natürlich. Wer erinnert sich nicht bei meinem Alter und Leben aus seiner Jugend der als Personen mit geöffneter Brust oder geöffneten Herzen gezeichneten Tugenden und Laster, und wer weiß nicht, dass Jugendeindrücke so stark und so unbewusst sind, dass sie im hohen Mannesalter mit Frühlingsfrische im Nu erscheinen? Die Art der Erscheinung ist mir ebenso leicht erklärlich. Seelenbilder können sich entweder auf der Netzhaut von innen herausbilden, oder sie können sich in die dem geschlossenen Auge leicht vorschwebenden verschiedenartigen wie verschiedenfarbigen Formen malen, oder sie können selbst aus der Seele dem Gemüte wie aus einem Hohlspiegel Doppelpunkt. Ich wünschte wohl, ihr hättet in einem physikalischen Kabinette diese Erscheinung gesehen, hervortreten, so dass der besonnenste Mensch im klarsten Tageslicht sie meint fassen zu können. Vielleicht war hier einer der beiden ersten Fälle, das im Augenblick wie im Sinnen unbeachtet das Auge schloss, und jenes Wahrnehmen des Bildes nun den Eindruck eines Sehens des Bildes machte. Diese Erscheinung hat also als Begegnis für mich gar keinen Wert, doch ist es mir, ich leugne es nicht, wie sehr vieles andere dieser Art lieb es selbst erfahren zu haben, weil einem sogar manches in der Lebensgeschichte anderer Menschen besonders aus dunkleren Zeiten verständig und einsichtig wird und man es so wieder in dem großen Lebensverband verwachsen sieht. Aber deshalb hat sie mir, ich leugne es nicht, einen desto größeren Wert als Bild meines inneren Lebens und besonders in Verbindung mit der früheren Erscheinung der Liliensensucht meines Herzens und Gemütes im vorhergegangenen Sommer in Frankfurt am und mit der Vulga 6-7 Jahr, früheren Geburtstagsfeier der dortmals kleinen Caroline. Aus diesem geht mir nun als für mich und mein Leben wichtig hervor, einmal das Gemüt und Geist unter den verschiedensten Verhältnissen in Freiheit wie in Fessel eine Grundidee, einen Grundgedanken festhielt, dann, dass diese Idee dieser Gedanke Darstellung, Gestaltung reinen Menschheitslebens ist, und drittens, dass Geist und Gemüt geeint, diese Grundidee diesen Grundgedanken im Leben und vom Leben selbst schon wenigstens sinnbildlich gestaltet sehen musste. Dieses reine gestaltet Sehen und Selbstgestalten gehört also ohne allen Zweifel zum Charakter, zum Beruf meines Lebens, so mein Leben in den Herbstmonaten des Jahres 1814. Seit jener Erscheinung klärte sich auch wieder mein inneres und äußeres Leben immer mehr. Im November endlich mochte es sein, als der HR-Prof, weiß und mit einer jungen Frau zurückkehrte. Die Vorlesungen begannen nun bald mehrfach wieder, die Geschäfte im Kabinett mehrten sich, so bekam mein Geist vielseitig neue Beschäftigung, mein Leben neuen Schwung, und ich führte nun wieder bald ein ebenso gesundes als heiteres, frohes, erkennendes und schaffendes Leben. Der Winter verging fast ohne dass ich jetzt weiß, wie der Frühling und Sommer des Jahres 1815 erschien. Mit dem Frühling 1815 kam ich mir mit Middendorf zusammen, wir harrten, glaube ich, in diesem Halbjahr gemeinsam bei Schleiermacher. Wäre nun aber auch dies in diesem Halbjahr noch nicht gewesen, so aßen wir doch gemeinsam nebst mehreren in einem Privathause zu Mittag. Ich hatte jetzt außer meinen Studien auch noch mancherlei gelesen. Irre ich nicht, war mir auch in Verbindung mit meinen Steinen und Kristallen auch der Novalis wieder in mein Leben gekommen. Da machte mich Middendorf auf das Buch Jesus von Nazareth von Greiling aufmerksam. Er hatte es selbst geliehen und ich las zuerst dies geliehene Exemplar, welches er mir wieder lieh. Doch dies konnte mir nicht genügen, ich musste es sogar selbst in zwei Exemplaren eigen besitzen, um mich, wie ich mich gefunden, anderen wiederzugeben, wie ich mich selbst gefunden hatte. Dieses Buch wirkte auf eine ähnliche Weise, doch mich mehr mich selbst sein lassend, mich mehr nicht im Einzelnen und einseitigen Richtungen, sondern im Ganzen und als Person klar machend in dem Innersten meines Gemütes, schlagend auf mich wie früher Novalis Schriften, doch nochmals. Diese mehr erregend, erwärmend, belebend, jenes der Greiling mehr beruhigend, klärend, gestaltend, denn den Jesus von Nazareth Greilings konnte ich ruhig und beruhigt vielmehr mal wieder lesen, selbst euch in Kalhau wollte ich ihn ja einmal zur Bewirkung und Erreichung eines größeren gemeinsamen Verständnisses vorlesen, doch es war dort wohl noch nicht an der Zeit. Alle meine frühesten Jugendgedanken, Empfindungen, Vorsätze, Entschlüsse genug mein ganzes Leben durch alle Stufen seiner Entwicklung und seines Wollens in der Vergangenheit wie in der Gegenwart und der Zukunft lagen in demselben vor mir aber hier wie ein toter Kupferstich gleichsam welchen das Leben und das Gemüt erst beleben sollte, in mir aber als gestaltetes und gestaltendes Leben selbst welches das Tote wieder auferwecken, das Gestorbene wieder beleben und dem leeren Gehäus was man Leben nennt wieder Gemüt und Geist geben sollte. Dass dem also ist, könnt ihr euch wie dort beim Novalis selbst überzeugen, wenn ihr euch die Mühe gebt, beide Bücher aus dem Bücherschranke kommen zu lassen, wo euch dann die freilich stummen Zeichen, die alle Beziehung auf mein persönlichstes Streben haben, dessen Zeuge sein werden. Das Finden dieses Buches ist für mich ebenso wichtig als das frühere Finden des Novalis, und war besonders für mich jetzt wichtig, da es mir ein gestaltetes, lebendiges Leben und noch überdies das reinste, edelste, erhabenste vorführte. Ich fand mich, durch dasselbe selbst, an dem in den Sommer dieses 1815er Jahres nochmals ausgebrochenen Krieg wieder persönlichen Anteil als Krieger nehmen zu wollen bewog mich reine Tatenlust. Doch da ich mit mehreren ja vielen anderen unter anderem auch mit Middendorf und Langenthal zurückbleiben musste so erwähne ich dieses Feldzuges bloß weil er Middendorfen in mein Zimmer zog und so zu meinem Stubengenossen auf einige Monate machte. Doch dies kann Middendorf, wenn ihr Lust habt es zu hören, euch selbst erzählen. Unsere Lebenswege gingen damals noch sehr getrennt, er ein eifriger Theolog, ich nicht minder Mineralog hatten nicht viel zu teilen, und so teilten wir oft in Wochen, ob wir gleich wie Stuben, so Tisch, Schlaf, und Frühstücksgenossen waren nicht mehr als, guten Morgen, guten Tag, gute Nacht, irre ich nicht, gegen Ende des Jahres 1815, wurde er Hofmeister, Hauslehrer in einer der Bendemannschen Familien, in der andern war es Langenthal schon, und so brachte uns dieser ihr neuer meinem früheren Leben besonders mehr verwandter Lehrerberuf, besonders im Jahre 1816 näher. Ist es euch lieb darüber weiteres zu hören, so werden sie es euch gern mitteilen. Wie ich vorhin sagte, dass Freilings Jesus VN, ebenso bestimmt in mein Leben eingegriffen habe als früher Novalis Schriften. So möchte ich überhaupt sagen, dass das Jahr 1816 in seinem ersten Beginne wie im ganzen Fortgang seiner Entwicklung ganz auffallende und sehr ins Einzelne gehende Ähnlichkeiten oder vielmehr Gleichheiten mit dem Jahr 1805 hatte. Sollte ich ja am Ende der Darstellung dieses Jahres vergessen, einige schlagende Zusammenstellungen zu machen, so werden sie euch nun darauf aufmerksam gemacht gewiss selbst nicht entgehen. Zuerst, und damit möchte ich, wenn ich einen flüchtigen Blick auf mein Leben werfe, sagen, fangen fast alle meine neuen Lebensfortentwicklungen immer am Ende des Winters an. Zuerst begann, ob es gleich Winter war, ein frisches, frohes Naturleben oder setzte sich vielmehr vom Herbste fort. War auch Eis und Schnee, so wurde doch fast regelmäßig täglich ein größerer Spaziergang in dem Tiergarten und möglichst oft nach Bellevue gemacht. Viel empfand dort das Gemüte, viel erkannte der Geist und beiden ging viel Neues in dem gestalteten Naturleben auf. Auch meine Steine hatten jetzt bei meinem gestalteten und gestaltenden, belebten und belebenden Leben eine ganz höhere Gestalt und Lebensbedeutung gewonnen. Was in meinem Gemüte ruhte, was mein Geist zu erreichen strebte, was ich früher in der Pflanzenwelt und in der Königin derselben erblickte, das erschaute ich jetzt im ruhigen stillen Leben der Kristallwelt. Ehe ich weiter fortfahre, muss ich doch eine Bemerkung über meine Gemüts- und Lebensentwicklungen machen, die sich mir schon vorhin aufdrängte, aber bei der Vielheit der Tatsachen ungeachtet fallen ließ. Es ist die, dass jede meiner Lebensentwicklungen mich immer so ganz und ausschließend in Anspruch nahm und mich ihr so ganz hingab, als sei sie die allereinzige und, ich könnte fast sagen, die erste meines Lebens so z. B. habe ich bei Greiling nicht an Novalis gedacht, bei Jesus VN nicht an die Lilienzeiten meines Lebens, bei den klaren hellen Kristallen und ihren Leben wieder nicht an diese. Mein Naturleben war mir immer ein neues, ich erinnere mich nicht, dass ich es unter sich in Verbindung gebracht hätte. Ich mag wirklich nicht entscheiden, ob es besser gewesen wäre, wenn ich die verschiedenen gleichartigen Lebenszeiten mehr in Verbindung gelebt hätte und so jetzt einzelne weniger selbstständig ausgelebt oder wie ich es wirklich getan umgekehrt. Fast möchte ich mich für das wirklich Dagewesene auch als für das Bessere entscheiden, denn die Verknüpfung lässt sich immer noch und bei einer größeren Reihe von Tatsachen umso folgereicher machen. Aber eine Lebensstatsache lässt sich ergänzend und vervollständigend nicht wieder nachleben. Dabei darf ich jedoch keineswegs vergessen, bestimmt auszusprechen, dass ich es mir sehr oft im Leben als Aufgabe gestellt und sie auch auf den verschiedenen Stufen erfüllt habe, mein Leben als ein Ganzes zu sehen, meine Leben statt Sachen im Zusammenhang zu schauen. Und dennoch muss ich jetzt sehen, dass selbst im Jahr 1816 noch viele meiner Lebensstattsachen noch ganz allein, ohne dass sich doch so sehr leicht ergebende Band verbunden da standen. Es kann aber auch das sein, dass sie in meinem Leben als Leben wegen der Innerlichkeit, Zurückgezogenheit und Stärke desselben, verbunden und geeint, gleichsam eingeschmolzen und verschmolzen waren, ohne als Einzelheit hervorzutreten. Wie dem nun auch sei, es bleibt immer so wichtig, als notwendig, sich das Tatsächliche im Leben, wie es wirklich stattgefunden hat, möglichst klar zu machen. Dies nun eben zuletzt erwähnte scheint wirklich in meinem Leben während dieser Zeit in einer Beziehung stattgefunden zu haben. Jedoch, was ich jetzt schon herausheben wollte, scheint mag wohl in die etwas späteren Monate meiner Lebensentwicklung zu fallen, so sei denn auch dessen Erwähnung bis dahin aufgehoben. Eine allgemeine Bemerkung über mein Leben leuchtet mir hier aus meinem Innern herauf, und ich halte sie fest, weil sich mir daran unmittelbar die Fortsetzung der Entwicklung meines inneren Lebens anknüpft. Es tritt mir als durchgehende Erscheinung in meinem Leben entgegen, dass sich jede höhere Entwicklung desselben immer an ein kurz vorher begonnenes neues und reineres innigeres Naturleben anknüpft, oder vielmehr, dass die erhöhte Gemüts- und Geistesentwicklung mit einem erhöhten neu belebten Naturleben immer wieder beginnt, und ich möchte sagen, dass dieses Naturleben immer in mir schon da beginnt, wo eben kaum der Frühling aus dem Winter heraufhaucht, kaum wahrnehmbar heraufatmet. Überhaupt geht mir immer mehr und mehr ein sehr tiefes und lebendiges, ich möchte fast sagen organisches Verknüpftsein meines Lebens mit dem Naturleben hervor, welches ich schon sehr früh an dem allgemeinen Einfluss der Sonne auf mein Leben im Allgemeinen beachtet und empfunden habe. Es geht daraus hervor, wie richtig mein Gemüt wählte, als es zu seinem äußeren Lebensberufe das Landleben, wie mehrere aber ganz richtig bemerkten, nur in der höheren edleren Beziehung, wählte, und wie diese Wahl, dieses Verwachsensein desselben mit meinem innersten Wollen, und gleichsam als erste und Grundbedingung desselben wieder in mir hervortrat, wie ich, als ich bei Holzhausens als Erzieher ihrer Söhne eintrat, es als erste und ganz unnachlässige Bedingung machte, mit ihnen auf dem Lande zu leben und daselbst ein wirkliches Landleben mit ihnen zu führen. Und auch dann wieder, als ich später mein größeres erziehendes Wirken als Grundbedingung zur Erreichung seines Zieles und Zweckes auf das Land verlegte, ja, wie Umstände und Lebensverhältnisse so ganz wirklich wunderbar eigen wirkten, dass ich selbst Bauer werden und so recht eigentlich mit dem Landleben bis sogar ins Kleine hin verwachsen musste, ob mich gleich im Gegensatz mit dem Ersteren der Selige Falke in Weimar und der überhaupt sehr kluge Rezensent meiner ersten Anzeigeschrift in der Athenaer war, sehr gern in die Stadt bannen wollten und meinten, ich verstehe mich selbst und meinen Lebenszweck nicht, ganz gleich meinten auch die beiden Frauen V. Holzhausen und V. Heiden, weil ich hohes wolle müsse, als ich ihnen schrieb, ich möchte mich als Bauer ankaufen und dazu ihre Unterstützung suchte, doch ich komme wohl darauf zurück. Weil ich hohes wolle müsse ich auch wie ein Paradiesvogel keine Beine haben, damit ich immer nur in der Höhe fliegen, nicht mich aber auf Gottes schöner Erde rind niederlassen könne, dies die Wirkungen halber Wahrheiten, die viel nachteiliger sind als gar keine. Aber schon als ich 1806 Ernst Moritz Arndts Fragmente der Menschenbildung las, dachte ich ja ganz anders, und jetzt hat mich ja wieder mit dem ersten Frühlingshauch dieses Jahres mein Leben, ohne dass auch nur leise mein Gemüt es geahnet hat, nach und immer weiter und weiter bis in das Land des großartigsten Naturlebens der Länder deutscher Zunge geführt, und vielleicht ist darin tief die allgemeine Teilnahme, ja, wie man mir sogar sagt, der allgemeine Enthusiasmus begründet, mit welchem von den Kantonen der verschiedenen Konfessionen mein Erscheinen in der Schweiz und mein Erziehungsplan überall aufgenommen wird, ja sogar im Einzelnen hier die Teilnahme, sich nach und nach zu regen scheint. Doch von allem diesen an seinen Orten später, wenn ich die noch vor mir liegende Lebensfülle bis dahin werde erfasst und durcharbeitet haben. Aber was ich vorläufig hier sagte, ist schon wichtig für mich allein, ist wichtig für uns alle, ist wichtig für euch, euch mit euren Kreisen und Verhältnissen als Ganzes in die Augen gefasst, ist wichtig für Karl Hau, dass es seine Bedeutung erkenne, dass es sie erfasse und festhalte, damit es diese seine hohe Bedeutung in allem, was es treibe und schaffe, kundtü, dass diese hohe Bedeutung von Karl Hau nie da, wo es hätte sein sollen, erkannt und erfasst, dass ich nie zur Aufführung derselben in seinen Hauptpunkten unterstützt, vielmehr immer ganz allein gelassen wurde, dies hat mir immer sehr weh getan, nicht dass die Sache geschehe, nicht darum handelte es sich, die Wichtigkeit der Sache schon an sich, sah ich, so gut wenigstens als andere, auch ein, sondern dass sie in diesen bestimmten höheren Geiste und Gesinnungen in und für diese höheren Lebensansichten und für ihre Verwirklichung geschehen, darum, einzig darum handelte es sich, dies wollte man aber ganz und gar nicht einsehen, nicht die Tat als solche macht es, sondern die klare, nicht nur dunkel ahnende, und ins Einzelnste gehende, nicht nur so allgemeine, Einsicht des Zusammenhangs der Tat mit der Menschheit höchsten Zweck, und die Gewissheit, dass und wie durch die kleinste Tat der Menschheit Zweck und Ziel gefördert und endlich erreicht werde, ob, wo und wie ich nun ein solches Landleben, ein sich daran knüpfendes, darauf ruhendes Menschenleben erreichen werde, das ruht in der Zukunft dunklem Schoße, möge es Keilhau nun umso sicherer erreichen als ich weit entfernt bin, und möge meine Entfernung seine sich Näherung dazu und dafür Verständnis bewirken, so soll mein Entfernen mir gesegnet sein. Ich gleiche mir dagegen einem einsamen Samenkorn, was die Wellen des Wald, des Gebirgs, des Lebensstromes mit sich fortgetrieben haben, vielleicht noch treiben, es scheint am Ufer Boden gefunden zu haben. Wird dieser Boden kein Fels und SW wird es fruchtbares Land sein, dass das Samenkorn von des Wald, des Berg des Lebensstromes Leben erregt hier keimen Wurzeln, wachsen, blühen Fruchten könne. Jetzt ruht das Samenkorn noch ganz allein und offen am Ufer und die hundertköpfige Vernichtung, kann von mehr als 100 Seiten den zarten Keim in seinem ersten Hervorblicken zerstören. Wer mag der Zukunft Schleier heben, wer ihn hebt, stirbt. Warum drängte sich nur aber auch diese Ausführung so gewaltsam und ich könnte fast sagen widerwillen hervor, war doch dazu an den späteren und betreffenden Stellen der Entwicklung Zeitraum genug. Wer weiß dies und die Gegenwart ist und bleibt ja immer das Wichtigste, aus ihr nur einzig entwickelt sich die Zukunft als wurzelnd in der Vergangenheit, also eben mit dem ersten Auftauchen des Frühfrühlings 1816 war es, als ich ein sehr lebenvolles, friedlich schaffendes Leben in mir in innigster Einigung mit der Natur lebte. Wie ich es lebte, geht wohl aus den Worten hervor, die dort ihr aus dem Innersten meines Lebens entquollen, ihr, seid ich die Allerheiligste gefunden, oh, welch ein Friede wohnt in meiner Brust, von jeder Last bin ich entbunden, all mein Geschäft wird mir zur Lust, nicht kenn ich mehr ein nichtig Streben, ein jeder Wunsch ist mir erfüllt, ein jedes Sehnen mir gestillt, drum weih ich dankbar ihr mein Leben. Wie ich dieses ihr geweihete Leben meinte, was ich unter diesem ihr geweihten Leben verstand, ich meinte das Wirken für Erkenntnis und Anerkenntnis ihrer als einer Gottoffenbarerin, und für Wirken eines daraus hervorgehenden so reinen als wahren gottgeweihten Lebens der Menschheit, sprach sich unmittelbar in jener Zeit in zwei Parabeln aus, die wie es scheint verloren gegangen sind, aber von mir bestimmt an Personen gesandt wurden, von welchen ich noch immer hoffte, dass sie doch endlich mein Leben verstehen würden, wo in der einen ich mich und mein Leben in dem Bilde eines rauen Felsblockes sah, der von des Schicksalsschlägen, den Bergleuten, behauen als Würfel und so meinen Mittelpunkt gefunden habend der Grundstein eines Doms wurde, wie ich es mir dachte, tief in der Nacht der Erde als Gegenpunkt des Schlusssteines der Kuppel, dieser neuen Peterskirche ritte. Im zweiten Bilde sah ich mich und mein Leben als einen ins Gestrüpp geworfenen Eichkern, von jenem demselben, wohl gestochen und gedrängt, aber auch von demselben geschützt zur gesunden kräftigen Eiche hervorwuchs, bis endlich nach dem Kommen und Gehen vieler Geschlechter ein Menschenkreis glücklich im reinsten Menschheitsleben sie zum schützenden Naturtempel ihres Heiligsten wählte, so mein Leben in jener Zeit besonders im Monat Februar, aber ich sehe jetzt, nicht allein im friedlichsten freudigen, auch im Druck im Schmerz und leidvollen säugte sich mir das Gesetzliche meines Lebens, das Gesetzliche des Menschen und menschheitlichen Lebens überhaupt kundtun, denn was ich nun, wie ich jetzt bestimmt schaue, und was auch aus dieser rein den Tatsachen folgenden Darstellung hervorgeht, geschah schon mehrmal in meinem Leben ausgesprochen hatte, tat sich auch in dieser Zeit wieder recht bestimmt und recht erwogen auf die ganz gleiche Weise kund, auch nach dieser Zeit hohen Himmels, tiefen Seelenfriedens, echten Lebensfriedens kam Kampf und Schmerz, kam Krieg und Leid. In meinen Steinen, in den Kristallen hatte ich ein so helles Lebenslicht gesehen, als dass es mir länger möglich geworden wäre es dem Leben, der Entwicklung der Entfaltung des Lebens, der Entwicklung und Entfaltung hohen Menschheitslebens vorzuenthalten, denn schrieb ich in jener Zeit in einem Briefe, Die Kristallwelt ist eine herrliche Welt, denn wo des Weges wir unkundig und wo das Dunkel uns umgibt, sie sicher uns zum Ziele führt, nach ewigen, dem Heiligtume der heiligen Mutter Natur anvertrauten Gesetzen. Das fühlte ich, das erkannte ich, das schaute, das lebte ich. Nach diesen Gesetzen müsse der Mensch nicht nur sein Dasein empfangen auf der Stufe der Natur und Lebensreinheit, nein, er müsse sich auch nach diesen Gesetzen entwickeln, gestalten, bewusst werden, er müsse danach erzogen werden. Und so hatte ich wieder gleichsam von neuem den Beruf gefunden, erkannt, welchen ich schon vor 11 Jahren gefunden hatte. Aber nun, nach Mittel, Weg und Zweck, was wäre nun wohl noch imstande gewesen, mich in meiner jetzigen Wirksamkeit, in meinen jetzigen Dienstverhältnissen zu halten? Nichts Einzelnes und Persönliches kam dabei ins Spiel, alles dies war in Tiefe gesunken, nur der Gedanke, der große, trieb mich, den niemand kannte, niemand im Gebiete des Sichtbaren, wie hätte irgendjemand nun mich verstehen sollen? Niemand verstand mich, alles entgegnete mir mit dem Verlust alles dessen, was nur immer den Menschen lieb und wert sein kann. Da kostete es Kampf, und nur einzig ganz allein in mir und mit mir hatte ich diesen harten Kampf zu kämpfen. Denn wie ich mich nur für mich entschied, so trat auch augenblicklich ein, was von den anderen mir, wie sie sagten, prophezeit worden sei, und ich entschied doch für mich, mit Voraussehung der Hingabe alles dessen, was ich mein nannte. Was soll ich mich nun noch mit Beschreibung des, ich möchte sagen, körperlich schmerzlichen Kampfes aufhalten, welcher der bestimmten äußerlichen Entscheidung der Niederlegung meiner jetzigen Stelle vorherging? Um ihn zu verstehen, müsste ich mich vorher klar zeichnen in der gänzlichen Hilflosigkeit, in die ich mich dadurch in Beziehung auf äußere Verhältnisse und Mittel setzte. Genug, es wird mir selbst schwer zu entscheiden, welcher von beiden Kämpfen für mich eigentlich der härteste und schwierigste war. Ich, der in Frankfurt am bei Niederlegung meiner Stelle, um ins V-Holzhausensche Haus zu gehen, oder der jetzt, ich wand in diesem mich recht eigentlich krampfhaft wie ein Wurm, aber nun war es dem Herrn Prof. Weiß bestimmt erklärt, und nun war wieder die alte Freudigkeit errungen. Und freudig wurde jetzt mit den Freunden Bauer Middendorf, Langenthal in Berlin wie in Charlottenburg verkehrt, was diese, wenn sie Lust haben, durch Erzählungen aus dieser Zeit bestätigen können. Was ich eben schon in der Verknüpfung, dass sich mehrere Einzelheiten meines Lebens wegen der Stärke seiner Zurückgezogenheit und Innerlichkeit desselben, in demselben gleichsam verschmolzen gefunden haben, erwähnen und herausheben wollte, mag nun wohl nach dieser Zeit der Erklärung geschehen sein, wohl schon in der letzteren Zeit durch das Buch Die Morgenröte im Aufgang und durch eine sich daran anknüpfende Ideenverbindung wieder auf Jakob Böhme zurückgeführt. So wurde ich es noch mehr, als ich meine Bücher wegen unserer bevorstehenden Trennung d.h. in Beziehung auf das Verkaufen und Behalten derselben die Musterung durchgehen ließ, ob nun gleichwohl schon vielleicht bei früherem Durchblättern in mir überzeugt, dass beides wahr sei, was früher in Frankfurt auf Veranlassung meines Empfangens der Aurora ausgesprochen worden sei, einmal, dass wohl in den sämtlichen Schriften die Idee eines lebendigen Zusammenhanges der moralischen und physischen Welt und der Gedanke der oder einer sinnbildlichen Bedeutung des Sichtbaren in Beziehung auf das Unsichtbare, durchgehe, dies aber so durcheinander geworfen verwirrt in der äußeren Darstellung, dass der selbst verwirrt wird, welcher schon mit der Klarheit des Gedankens an das Lesen des Buches, der Schriften selbst geht, davon jedoch einzelne allgemeine Wahrheiten, die das Buch enthält, davon abgerechnet, ob nun gleichwohl von diesem schon überzeugt, was auch noch jetzt meine Überzeugung ist, so wollte ich doch die Schriften, ehe ich mich vielleicht von ihnen trennte, noch etwas genauer kennenlernen, dies in dem eigentlichen Inhalte des Buches selbst zu tun. Dazu konnte ich mich unmöglich entschließen, und so suchte ich es durch Hilfe des ziemlich ausführlichen Inhaltsverzeichnisses zu tun, um dann über die mich ansprechenden Gegenstände an den angegebenen Orten das Weitere nachzulesen. In diesem Register musste nun die Heraushebung der Inhaltsgegenstände, Lilie, Lilienzeit, Lilienzweig, Erscheinen des Lilienzweiges und der Lilienzeit, Grünen des Lilienzweiges usw. meine ganz besondere Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Nicht aber sowohl konnte mich das, was in Böhmes sonderbar verworrener Sprache darüber gesagt ist, für mich war die ganz schlagend äußerlich dastehende Tatsache, dass mir in Frankfurt im Juli 1814, eben wo ich von jener Liliensensucht getrieben wurde, mir ganz in denselben Tagen ein Buch geschenkt wurde, wodurch ich veranlasst wurde, mir die Bücher anzueignen, eines Mannes anzueignen, welcher gerade 200 Jahre früher über eben diesen Gegenstand in und mit eben diesem Sinnbilde gedacht und geschrieben hatte, hinlänglich genug, die Bücher selbst als mein Eigentum zu behalten. zumal da sie keinen Geldwert hatten, und sie sind es noch, wie ich schon oben sagte, ob schon in dem in Frankfurt erhaltenen Buche der gedachten Gegenstände Erwähnung geschieht, weiß ich jetzt wirklich selbst nicht mehr. Das Eigentümliche der zusammentreffenden Umstände wäre dann umso näher, ob ich nun gleich dem, was sich in den genannten Schriften an die gedachten Gegenstände anknüpfte, an sich kein Gewicht gab. So gab dies wiederholte Vorkommen eines mir, an und für sich schon, ohne ein noch hinzukommendes, sehr lieben, bedeutungsvollen Sinnbildes meinem inneren Leben wohl eine innere feste frische Gestalt, ob ich mich gleich nie erinnere, dass ich das Sinnbild, sondern nur immer ganz rein und kräftig den Gedanken und die Sache selbst festgehalten, noch weniger aber Gedanke und Sache, ungeachtet dieser leicht möglichen Veranlassung, je versinnbildlich zu haben. Dies 1816er Jahr ist aber schon insoweit, als es noch in meinem Berliner Aufenthalt fällt, für mich so an inneren Entwicklungen reich, dass es mir hier sehr schwer fällt, sie zu sondern und getrennt zu halten, umso mehr als sie sich in meinem Innern so leicht verschmelzen. Wollte ich es aber tun und streng in der Zeitfolge schreiben, so müsste ich notwendig meine Papiere an der Hand haben, um dadurch wenigstens die bestimmte Zeit einiger Tatsachen festzusetzen. Aber dies bedarf es ja hierbei dem Zweck dieser Mitteilung nicht, wo überhaupt das Angeführte nur deshalb herausgehoben wurde, um nur im Allgemeinsten den Gang meiner Gemütsentwicklung von einer Hauptepoche bis zu der anderen festzuhalten. So vergingen mir die in Berlin noch zu verlebenden Monate und Wochen, wie soll ich es besser bezeichnen, als sehr lebensvoll, aber deshalb aber auch immer, mit einem vielleicht mehr noch als ich es selbst bemerkte, tief erregtem Gemüte. In dieser Zeit bat mich Middendorf, der von ihm hochgeachteten halblandsmännisch mit ihm verwandten Familie, vor meinem Weggange von Berlin das Mineralogische Museum zu zeigen. In dir sah er seine Halblandsmännin und du, jetzt mein treues Weib warst es, die mit ihm kam. Ihr hattet meine Steine lieb, du vor allen zeigtest hohes Interesse an ihrem stillen stummen Leben, welches ich dir zu deuten mich bemühte. Wer meine Steine lieb hatte, war mir wert, wer Interesse an ihrem klaren sichern Leben mir zeigte, war mir hochachtbar, und so erinnere ich mich, dass es mir Freude machte, als mir Middendorf sagte, ich möchte in kurzer Zeit darauf das Zoologische Museum mit euch sehen. Ich kam später als zum Beginn der Eröffnung, ihr hattet schon den größten Teil des Museums gesehen. In dem Zimmer der Muscheln und Korallen traf ich euch. Nach kurzem weiteren Umhergehen blieben wir an einem Ende des Zimmers stehen. Der Zusammenhang der Tierbildung, welcher sich aus der Umwandlung des Knochengerüstes ausspricht, hielt uns fest. Von dem Gegenstand des Gespräches gefesselt stellten wir uns beide an die beiden Seiten eines der großen Fenster uns einander gegenüber, ich möchte jetzt sagen bedeutungsvoll wie in einer Nische eingeschlossen. Du hörtest aufmerksam auf die Andeutung meiner Naturansicht in dieser Beziehung, mein Auge irrte in dem deinen. Ich muss beim Beginne des Gespräches wie überhaupt in dieser Zeit sehr gemütserregt gewesen sein. Denn 2x ich bemerkte die wie eine lichte Morgenröte und klare Sonne heraufsteigende Erscheinung wie mein Gemüt im Laufe des Gespräches und Hohlen in deinen Augen. Nun mein geliebtes Weib immer ruhiger und friedlicher, so ruhig und friedlich wurde, dass ich selbst über diese Erscheinung in mir, weil sie mir so ganz fremd und noch nie empfunden war, erstaunte. Und von dem Wahrnehmen dieser Erscheinung und Empfindung in mir, von welcher ich mich jedoch ganz und gar nicht entsinne, dass sie, bis in, dem, nach, wichtigsten meiner Lebensmomente wieder vor die Seele und in die Erinnerung getreten wäre, war, wie soll ich sagen, war alles entschieden. Nun hatte Berlin mir nichts mehr zu bieten, mein ganzes Lebensschicksal lag dort, ohne dass meiner Seele die leiseste Ahnung davon gekommen wäre, in Berlins Mauern ruhend, und mein Sinn strebte mit Sehnsucht fort zu dem Ziel, das einzig meiner Seele meinem Gemüte und Geiste vorlag, Menschenerziehung. Irre ich nicht ganz, so zog ich am 4. Oktober 1816 aus Berlin aus, ich lebte nur ganz in der Ausführung meines Gedankens, ging ganz darin auf, nur wie ein pulsierender Herzpunkt in einem vom Leben erregten Ei fühlte ich mein Herz und mein Leben, dass mir mein äußerer Lebensplan, da ich des Lebens Verhältnisse nur rein menschlich schaute, in seiner Anlegung ebenso ganz einfach wie in seiner Ausführung ganz leicht, ich möchte sagen so natürlich als notwendig vorkam. Was in mir lebte, war dies, ich muss es wohl um ein festes Fundament für diesen zweiten Teil meines Lebens, zuletzt verlebten Lebensabschnittes zu gewinnen, anzudeuten und hervorzuheben suchen, was natürlich entstehen, gedeihen und bestehen soll, muss sich an natürliche Verhältnisse und natürliches Leben anknüpfen oder vielmehr davon ausgehen, Was menschlich entstehen, gedeihen und bestehen soll, muss sich an menschliche Verhältnisse und menschliches Leben anknüpfen oder vielmehr davon ausgehen. Die ersten und ursprünglichen aller menschlichen Verhältnisse sind die Familienverhältnisse. An die Familienverhältnisse muss darum die Erneuerung oder Veredelung oder die Fortbildung des Menschheitslebens angeknüpft werden, oder vielmehr davon ausgehen. Innerhalb des Kreises der Familienverhältnisse ist wieder kein Verhältnis inniger und fester als das zwischen Mutter und Kind. An das Verhältnis zwischen Mutter und Kind, an die Liebe der Mutter zu ihren Kindern muss sich darum die Erziehung für Menschenfrieden pp. Anknüpfen. Die Mutter kann nun nicht nur für die Erfüllung ihrer Mutterliebe alles tun, sie freut sich sogar, sie ist glücklich, Gelegenheit zu bekommen zur Erfüllung ihrer Mutterliebe, und ergreift diese Gelegenheit gern. Sie ergreift diese Gelegenheit, sie muss ihrer Natur nach notwendig, sie kann gar nicht anders, diese Gelegenheit ergreifen, als sie ihr zugleich Gelegenheit gibt, nicht nur ihrer Kinder, sondern sogar ihre eigene Subsistenz dh. Ihr eigenes Bestehen zu sichern. So dachte ich ungefähr schon den Worten und Sätzen, aber ganz bestimmt der Sache und dem Inhalte nach in Beziehung auf die Schwägerin in Griesheim, und so dachte ich mir gar nicht anders, konnte gar nicht anders denken und erwarten, als dass sie meinen ihr vorzulegenden Plan mit Freude und in Frieden auf und annehmen würde. In Beziehung auf mich dachte ich so: Wer etwas Tüchtiges leisten und bewirken will, muss darin leben, muss darin aufgehen, muss sonst nichts als dies wollen. Wer also in der Erziehung und in dem Unterrichte der Kinder etwas Tüchtiges und Ausgezeichnetes leisten und bewirken will, muss nur diesen ausschließend leben, darf nur dieser und sonst nichts und niemand angehören. So klar oder unklar ich mir also das Ganze des Erziehungs- und Lehrgeschäftes dachte, so war in dem mir vorliegenden Falle der Plan so bald als einfach gemacht. Ich erziehe und unterrichte die Kinder meines verstorbenen Bruders, seine hinterlassene Witwe, als Mutter derselben, sorgt, in diesem natürlichen Verhältnisse stehen bleibend und demselben gemäß für die Besorgung der häuslichen Bedürfnisse. Mein Bedürfnis an Kost überträgt sich in der Menge leicht und wird durch die tüchtige Erziehung der sämtlichen Kinder reichlich zurückbezahlt. Würde ich zu diesen ihren Kindern später noch andere hinzunehmen, so würde für diese ihr ein angemessenes billiges Kostgeld bezahlt, wodurch zugleich auch ihr Bestehen in der Zukunft gesichert werde. Im Anfang sollte es jedoch ausschließend nur ein Erziehungskreis für die Familie sein, und durch dessen Leistungen bestimmt sollten sich die Vergrößerung und Ausdehnung geschehen, in welcher sowohl rein als allgemein menschlichen Beziehung ich mir das neu beginnende Werk dachte, geht sehr bestimmt und einfach daraus hervor, wie Rousseaus Wollen und einer seiner Aufenthaltsorte im Jura bei erstem Anblick unseres kleinen Tales zwischen Schale und Eichfeld, an jenem neblicht-regnerischen Oktobermorgen, mir in die der Erinnerung vor die Seele trat und hieran in meiner Seele schnell und unbewusst der Gedanke heraufrangte, hier ein Erziehungstal, ich erwähne dies schon oft erwähnte hier mit Vorbedacht, um so Sonntag 2. X klar als bestimmt und unzweideutig zu zeigen, wie in höchster, reinster Allgemeinheit ohne irgendeine leise Beziehung auf meine Person, dort der Gedanke der Menschenerziehung in mir lag, ja, wohl in Beziehung auf mich der ganz bestimmte Gedanke in meiner Seele lag, mich, mein Leben, meine Person ganz meinem Zwecke hinzugeben, ich wollte mit kurzem Worte nur das geistig Wirkende meines Werkes sein. So kam ich vor Griesheim an, wo von der Höhe herab freudig mein Blick auf einem ebenmäßigen, schönen weißen, grünfenstrigen und rot bedachten Hause in Bäumen ruhete, es leicht mit frischen Knaben belebt sehend. So kam ich nach Griesheim. Statt Beistimmung fand ich hier Entgegnung, statt Einverständnis, Missverständnis. Das Resultat war: Machen Sie, was Sie wollen, ich tue, was ich will. Tun Sie Ihre Pflicht, ich die meine, es ist mir für mich selbst und zum Verständnis meines ganzen nun folgenden Lebens auf das höchste Bedürfnis zu zeigen, wie mein Erziehungsplan zwar, als mir das erste und natürlichste erscheinend, an die Kinder meiner Familie anknüpfend, doch in sich und in seiner Ausführung völlig frei und selbstständig dastand, sobald diese Anknüpfung zurücktrat, dass überhaupt, wenn ich es in seiner Klarheit und Wahrheit schaue, zwischen mir und meiner Familie eigentlich nie ein persönliches Band, sondern von der frühesten und ersten Zeit der eigentlichen Verknüpfung an diese nur einzig durch die Erziehung und durch die der Erziehung noch bedürfenden Kinder bestanden hat, also recht eigentlich nie auf einem einzelnen Gliede dieser Familien, sondern nur in dem Erziehungsbedürfnisse und Interesse derselben daran bestanden hat. Ich kann mich hier gar nicht losreißen von dem Zustande des allgemein menschlichen und ganz unpersönlichen Wollens und Strebens meiner in dieser Zeit, weil es wie es scheint ich hierin noch nie erkannt und verstanden worden bin. Nichts in mir gehörte einem Einzelwesen an, ich selbst nicht mehr mir, sondern ganz nur meinem Berufe. Wenn ich mit der Erfüllung dieses meines Berufes an meine Familie, an Glieder meiner Familie anknüpfte, und selbst dabei wohl von Liebe zu von Dankbarkeit gegen meine Familie rede, so ist und war hier Liebe und Dankbarkeit nicht der Zweck, sondern die Mittel zur Erfüllung meines mir über allen Vergleich höher stehenden Berufes und Strebens, was mich, wie ich so oft aussprach, so ganz erfüllte. Darum hatte Rudolstadt ganz und gar kein Interesse für mich, weil es kein Interesse für mein Streben hatte. Ebenso wenig hatte Stadt Ilm darum für mich ein Interesse. So gab es nur ein Griesheim und Griesheimer für mich, als man meine Erziehungsidee zwar nicht zu würdigen verstand, aber ihr doch wenigstens erlaubte, da einen Ankerpunkt zu fassen. Dölstedt gewann nichts an Interesse für mich, da man altklug die Anwendung eines Erziehungsgedankens an die Seite schob, welchen man doch so sehr bedurft hätte. Und Osterode würde ich ganz schmerzlos und vielleicht für immer verlassen haben, wäre mein Erziehungsvorschlag ohne Erfolg gewesen. Wenigstens kam mir bei dem festen Gedanken der und dem bestimmten Plan der Abreise der Gedanke der Wiederkehr nicht in meine Seele. Ich will, dass die Beurteilung meines Lebens und Handelns, meines innersten geheimsten Zustandes in dieser Zeit endlich ein festes Fundament gewinne. Wie soll ich es nun noch anders und bestimmter aussprechen? Jedes persönliche und einzellebige in mir war gänzlich zurückgetreten, nur einzig der Gedanke, durch Erziehung für Erscheinung reinen Menschheitslebens zu wirken, lebte in mir. Und ich gehörte diesem Gedanken, d.h. nur mit diesem Gedanken, dieser Idee fühlte und wusste ich mich eins. Meine Zeilen, die ich sogleich an Middendorf von Osterode aus, als ich Osterode für die, auf das reinste und kindlichste für reine und kindliche Aufnahme und hingebende Pflege des Gedankens entschieden hatte, schrieb, müssen dies beweisen. Immer habe ich gewünscht, sie als absichtslos geschriebenes Dokument einmal wiederzusehen. Irre ich nicht sehr, so schrieb ich in jenen immer mir wichtigen Zeilen, denn sie sind das absichtslose Dokument des ersten leisesten Keimens des gesamten späteren Wirkens. Dem reinen Menschheitsleben will ich ein Asyl erbauen, oder doch wenigstens Ähnliches, Gleichbedeutendes. Daher mein gänzliches Befriedigtsein in mir, nach freundlicher Aufnahme von Ferdinand Wilhelm und mir in dem klaren Försterhause, auf welchem schon früher mein Blick froher Ahnung voll, so gern geruht hatte. Daher beim ersten Besuche im Pfarrhause mit meinem geliebten Vertrauten auf die Frage, woher denn die so entschieden freudige, gänzliches beruhigt wie volles Zufriedensein ausdrückende Antwort, vom Hause der Winter von 1816 zu 1817 verfloss in dem schönsten, geordnetsten, tätigsten Leben, ich darf wohl sagen, nach Möglichkeit so wie ich es mir gedacht hatte und Eingang dieses Abschnitts gezeichnet habe. Ich ging gänzlich, konnte gänzlich in meinem Berufe aufgehen und meine Wünsche und Erwartungen gingen nicht über unseren kleinen Kreis, nicht über das kleine reinliche Haus hinaus. Der Frühling 1817 erschien und mit ihm der erste meiner Geburtstage, welchen ich in dem selbstgewählten, selbstgeschaffenen Lebensberufe feierte, ich erwähne ihn bloß, weil er mir meinen schönen Orangenbaum gebracht hat, von welchem ihr mir schriebt, dass er im nun verflossenen Sommer zweimal blühte, ja mich selbst durch Senden eines üppig vielblütigen Zweiges davon überzeugt habt. Der zweite Tag nachher brachte mir den Middendorf und Langetals Bruder, den Christian. Die zweifache Gnadenzeit der Witwe des Haarpfarrers war nun bald zu Ende, die beiden Pfarrwitwen mussten Johannes das Pfarrhaus räumen, nur ein dreifaches war jetzt in Beziehung auf die Kinder meines verstorbenen Bruders möglich: einmal, sie ganz zu mir nehmen, wie und wodurch sie dann erhalten, dann, mich ihrer Erziehung ganz entschlagen. Aber wo war dann die treue Festhaltung meiner des ersten Gedankens, oder endlich drittens, ich musste mit der Mutter derselben einen und eben denselben Wohnort wählen, damit ihre Kinder bleibend bei ihr die Kost haben konnten. Ich wählte das Letztere natürlich unter der sich selbst verstehenden Bedingung, dass sie einen Wohnort wähle, welcher meinem Zwecke entspreche. Die Vorsehung führte uns in das Tal, welches mein vorahnendes Gemüt 8 Monate früher schon als Erziehungsort erkannt hatte. Im Juli 1817 zog ich mit Middendorf und meinen 3 Knaben nach Kalhau, zuerst bis Reynolds Haus ausgebaut war in das sogenannte, Unsere Haus, wer alles von den Griesheimer Kindern mit da war, weiß ich nicht einmal so viel weiß ich, dass Dorchen mit in Karlhau war, ihre Mutter war noch krank, in Griesheim zurückgeblieben. Jetzt kam uns der liebe Besuch der herzigen Schwägerin und Emiliens aus Osterode. Bis noch kurz vor Ankunft derselben hatte ich den Plan noch nicht ganz in mir aufgegeben, dass die Griesheimer nun bald Karlhauer im Verein das Häusliche, wenigstens die Küche für meinen Kreis besorgen könnten. Doch in den sich mir jetzt zeigenden Umständen sah ich klar, wie rein unmöglich die sei. Die immer hilfreiche Muhme in Königssee verschaffte mir eine Köchin. Ein oder zwei Tage nach Ankunft der lieben beiden Osterode Gäste war die Wohnung bei Heinold zum Bewohnen hergestellt und von ihnen einweihend bezogen. Von dieser Zeit an weiß ich nicht mehr, wie unvollkommen mein Hauswesen gewesen sein mag, nur eines weiß ich, dass die Zeit des glaub ich 14-tägigen Aufenthaltes des freundlichen Besuches in Karlhau mit zu den schönsten meines Lebens gehört. Keinesweges, dass während dieser Zeit mir irgendeine Person oder ein Verhältnis, etwa her oder nahe getreten wäre, davon war keine Spur noch weniger ein Gedanke, nein, das Ganze des Lebens befriedigte mich und mein Gemüte so sehr. Das ununterbrochene stille sinnige Arbeiten der Mutter für ihre Söhne, der Tochter stilles kindliche Teilen dieser Arbeiten, und selbst wohl der Mutter ernstes Wort, wenn nicht alles streng ihrem Wunsche entsprach, der Söhne unscheinbare innige Liebe zu, innigste Anhänglichkeit an ihre Mutter, dieses stille warme veilchenartige Familienglück und Familienfriede, dieses und alles, was es einschließt als ein ungeteiltes Ganze, nichts Einzelnes heraushebend, das war es, was mir diese Tage des Werdenbesuches so sehr lieb machten. Wie glücklich waren wir alle, dass kein Sturmwind von Griesheim her uns den Duft dieser Lilientage, die wir verlebten, ohne dass wir es wussten, verwehte. Wir verlebten diese Tage als Lilientage ebenso unbewusst wie den Monat als Lilienmonat, in welchem wir sie verlebten, so rein war es nur das tatsächliche Leben und nichts als dasselbe, was diesen Tagen die Weihe gab. Du Emily, jetzt liebendes Weib eines liebenden Mannes, jetzt geliebte Gattin eines geliebten Gatten, jetzt beseligendes Wesen eines beseligenden Wesens, du selbst wirst in der Wahrheit deines kindlichen Gemütes es wissen, wie so sehr wenig dort ungeachtet der uns dort allen so sehr lieben Feier deines Lebensfestes, eigentlich deine Person hervortrat, noch von irgendeinem von uns hervorgehoben wurde, war uns allen und auch mir die spätere Bedeutung, die dieser Tag und Monat erhielt, so unbekannt, das was doch gewiss auszuführen und zu erreichen gewesen wäre, keine Blume, nicht die eigentliche Blume dieses Monats dein Fest verschönte, sondern nur das Feld, der Wald, die Flur, gleichsam das Allgemeine der Natur, in welcher wir dort noch lebten, nicht aber die eigentlich häusliche Blume des häuslichen Gartens, welche sich zum häuslichen Garten verhält wie das gleichfarbige wie gleich sanfte häusliche Tier zum häuslichen Leben, weil das häusliche Leben als ein eigenes Leben uns allen in seinen Bedingungen noch fern stand. Doch so sollte und konnte es nun nicht mehr lang bleiben. Mit der Mutter Ferdinands und Wilhelms war auch uns andern die Mutter des häuslichen Lebens mit fortgezogen, ob sie gleich nur die unbewusste stille Pflegerin desselben war, wenn auch, abermals durch das freundschaftliche Eingehen der lieben Nume in Königssee, an die Stelle der Köchin eine achtsamere Wirtschafterin trat, so konnte dies dem inneren Leben nichts reichen. Dies innere und äußere Leben erweiterte sich, der Bau eines eigenen Erziehungshauses war nicht nur beschlossen, sondern die Vorbereitung dazu schon begonnen, die Familie war, möchte ich sagen, schon gebildet. Da musste alles auf den einen Punkt hinweisen, der Familie ein weibliches Familienhaupt, dem Hauswesen eine Hausfrau, den Kindern eine Mutter und dem männlichen Leben die ihm zugehörige zweite weibliche Hälfte, dem strebenden denkenden Manne, das pflegende fühlende Weib zu geben, doch keineswegs sah ich diese Forderung hier, als mit meinem erziehenden Streben als in eines zusammenfallend, es kam mir gar noch nicht der Gedanke, dass ich selbst dem Kreise geben müsse, was ihm mangle. Im Gegenteil hielt ich persönliches Alleinstehen meiner noch immer als eine Bedingung des höheren Erreichens meines Lebensberufes ganz fest. In dieser Lage kam ich, um mir und dem Ganzen zu genügen, ich auf den Gedanken, den Bruder und die Schwägerin in Osterode zu bitten, mir ihre kräftige Albertine zur Stütze meines Hauswesens und zur Führung desselben zu schicken, die sich nach meiner Einsicht ganz dazu geeignet hätte. Ich hatte dort einzig den Gedanken, meinem Hauswesen zu geben, was es bedürfe. Mögliche persönliche Beziehung weder für die Gegenwart noch die Zukunft traten hier gar nicht in meine Seele. Die gute Schwägerin sah anders, und statt einer erwarteten Zusage, bekam ich eine unerwartet abschlägliche Antwort. Selbst dem Middendorffschen Leben, sogar nicht dachte ich an mich, brachte ich in jener Zeit den Gedanken nahe, dem Ganzen die Hausfrau zu geben, wie ihm gewiss noch manches aus den Mitteilungen jener Zeit in dieser Beziehung erinnerlich sein wird. Doch fand es sich dazu noch lange nicht entwickelt genug. Nun erkannte ich es endlich klar als unerlässliche Pflicht, selbst dem von mir gebildeten Kreise, ich möchte sagen schon hervorgerufenen bedürftigen Familie zu geben, was er gleichsam als Herz und Lebenspunkt, als Herze zu einem gesunden rein menschlichen Leben forderte, was natürlich bei dieser ganz neuen, bisher ganz und gar nicht von mir beachteten noch weniger erwogenen Forderung meines gewählten Lebensberufes endlich vor allem zuerst mir entgegentrat, war die Betrachtung und Prüfung meines Charakters. Da fand ich denn gleich zuerst, und das tiefe Gefühl davon musste mich auch wohl bei meinem bisherigen Gedanken mein Leben allein zu leben geleitet haben, dass des Lebens ernste Führung mein Leben ernst, dass des Lebens strenge Schule mein Leben streng, und des Lebens harte Schicksale mein Leben in mir in mehr als einer Beziehung hart und noch mehr als dies gemacht hatten. Hierüber war ich sehr bald klar und es sollte mich wirklich wundern, wenn ich in jener Zeit gar nichts darüber unter meinen Papieren niedergeschrieben haben sollte. Freilich ließ mir das Leben dort dazu wenig Zeit, denn nach und mit der Erkenntnis musste immer augenblicklich und rasch gehandelt werden. Aus meiner Selbst- und Lebensprüfung ging mir also als erste oberste und unerlässliche Forderung hervor, eine lebenserfahrene vor mir zu wählen, ein jugendliches, lebensunerfahrenes Gemüte und Wesen mit meinem Leben zu verbinden hätte ich für ein Vergehen, ja ich spreche es für mein innerstes Gefühl nicht zu stark aus, für ein Verbrechen gehalten. Ich achtete das jugendliche Leben und die hohe Bedeutung desselben, ich achtete das weiblich-jugendliche Leben viel zu hoch, als dass ich es hätte in seiner Unerfahrenheit und Gutmütigkeit an mein vom Leben so vielfach zerdrücktes Leben binden, und so durch meine Schuld die schönsten, laubigsten, grünendsten, blühendsten und duftendsten Entwicklungen desselben stören oder gar gänzlich hemmen sollen. So klar und so bestimmt als es hier steht, redete ich mit mir. Ich fühlte und erkannte mich auf eine Stufe des menschlichen Lebens gerückt, die nicht mehr fähig ist, die zarten duftigen Forderungen eines jugendlichen weiblichen Gemütes zu erfüllen, mit so kurzem als klarem und wahren Worte, welches nicht mehr fähig ist, Gleiches gegen Gleiches zu geben, welches ich doch als die erste und Grundbedingung alles ehelichen Lebens erkannte. Wer und wie man auch hierin über mich vielleicht sogar durch Lebensäußerungen anders denken mag, die Sache selbst ist als innerste Tatsache meines Lebens wahr. Schon dadurch schied sich bei meiner Wahl jeder Blick auf meine nächsten Familienverhältnisse aus, welchen Blick schon eine andere, zwar ganz dunkle, aber ebenso tiefe als wahre Stimme meines Innersten nicht zuließ. Und hätte ich nicht vor allen, den jugendlich-weiblichen Wesen meiner nächsten Verwandten Welt, die mir wirklich lieb und wert waren, das schönste Leben bereiten, mich nicht wenigstens hüten sollen, ihnen ein Hemmnis zu sein, dass sich ihnen das allerschönste lebenslos entwickeln könne und wirklich entwickle, und habe ich mich darin getäuscht, was konnte nun einer jeden dieser teuren Wesen wirklich Höheres gereicht werden, als was ein jedes besitzt, und wenn nun auch, wäre es auch wirklich ganz unbewusst der höchste Wunsch meines Herzens gewesen wäre, sie nicht allein ganz glücklich zu sehen, sondern nach Möglichkeit selbst ganz glücklich zu machen, wäre er mir nicht jetzt auf das Schönste erfüllt, könnte er mir schöner erfüllt werden. Darum bin ich jetzt noch über die Entscheidung meines Herzens, meines Gemütes und Geistes jetzt noch so ruhig, friedlich und freudig klar, als ich es dort war, und bin gewiss, dass ich es ewig sein werde. Alle die achtbaren Wesen, welche mir mein bisheriger Lebensweg bekannt gemacht hatte und mit welchen ich wohl meinen ferneren Lebensweg, durch höheren Beruf aufgefordert, gern fortgesetzt hätte, mir so in der Erinnerung vorüberführend, blieb mein Lebenszeiger nur bei einer stehen, es war die, welche meinem Gemüte, das was es immer gesucht hatte und suchte, einst gegeben hatte, Frieden des Geistes und Herzens, Frieden im Innern, deren Leben mir das ferner versprach. Denn eine gleichreiche tief eingreifende Lebenserfahrung bot ihr das Mittel dar, mich in der Vielseitigkeit aber eben darum unvollständigen Entwicklung und Ausbildung meines Geistes und Gemütes zu verstehen. Nur von dir, mein nun geliebtes, türes, treues Weib, deren Blick mir einmal, meinem Gemüte und Geiste einmal des Lebens höchstes Gut, Seelenfrieden gegeben hatte, erwartete ich es für immer. Meine Wahl war so entschieden, ich schrieb an dich, du antwortetest mir würdigend, und im Gemüte einend aufnehmend des Gemütes höchstes Vertrauen, als eine wenn auch schon selbstständige doch kindlich ergebene kindlich treue Tochter, so schien nun bald mein Leben auch äußerlich seine ebenso friedliche und klare als feste und bestimmte Gestalt gewinnen zu wollen. Langedal und irre ich nicht, auch Christoph John hatten jetzt unsern Kreis vermehrt. An dem Aufbau eines eigenen Hauses wurde mit großem Eifer gearbeitet. Seit einiger Zeit hatte ich angefangen, die Entwicklungsstufen meines strebenden Lebens größeren, besonders dem Geiste nach gleichartigen Erscheinungen des allgemeineren Menschenlebens in Verbindung zu setzen. So gleichsam den Gedanken wieder aufnehmend, der 1805, die Wartburg verlassend, in mir heraufdämmerte, so setzte ich auch mein Wollen und Streben mit der Reformation in Verbindung, weil ich nun der Überzeugung war und bin, dass das Neue immer notwendig in bestimmten Punkten mit eben solcher Notwendigkeit aus dem Alten hervorgehen muss, wenn das Neue als eine Fortentwicklung des Alten bestehen soll. So war ich schon seit längerer Zeit auf den Ausdruck der 300-jährigen Jubelfeier des Reformationsfestes Ende 8 BR Oktober und Anfang 9 BR November 1817 wirklich gespannt. Und da ich meinte, je größer und sonst bedeutender die Stadt sei, welche dieses Fest feiere, ein desto bestimmteres Gepräge des Zeitgeistes und seiner Forderungen müsse da selbst die Feier haben, so schien es mir wie von der Vorsehung vorbereitet in deinem Briefe die Veranlassung zu finden, gerad in diesen Tagen nach Berlin zu reisen, um dich selbst zu sehen, selbst zu sprechen. Alles kurz und bestimmt persönlich zu besorgen, was zu erfüllen und zu besorgen mir oblege. Denn wenn ich ein Verhältnis in sich klar und vollendet sehe, dann war und ist es mir von jeher größtes Lebensbedürfnis, solches auch möglichst bald äußerlich vollbracht zu sehen. Und so traf ich am Tage vor dem Reformationsjubelfeste 1817 in Berlin ein, wen ich zuerst finden wollte und nicht fand, das warst du. Du warest in Frankfurt A.O., wer gar keinen Eindruck auf mich machte, und von wem ich gar keine Spur eines geistigen Wirkens und Wehens wahrnahm, dies war die Feier des Reformationsjubelfestes in Berlin. Nichts Belebendes von keiner Seite, nichts Erhebendes trat mir dort entgegen, wohl aber der Ausdruck, dass selbst hier in einer großen geistigen Welt das eigentlich Belebende, das eigentlich Erhebende mangle. Alles dreies zugleich, obgleich das letzte am meisten, nämlich die Art, wie ich mein Gesuch an dich gebracht, wie es zu deinen verehrten Eltern gekommen und endlich und zuletzt das Gesuch und der Suchende, konnten sie, ich weiß nicht welchen hohen Grad der Vollkommenheit sie hätten haben müssen, für die beiden letzten Stimmen. Ich achtete Familienglück und Familienfrieden, ich achtete die von deinem kindlich treuen Willen selbst gesetzte Bedingung, als dass ich nach meiner Lebensansicht, der ich nur die freie Lebensentwicklung wünsche und liebe, anders als ich der ferneren Lebensentwicklung hätte entgegensehen sollen. Ich will hier aus der tiefsten Verborgenheit meines Herzens etwas hervorrufen, was noch nie gegen irgendeine von euch Irrtören, überhaupt höchstens einmal gegen Middendorf erwähnt worden ist, bloß um durch den allerstärksten Beweis der Meinung zu entgegnen, als würde ich mich der Unbesonnenheit preisgegeben haben, irgendeinem Wesen meiner nächsten Verwandtschaft mein Leben zu bieten. Was ich hier hervorrufe, ist, in jener Zeit der Unentschiedenheit meiner Lebensentwicklung, der bestimmte Entschluss, würde ich mich in meinen, jenen Schritten und Handlungen zum Grunde liegenden Lebensansichten getäuscht haben und würden sie so ohne Fortentwicklung bleiben. So würde ich Wilhelminen Hoffmann in Leipzig um Lebenseinigung mit mir gebeten haben. Doch weiß ich wirklich nicht, ob sie nicht dort schon selbst verheiratet oder wenigstens versprochen war. Allein wie Geist und Gemüt es wahrgenommen, wie inneres und äußeres Auge es gesehen und Herz und Leben es vorempfunden hatte, weil es das Beste, das Schönste, Wahreste und Rechte war, so geschah es gestern am 11. September, und schon vor 13 Jahren wurdest du, geliebteste Wilhelmine, mein töres Weib, für immer die meine. Es gibt Lilienleben und Rosenleben, es gibt das Leben der Lefkreue und gibt Leben des Lachs, es gibt Leben der Myrte und Leben des Orangenbaumes, es gibt Leben gleich dem der Eiche und Buche, deren Blätter zerstochen werden, oder Leben gleich des Apfel- und Birnbaumes, deren Früchte zerstochen werden. Jedes dieser Leben ist an sich gleich vollkommen, gleich vortrefflich wie das andere, aber jedes kann nur aus seinen eigenen Lebensgesetzen begriffen werden. Will man also die verschiedenen Menschen leben, die das Leben der verschiedenen Menschen oder sein eigenes verstehen, so muss man wissen, sich klar machen, ob man ein Blumen- oder ein Baumleben führt, ob das Leben einer Eiche und Buche oder das eines Apfel- und Birnbaumes, oder das einer Myrte oder Orange. Sonst wird man bald Früchte, bald Blumen, bald Düfte, bald bunte Farben, bald vom Sturm nicht zu beugende Festigkeit verlangen. Forderungen, wovon eine die andere ausschließt. Ich habe viel über die Bedingnisse der Ehefähigkeit, wenn ich das Wort ähnlich dem der Schulfähigkeit bilden darf, nachgedacht und fast möchte ich sagen, eine Bedingung sei klar zu wissen, von welcher Art das gegenseitige Leben sei, ob Blumen oder Baumleben, und dass man die Gesetze seines Lebens aus einigen Lebensabschnitten klar erkannt habe, damit, wenn sie in ihren Folgen und Bedingungen, diese bleibenden Lebensgesetze auch in den gesteigert neuen Lebensabschnitten wieder eintreten, sie dann nicht unerwartet kommen. Je mehr ich diesen Gedanken festhalte, je mehr sehe ich, wie er in seiner Entwicklung und Anwendung mit meinen allgemeinen Erziehungs- und Lehrgrundsätzen zusammenfällt. Ich möchte, um mich an einem Beispiel klarzumachen, sagen, man muss, ehe man ehefähig ist, wissen, ob man 1, 2, 3, pp. Oder 3, 6, 9 pp. Oder 5, 10, 15, oder immer hübsch in geraden Zahlen 2, 4, 6 pp. Oder gar in der wunderlichen und wunderbaren Reihe der Primzahlen 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 pp. Fortzählen will, oder gesteigert 2, 4, 8 pp. 3, 9, 27 pp. 4, 16, 64. Doch ich verweile hierbei zu lang. Ich wollte bloß sagen, dass ich jetzt wohl schon hätte wissen und beachten sollen, wie mein Leben und überhaupt alles Leben ein im hohen Grade gesetzmäßiges ist, wie jede Entwicklung nach einem lang verhaltenen, lang zurückgedrängten Leben immer etwas Gewaltiges, Gewaltsames hat. Dann vor allem hätte ich schon in meinem Leben erkennen und aus demselben für die Einsicht ins und die Anwendung aufs fernere Leben festhalten sollen. Was ich jetzt schon oben bei Erwähnung meines letzten Berliner Lebens angedeutet habe, wie in meinem Leben immer auf eine Zeit der Ruhe, der Erfüllung, der Befriedigung immer wieder eine Zeit der Erregung, gleichsam der Bestätigung und der Prüfung kommt, wo das schon Errungene, schon Besitzende gleichsam wie in einen Schleier zurücktritt. In meinem Leben und in meiner Lebensansicht, ich möchte sagen in meinem Lebensberufe und meiner Lebensbestimmung, sehe ich jetzt, wie in sogar vielen jetzt erst, aber doch endlich, die unerlässliche unbedingte Notwendigkeit. In meinem Leben und meiner Lebensansicht, weil ich selbst nur einen Wert auf ein in sich klar bewusstes Leben lege und dieses auf der letzten Stufe das eigentlich menschliche Leben nenne, in meinem Lebensberufe und Lebensbestimmung, weil ich eben meinen Lebensberuf, meine Lebensbestimmung darin bestehend erkenne, dass ich die Lebensgesetze in ihrer Notwendigkeit auffinden und in Klarheit darlegen, dass ich das menschliche Leben so zu einem echt und rein menschlichen DI nach Weg, Mittel und Zweck sich bewussten erheben soll. Ja, mein teures, treues Weib, meine geliebte Wilhelmine, die Lebensgunst ist eine so hohe, als schwere und doch auch den inneren Gesetzen und Bedingungen nach gewiss nicht weniger sichere Kunst als nur irgendeine andere. Aber ich glaube auch, das Menschengeschlecht besitzt sie noch nicht, so wie ich glaube, dass es im Bewusstsein noch nicht einmal den Ausgangspunkt der untrüglichen Gesetze besitzt, meine Bestimmung, meinen Beruf von dieser Seite her und in dieser Form ausgesprochen erkenne ich nun diese sichere Lebensgunst dem Menschengeschlechte zu geben, ihren sicheren Ausgangspunkt schon gleich dadurch zu geben, dass ich sage, meine Bestimmung und mein Beruf ist die untrüglichen Gesetze der Lebensgunst in den untrüglichen sicheren Gesetzen der Naturentwicklungen zu finden und daraus abzulesen, was als ein stetig zusammenhängendes lebendiges Wissen und im Gebrauch und der Anwendung sich entfaltende umfassende Wissenschaft noch nie von einem, wenigstens nicht als ein allgemein menschliches und für ein allgemein menschliches Eigentum, zu einem allgemeinen menschlichen Eigentum gelehrt wurde. Würde ich nun so, nachsichtsvolles Weib wie ich wohlgekonnt hätte dort schon die Erscheinungen des Lebens verstanden, würde ich wie ich als Mann und als einsichtiger Mann, für welchen ich ja gelten wollte, gesollt hätte sie dir gedeutet haben, so würden sie für uns beide nicht nur ihr Unangenehmes verloren, sondern sogar vieles gereicht haben. Mit einem Worte, sie würden nicht Lebensdiebe, sondern Lebensdeuter und so Lebensgeber geworden sein. Doch hatte ich freilich auf der anderen Seite einen nur zu traurigen Beweis, wie wahr ich bei dem wichtigsten Grenzstein des Lebens mich selbst erkannt, indem ich wohl eingesehen hatte, wie des Lebens harte Kämpfe nach mancher Seite hin mich selbst hart gemacht hatten. Aus der reinsten, unpersönlichen Absicht nun, ich erinnere mich dessen, indem ich dies niederschreibe, recht klar, In der aufrichtigen Meinung, nun dir die Geschäfte des häuslichen Lebens zu erleichtern, hatte ich Albertinen von Osterode zu uns erbeten. Albertine erschien, irre ich nichts, im Sommer 1819 bei uns, das während des Briefwechsels mit dem Bruder wegen ihrer Überkunft zu uns, meine Erinnerung oft des friedlichen Familienlebens in seinem Hause gedacht, es wohl gar in einer gewissen Beziehung in sich selbst wieder gelebt hatte, ist wohl ebenso natürlich, als dass dies eigend in mir geschehen konnte, ohne dass ich selbst etwas davon wusste, dh. Ohne dass jenes Erinnerungsleben in mein Bewusstsein aufgenommen wurde, da ich in mir die ganz feste Überzeugung trage, dass jede, selbst die persönlich unangenehmen Erscheinungen und Begegnisse in ihrem letzten Grunde und letzter Quelle erkannt zu einem allgemein nicht allein beruhigenden, sondern sogar befriedigenden Ergebnis führen. So wünsche und erstrebe ich in meinen Lebensdarstellungen die höchste, die tiefste, innerste mir selbst noch verborgenste Wahrheit, und so ganz namentlich auch in der, welche ich jetzt zu zeichnen beginne. Albertine kam, und in demselben Augenblick, als ich sie unsere Treppe betreten sah, trat auch wie aus einem Meere hervor die volle lebendige Erinnerung des ganzen friedlichen und häuslichen Osteroder Lebens vor, oder vielmehr in meine Seele, ergriff, wie ich es früher unbewusst und ohne Reflexion gelebt, so unbewusst und ohne Reflexion jetzt mein Gemüte. Warum sollte nun meine Seele, mein Gemüte nicht ein solches Leben, was es ja selbst so sehr ersehnte und erstrebte, aber noch zu unausgebildet war, um es in selbsttätigem Bewusstsein aus sich und außer sich zu schaffen, nicht freundlichst ja vertrauend und als ein bekanntes, vertrautes empfangen und willkommen heißen? Ein zweites war nicht minder natürlich, ich möchte sagen hier unvermeidlich notwendig, es war das, was im Leben so unendlich oft geschieht, dem Teil das Glied an die Stelle des Ganzen zu stellen, in dem Teile, in dem Gliede das Ganze zu sehen. So sah und empfing ich gleichsam hier in Albertinen ihre ganze Familie, wenigstens oder eigentlich das Gesamtleben ihrer Familie, von welchem sie ja auch ein lebendiges Glied war, in einer Person, in ihrer Person und so der Ausdruck meines Empfanges, welcher mir dort so natürlich, ich möchte sagen so notwendig erschien und war, als er mir hier klar ist und auch notwendig erscheint. Mein Leben hätte in seinem Innersten wirklich nicht so hoch und ganz allgemein, es hätte wirklich persönlicher und eigensüchtiger sein müssen, wenn dort der Ausdruck des Empfangs deiner, Albertine und meines Seins gegen dich hätte ein anderes sein sollen, als es wirklich war. Sieht man doch in einer Pflanze, einer Blume, ja in einem kleinen Zweige und Blatte eines Gewächses nicht nur eine Person, sondern das Leben einer Person, ja empfängt man doch, meint man doch in einem Gewächse, ja nur in dem Zweige eines Gewächses, das Leben nicht nur eines ganzen Kreises, sondern sogar einer ganzen Gegend zu empfangen, und ruht das Auge vertrauend und vertraut auf ihm, ohne eigentlich auf ihm, dem Zweige als Zweig, dem Blatte als Blatt, der Blume als Blume zu ruhen. Wie viel mehr noch bei einem Menschen, der ein Glied eines solchen Kreises ist, warum sollte man nicht auf und an ihm vertrauend und vertraut ruhen, ohne doch darum doch auf und an seiner Person zu ruhen? So empfing auch dort Albertine, was sie durch mein Leben und Sein in ihrer Ankunft und nach derselben von mir empfing oder was ganz gleich ist, ich von ihr, nicht als Person, sondern als Ausdruck und Stellvertreterin eines Gesamtlebens, ihres elterlichen, häuslichen Familienlebens, dessen lebendiges Lebensglied sie war, und ihr unbefangen kindlich randvertrauendes Gemüt und Sinn, ertrug schonend, was ganz den Ausdruck des Persönlichen hatte und doch in sich ganz rein allgemein war. Doch mein trautes, vertrauendes Weib, meine teuerste Wilhelmine, lass uns in der Betrachtung und Lebensansicht noch eine Stufe höher treten, da wird sich uns noch eine befriedigende und beseligende, menschenwürdige Doppelaussicht zeigen. Wenn auch darin das Einzelne, Persönliche schwinden sollte, doch menschenwürdig, seelengenügend, was ich sagen will, ist wohl wichtig für das Leben, das Menschenleben ist besonders wichtig für die Jugend, für das Jünglings- und Jungfrauenalter des Menschen, und mir war es oft ein sicher öffnender Schlüssel zu den Gärten der Einsicht und Erkenntnis und zu den Wohnungen des Lebens und Friedens. Ich erwähnte in dieser Darstellung und so eben jetzt erst wieder das Osteroder Familienleben in einer gewissen Beziehung als eines mir vorbildlichen Musterlebens, und doch muss uns ein so unbefangener und wahrer als prüfend eingehender umfassender Blick manche unvollkommen ausgebildete Seite desselben zeigen, zum Beispiel vielleicht die eines höheren, klareren Bewusstseins, was ich selbst als erste Bedingung eines rein und echt vollendet menschlichen Lebens so hoch setze. Siehst du, hier bin ich nun im Leben auf Folgendes aufmerksam gemacht worden, früher selbst aufmerksam geworden, wenn Menschen mir etwas sagten, vielleicht auch taten, was fördernd und erhebend in mein Leben eingriff, ja gleichsam ein höheres Lebensziel einen solchen Lebenspreis zeigte, so traten diese Menschen mir in einer gewissen Idealität entgegen, und diese Idealität für mich, litt gar nicht durch das Unvollkommene für sie, was ich sonst wohl von ihnen sah und hörte, ja ich sah dieses gar nicht, auf selbst bei und von Personen, von welchen ich nur in jenen Beziehungen etwas hörte, ohne sie persönlich gesehen je gesehen zu haben, war dies der Fall. Auffallend war dies besonders in der Zeit meines gewählten Erzieherberufes der Fall, wo ich meinen Erzieheridealen die Namen bestimmter Erzieher, die noch lebten, beilegte, und diese Namen aufgab und dafür andere setzte, je nachdem ich von anderen mir allgemeiner und höher genügendes hörte, so dass ich in jener Zeit wohl sagte, ich will ein A, ein B, ein X werden, bis ich von anderen, die persönlichen Unvollkommenheiten dieser A, B und X kennend, auf das Einseitige dieses Wollens oder vielmehr nur Ausdrucks aufmerksam gemacht wurde. Doch mein Ideal wuchs so empor, kam mir mindestens so zum bestimmten klaren Bewusstsein, bis ich 1815 und 1816 in Berlin wieder bei dem ersten Ideal meines Knaben- und Jugendleben, meines reinen ungetrübten Kindesgemütes wieder anlangte. So sage ich in Beziehung auf Familienleben jetzt, so ist das Ideal meines wirklichen tatsächlichen menschlichen Familienleben jetzt, eine bewusste heilige Familie. Also unter der unvollkommenen persönlichen und Einzelerscheinung Anschauung, schaut das Gemüt oft das vollkommene und persönliche Ideale an. Dies das eine, was ich zum klareren Verständnis nicht nur des Gesagten, sondern des Lebens überhaupt andeuten wollte. Das zweite ist mir nichts minder wichtig, und war und ist mir noch immer ein Leben zur eigenen Anwendung fast das Wichtigere, fasse ich es, um es euch, ihr werden hier klar und bestimmt zu bezeichnen, scharf ins Auge, so sehe ich, es ist eigentlich das Entgegengesetzte, es ist die Rückansicht desjenigen, was ich euch soeben schrieb, der Mensch besonders in seiner Jugend, das Kind, der Knabe, der Jüngling wird nicht sowohl um des Willen geachtet und geliebt, was er eben jetzt schon wirklich und im Leben ist, sondern hauptsächlich um dasjenige Willen, was er im Fortgang seiner Entwicklung werden kann und werden wird, wenigstens werden soll. Der Mensch wird um desto mehr geliebt, als er allgemein Menschheitliches in sein Denken und Empfinden, sein Wollen und seine Tat aufnimmt, diese Liebe tritt aber, gleichsam als Naturerscheinung, in die Masse als Empfangen und Gegeben werden zurück, als das allgemein Menschheitliche im Fortgang der Lebensentwicklung im Wollen und besonders in der Tat zurück, wirklich zurücktritt, oder die mitlebenden, beachtenden Menschen dies Doppelpunkt, was nur gar zu leicht und gar zu oft der Fall ist, es mindestens wähnen. Dadurch hat aber der einzelne Mensch, und hierdurch spreche ich eines der allertiefsten, wirksamsten und je reiner seine Anwendung ist, unfehlbaren Lebensgeheimnisse aus, die Liebe der Menschen, wenigstens die Liebe der Menschen, um deren Liebe es ihm selbst zu tun ist, wie einen Talisman in seiner Hand, besonders Jünglinge, die in die Welt treten wollen, haben dies hoch zu beachten. Doppelpunkt, der Jüngling wird nicht sowohl geliebt um das, was er schon ist, sondern um das, was er werden kann und eben darum soll, um den höchsten Ausdruck möglicher Darliebung reiner Menschheit, mögen es Ferdinand und Wilhelm beachten. Mit dieser Einsicht, die mir freilich erst nach sehr herben Erfahrungen und spät kam, weil ich alles erst aus einer anhaltenden vergleichenden Beobachtung der Lebensstatsachen, für welche ich entweder das Gesetz oder dessen Anwendung noch nicht kannte, mit dieser Einsicht bekam ich den Schlüssel einer höheren Lebensbeherrschung oder vielmehr, die Macht, Wirksamkeit und Sicherheit meines Jünglingslebens kehrte mir nun auf der höheren Stufe des Bewusstseins in einer gewissen Beziehung zurück. Ja, was sich unter euren Augen zuträgt, wovon ihr Zeuge seid und was manchen von euch, wie mir die mit einem der schönsten Grüße von Karl Hau mich begrüßende Ernestine schreibt, wie ein Wunder erscheint Doppelpunkt, wie denn von gar vielen Punkten aus auf eine ähnliche Weise bezeichnet wird, ist zum großen Teil eine Wirkung der Anwendung jenes Satzes, denn eines sehr vieles könnte ich euch hierüber mitteilen, doch wo sollte ich Zeit Doppelpunkt, denn Leben und Geist bringen mir immer neues Erz, welches geschmolzen und geprägt werden soll, und wo Papier hernehmen. Denn schon ergreife ich ja den fünften und letzten Rest an, denn eines seht ihr gewiss klar, wie Liebe, Achtung und Vertrauen, Erwartung und Hoffnungen, ja Segnungen und Segen während der ganzen Zeit meiner neu betretenen Wirksamkeit mich wieder begleiten, Da hat man aber nicht anders Zeit, an sich zu denken und in keiner anderen Beziehung und zu keinem anderen Zweck, als wie man in sich und durch sich reines Menschenleben mit Sicherheit gestalte. Was von Personen und vom Menschenleben gilt, gilt auch von alledem, was von Personen und vom Menschenleben ausgeht, und so gilt auch, was ich soeben von mir und meinem Jugendleben aussprach, auch von Karl Hau, welches die Tochter meines innersten Lebens ist. Auch Karl Hau hat in der ausgesprochenen zweiten Wahrheit sein Entstehen, wie sein Bestehen, wie durch das Nichtsehen, Nichtanwenden derselben seine Schicksale, sein Kränkeln und fast seinen Untergang, seinen Tod gefunden hat. Hätte ich jenen lebenswichtigen Satz in Berlin im Jahr 1816 schon erkannt, hätte ich ihn mit Klarheit, Ruhe, Sicherheit im Leben angewandt, wie klar, friedlich und gesichert hätte Karl Hau da stehen sollen. Wenn nun denn ewig bleibt mir die Wahrheit nicht von Sachen, Dingen, Gegenständen, Personen, Verhältnissen als nun eben solchen und diesen, sondern von dem klaren, lichten Bewusstsein des Geistes, der sie durchdringt, der sie in ihrer wahren Bedeutung erkennt und in der Bedeutung, die sie in sich selbst haben, anwendet und gebraucht, davon hängt das Leben und die Erreichung des Lebenszweckes und Lebenszieles ab. Ich weiß wohl, dass die welche auf der Sach- und Personenseite, der Seite der physischen Tatkraft stehen, dies nicht zugeben wollen, es wird ihnen aber nichts helfen, denn der Geist ist es einzig und allein, der Stoffkörper Gegenstand schafft aus Stoffkörper, Gegenstand Sache, kann nun zwar wohl Geist, der Geist, der sie schuf, hervorgehen, hervorgerufen werden, von dem Geist und durch den Geist, aber Stoff, Körper, Gegenstand können keinen Geist schaffen, sie können nicht einmal Geist hervorgehen machen, wenn sie nicht Geist berührt. Wohl weiß ich, dass Geist, als Erscheinung und erscheinend einen Träger, einen Körper haben muss, durch den er erscheint und wirkt, und weiß auch, dass der Geist umso sicherer, reiner, bestimmter pp. Wirkt, je reiner der Träger, der Stoff, der Körper, der Gegenstand, die Person, je angemessener sie dem Geist ist, der durch sie hindurch wirkt, je mehr der Geist selbst sie durchdringt. Aber ist es nun einmal schlechterdings ganz unmöglich, dass eines das andere durchdringen könne, eines sich von dem anderen durchdringen lasse, so hat denn der Geist die Notwendigkeit, auf sich einen neuen, möglichst angemesseneren Körper RC aus sich zu schaffen oder, was ganz das Gleiche ist, nur der menschlichen Anschauung näher liegt, den gleichen Geist aus anderen ihn umgebenden Stoffen, Körpern, Gegenständen, Sachen, Dingen, Personen hervorzurufen. Wir haben hier zwei Dinge einander entgegengesetzt, Sache, Handlung, Tat pp. Und Geist. Lasst uns nur gleich ein drittes auch noch aufnehmen und es in seiner Bedeutung würdigen, sonst kommt es uns irgendeinmal zu einer ungelegeneren Zeit ins Leben hereingesprungen, und will das Leben als sein Reich gar für sich allein in Besitz nehmen. Wie nenne ich aber dieses Dritte den anderen beiden gegenüber, da es so voll Leben und Mut nach jeder Seite hinschaut, mag es immer Gemüt, da es fest hat, wie Erz auf seinem Willen besteht, mag es immer Herz heißen. Also Herz oder Gemüt wollen jenen oben genannten beiden sich schon in ihren Lebensansprüchen gegenüberstehenden nicht im Mindesten nachstehen, und so stehen sich also drei gegenüber. Wer wird das Feld behalten, wer es behalten wird? Natürlich keiner, wer es behalten wird, natürlich jeder, wer es behalten wird, natürlich alle. Wer sind denn diese drei? Es sind die drei Beine an dem Drehstuhle. Sie vergessen, dass jeder purzeln würde, wenn die Scheibe, das Rund des Ganzen, sie nicht hielt. Wer sind denn diese drei? Es sind die drei sich spreizenden Äste der Geist, wo jeder über den Haufen fallen würde, wenn nicht der eine Knochen sie oben zusammenhielt. Wer sind denn diese drei? Es sind Messer, Gabel und Löffel, die in dem bekannten Dreifuß zusammengestellt sind. Einer hält die beiden anderen halten immer den einen, und das Dreieck hält sie alle drei. Wer sind denn diese drei? Es sind die heiligen drei Könige, die, nachdem ihnen der Stern des Lichtes und Heils aufgegangen ist und sie nun so in gemeinsamer Beratung darüber einander gegenüberstehen, wo ein jeder den Stern des Heils vor sich sieht, nie zum Ziele gekommen wären, wenn ein jeder seiner Nase nachgegangen wäre, nun aber den Weltheiland finden. Da sie alle demütig und einmütig vielmehr dem Stern von oben folgten, der sie weckte, rief, leitete, es sind die heiligen drei Könige, die nie den Weltheiland gefunden hätten, selbst wenn sie dem Sterne gefolgt wären, wenn sie noch, nachdem der Stern über dem Häuslein oder Ställchen oder der Höhle oder sonst wo über Stille stand und ihnen den Ort zeigte, da das Knäblein in Windeln und im Kribblein lag und aus sich selbst herausleuchtete und lichtete, Doppelpunkt Corrigios Nacht. So dass also der Stern von oben auch unten auf Erden aufgegangen war, wenn sie nun noch weiter gegangen wären, Die drei genannten Dinge nun stehen nun einmal als drei eigensüchtige Wesen einander gegenüber, jetzt im heftigen Kampf wirklich einander gegenüber. Wir haben den Kampf nicht gebracht, wir ändern ihn nicht, aber ihr seht, Dreies kann in Festigkeit, in Einigkeit, in Frieden, Frieden bringend, Frieden findend geeint werden. Einigkeit und Frieden, ja, Gestaltung, also auch Festigkeit zu geben, ist Frauenart, Frauensinn, Frauenleben. Lasst darum unser Gesamtleben die runde Scheibe sein, die drei Beine des Drehstuhls eint, auf welchem es sich so sicher als frei sitzt. Lasst unser Gesamtleben der einende Knorren sein, der den drei Ästen die in sich ruhende Stellung gibt. Lasst unser Gesamtleben gleich den Dreien sein, wo einer die zwei, zwei den einen, und drei, treu, alle drei hält. Lasst unser Gesamtleben den Stern des Heils, den heiligen drei Königen des Menschenlebens, der mächtigen Tat, dem suchenden Herzen, dem strebenden Geiste, sein, so wird da, wo ihr nur immer seid, sei es Haus, Stall, Höhle, das aus sich selbst leuchtende Licht von oben, das Licht der Wahrheit aufgehen und auch andern leuchten. Woher Krankheit kommt, daher kommt auch Gesundheit, woher der Tod kommt, daher kommt auch das Leben. Soll ich euch dafür Andeutung geben, da das ganze Leben nur einzig dessen Beweis ist? Durch Missbrauch, Nichtverstehen der Natur kommt Krankheit, durch rechten Gebrauch, echtes Verstehen kommt Gesundheit, und fordert nicht das Christentum Tod, um Leben geben zu können. Also kam aus einer nicht erkannten, zu spät erkannten und darum spät angewandten Erkenntnis, Einsicht und Wahrheit unserem Keilhau Krankheit, kam ihm fast Tod. So lasst aus der nun so schnell angewandten als erkannten und eingesehenen Wahrheit unserem Keilhau auch wieder Gesundheit und Leben kommen. Darum, ihr Werten, edlen Frauen, wenn euer Gemüt und Herz die Wahrheit des Gesagten empfindet, so machet es damit Gesundheit und Leben eurem euch so lieben Keilhau wiederkomme, zum Gemeingut eurer Männer, Söhne, Freunde, dass es ihren Geist, ihre Handlungen und Taten durchdringe, groß und lang, mein innerstes und eigenstes augenblickliches Leben durch seine Wahrheit und schaffende Kraft selbst tief ergreifend. Wie und wo werde ich wieder den Faden der Geschichte finden, wie und wo ich den Faden wiederfinden werde, da, wo ich stand und wo ich stehe. Ich sagte dir nämlich, liebe Frau, ich sagte euch allen, ihr Türen und Werten, bei Veranlassung der ersten Überkunft Albertinens von Osterode zu uns nach Keilhau, dass zwei Sachen im Leben, im gegenseitigen Leben der Menschen gar oft ineinander überspielten, die selten, beide gleich genug würdigend, von den Menschen geschieden würden, beide oft gänzlich ineinander übergingen, ja, dass oft eine die andere verschlänge und nur als allein daseinend erscheine, nämlich, dass oft das Allgemeine in das Besondere übergehe und umgekehrt, und dass so oft eines an der Stelle des anderen, zum Beispiel das Besondere, Einzelne an der Stelle des Allgemeinen stehe und umgekehrt. Dies ist nun wohl ein hohes, tief begründetes Lebensgesetz und gibt dem Leben vielleicht nur einzig seinen Reiz, wie seine Lust und vor allem seine Bedeutung, wie es nicht verstanden, aber auch dem Leben Lähmung, Schmerz und wohl gar über Leere hinaus Überdruss gibt. Fast alles dies Vieres schuf ich dort, bewirkte ich dort durch meine Verwechslung, durch nicht ganz klares Rechenschaft davon geben können und durch Missverständnisse nach mehreren Richtungen hin. Möge es für immer unerörtert bleiben, wer unter den dortmals Beteiligten den tieferen Schmerz empfunden hat, so muss ich doch wenigstens das herausheben, wie du dort, mir doch so werte Albertine, durch mich den traurigen Beweis bekommen hast, wie ich in den entscheidendsten Lebensmomenten im Urteile über mich doch ganz recht hatte, recht gehabt gehatte, dass meine Hand und mein Arm durch das stete Schwingen der kriegerischen Keule zu schwer und ungeübt worden sei, um die zarten Knospenentwicklungen des jugendlich-weiblichen Gemütes zu pflegen, und wie ich noch mehr Recht gehabt hatte eben darum, nie das ein erfahrungsloses, unbefangenes, jugendlich-weibliches Wesen an mein Leben zu knüpfen, denn wo ich dir, liebe Albertine, dort Zeichen des Nahestehens geben wollte, fandest du die des Fernestehens, wo ich dir die der Teilnahme geben wollte, lasest du die der Unteilnahme. Wo ich dir, sehr werte Albertine, Beweise der innigsten Pflege deines innersten eigensten Lebens geben und reichen wollte, sahst empfandest du raue Achtungslosigkeit, wo ich dir in der reinsten, edelsten Absicht zur Erhebung, zum Finden und zur Klärung deiner selbst gern die schönsten Blumen und Früchte meines Lebens reichen wollte, da konnten dich solche Mitteilungen nur drücken, dich trüben. Doch warum dir, werte Albertine, wehe zu tun durch Wiedervorführungen, der Einwirkung meines Lebens dortmals in das deine, warum mir, doch wirklich und wahrhaft bei weitem mehr unverdienter, Und doch wer weiß es auch wohl verdienterweise durch diese Vorführungen wehe zu tun, denn das ist wahr, die Erhebung und Pflege deines allerinnersten eigensten Lebens, war mehr als die des meinen Selbst, gleich dem meinen Selbst mir dort Lebensaufgabe, sehr früh, ich weiß zwar nicht ganz bestimmt wann, aber das weiß ich zweifellos gewiss, bei einer meiner früheren Anwesenheiten in Osterode und lang vorher, ehe du nach Kalhau kamest und ehe also auch Middendorf dich gesehen hatte, trat es mir in Osterode, ich sehe mich noch in der untern Stube daselbst an der Stelle, von, wo es geschah, wie veranlasst weiß ich gar nicht, mit einem Mal vor die Seele, euer beider Gemüter müssten sich verstehen, euer beider Leben würden sich einen, oder vielleicht richtiger Gemüter und Leben seien schon durch sich einig, dass solche, ich möchte sagen anfangslose Einigung der Gemüter aber auch gepflegt werde, das halte ich für eines der allerhöchsten, wenn nicht für das allerhöchste Lebensgeschenk, nicht etwa nur für die zwei, sondern für ein ganzes künftiges Leben Menschengeschlecht, und nicht für diese allein, sondern auch für einen weiten Kreis der Mitmenschen. Nun ist aber damit, dass ich eine solche Menschen- und Gemütereinigung eine anfangslose nenne, nicht nachgesagt, dass eine solche Einigung sich selbst leicht klar, leicht bewusst, sich selbst leicht erkennen und finden werde, ja es ist vielleicht sogar mehr und inder der Fall, dass sich solche Gemüter erst selbst nach einer längeren oder kürzeren gegenseitigen Lebensabwägung als die wirklich anfangslos geeinten, ich sage nicht fühlen empfinden, sondern als solche wirklich klar schauen und im geeinten, einigen Leben finden. Darum kannst du nun wohl einsehen, Töre Albertine, warum die Pflege eurer anfangslosen Einigung, wie ich sie nun einmal genannt habe, mir Lebensaufgabe war. Du wirst es wohl einsehen, wenn du, was ich jetzt nun wohl sagen darf, dich erinnern willst, welchen Eindruck, ich will nicht sagen Middendorfs Name und will nicht sagen Middendorfs Leben, ich sage nur Middendorfs Erwähnung auf dich machte, ehe du Kalhau und ihn gesehen hattest, er war leis, vielleicht nennst du ihn lieber Aufblühen, statt Eindruck, ich habe nichts dagegen, siehst du mein teuer Stehs, einziges Weib, so war dort eine der Hauptrichtungen meines Lebens und Gemütes. Du siehst, so persönlich es sich aussprach, so sehr gehörte es dem Allgemeinen, gehörte wenigstens nicht meiner selbstischen, eigensüchtigen Person. Ich darf freudig und offen sagen, ich habe nie einen Lebensbaum gepflegt, um mir auch nur einen Zweig, noch weniger um mir eine Blüte und Frucht zu brechen, sondern nur um Laub, Blüten und Früchte der Menschheit zuzuwenden. Das 1819. Jahr war so verflossen. Das 1820 Jahr war nicht nur erschienen, sondern war schon bis zur Hälfte verflossen. Bruder und Schwägerin mit all ihren Lieben und Türen einigten ihr Leben mit dem meinen, mit dem unsrigen. Was soll ich sagen, ich wünsche noch, was ich dort wünschte, ich ersehne noch, was ich dort ersehnte und ewig wünschen und ersehnen werde, was ich jetzt aus der Ferne wünsche, ersehne, erstrebe, weshalb ich, um es zu erreichen, vielleicht einzig und allein nur in die Ferne getrieben worden bin, Einigung der Gemüter und des Lebens, inniges und einiges sich unter und in sich verstehen in Gefühlen, Wort und Tat, ein Streben und ein Geist, ein Leben und ein Leib. 1820 und 1821 waren sich wohlgleich im gleichen Streben nach Entwicklung im Äußern wie im Innern, im gleichen Suchen nach Erfassung des Lebens im Innern wie im Äußern, reger Umschwung des Lebens nach allen Seiten, innere und äußere Ausbildung der Anstalt, an diese sichtbare Ausbildung und Ausdehnung im Innern und Äußern knüpften sich nun wohl auch gar manche Gedanken und Pläne der eigentlichen Erweiterung, eigentlichen Fortbildung und eigentlichen Fortentwicklung des Ganzen, das so immer mehr Geist und Idee, nicht etwa als bloße Kunde und Kenntnis, sondern als im Leben und durchs Leben wirkendes, klärendes und schaffendes ein Eigentum der Menschen und der Menschheit werde, ihnen Friede und Freude zu geben wie Friede und Freude zu erhalten, innere Freiheit wie äußere Beherrschung des Lebens. Wer kann aber Mensch und Menschheit in diesen Beziehungen denken, ohne zugleich den Gedanken Kind und Kindheit, so führt das Allgemeinste immer zum Besondersten und Einzelnsten, das Äußerste auf das Innerste. So musste mein jetziges gegenwärtiges Wollen, je mehr es sich ausdehnte und sich wohl eben dadurch Hemmnisse der klaren lebendigen Fortbildung zeigten und mehrten, mich hin und zurückführen in mein früheres vergangenes Wollen, vielleicht sogar in der dunklen Ahnung dort Kraft, Einsicht, Mittel zu finden, diese Hemmnisse zu heben, wer mag das vielstrahlig gleichzeitige, und das gleichzeitig vielstrahlige ab, was so oft in dem menschlichen Gemüte geschieht, immer klar auseinanderzulegen, und so also auch zu der früheren Hoffnung und besonders Freude, die sich mir an Menschheit und Kind knüpfte, wann die für mich wirklich ganz neue, in mir noch nie dagewesene Entwicklung der Trennung eines innersten und eines äußeren Lebens in mir der Entgegensetzung, der Verschiedenheit beider in mir zum Heil für mich, als mein eigenes Leben und die mit demselben geeinten wie für mein Leben und meinem eigensten Lebenszweck, wichtig für die mit mir gegenwärtig zugleich lebenden Menschen wie für nur in der Entwicklung und als Werden erscheinende Menschheit, begann, das weiß ich nicht, wie man von dem wahren Beginne jedes echt und wahr Begonnenen überhaupt im Leben so selten etwas Bestimmtes auf Zeit weiß, vielleicht nie, nur das wie es begonnen und das wodurch es begonnen ist mir noch lebendig gegenwärtig ist mir noch leuchtend klar, und wie fällt es mir jetzt das Leben in seinem großen innig einigen lebendigen Lebenszusammenhang sehend, wie Schuppen und Schleier vom Auge und Fragen die ich mir hunderte von Malen als mir die aller und höchst wichtigsten Lebensfragen vorlegte und die mir immer versiegelt, immer ungelöst blieben jetzt liegt gelöset die Frage und geöffnet die Antwort vor mir, die große und so allgemein als besonders ganz einzig mir bei meinem Leben und Streben so hochwichtige Lebensstatsache, nicht nur der Verschiedenheit Getrenntheit und Entgegensetzung des Innersten und Äußern sollte ich erfahren sondern was ich selbst so hunderte, Jahrtausende von Malen schon selbst ausgesprochen hatte, dass das Innerste das Äußere schaffe und bedinge, das sollte ich als eigene Lebensstatsache nicht nur erleben, sondern selbst leben, nicht nur mitleben, nein, eigens selbstständig und selbsttätig tatsächlich machen als eine Tatsache zeigen, zunächst mir einzig selbst zeigen, ich sollte unterscheiden das Werk, von dem Wirkenden durch welchen es entsteht, ich in mir und für mich sollte unterscheiden den Werkmeister von dem Werke, den Grundriss, den Plan von der Ausführung nicht beide in mir vermengen und vermischen, ich sollte mich selbst haben, ehe ich anderes haben wollte, ich sollte mich selbst besitzen, ehe ich anderes besitzen wollte, ich sollte selbst eins und einig sein, ehe ich anderes und andere in ihrem eins einig sein zeigen, andere in sich eins und einig sein und machen könnte, ich sollte selbst Person sein ehe ich andere dahin erheben wollte ihre Person zu finden und als Person zu erscheinen. Ich sollte vorher selbst mich und mein Innerstes finden ehe ich andere sich selbst und ihr Innerstes finden machen wollte, alles schon an sich Kolosse von Aufgaben und nun diese Aufgaben an mich in meinem mindestens planetarischen Leben, mich bewegend, rastlos rollend um mich wie um eine höhere Sonne und rastlos von Kräften Doppelkräfte der Anziehung und Abstoßung fordernden Monden umkreiset, über alles dies noch selbst in einem Zustand gleich dem einer früheren Planeten. Und Erde poche, wo das Aufgebaute in sich selbst zerfällt, wo Berge gebildet um über alle Nebel der Erde zu schauen und zu erheben selbst in die nächtlichen Abgründe der Erde sinken, wer konnte da helfen und mir 2x nicht die rettende Hand, nein das rettende Leben bieten, wer und was anders als was es immer tut ein Kind, ein Kindesgemüt, ein gläubig, vertrauend Kindesgemüt, ein so vielseitig gläubig und vertrauendes Kindesgemüt, als es vielseitig gläubig und vertrauend in Anspruch genommen wird, ein gläubiges, vertrauendes Kindesgemüt welches in dem Selbsthaben und Selbstbesitzen des eigenen Lebens, nie im und am Leben irre wird, darum bleibenden Himmelsegen diesem Kinde, diesem Kindesgemüte, unbedeutend und anfangslos, dem beachtenden Auge ganz gewöhnlich vielleicht selbst kindisch beginnt das Große und aus Weisheit, damit es in seinem Keimen und Wurzeln unbeachtet, erstärken könne. Wer von euch ihr Lieben, Teuern erinnert sich wohl nicht, dass in und zu der Zeit von welcher ich im Vorstehenden von mir sagte, wie, um mich selbst finden zu machen und auf und in mein Innerstes zurückzuführen, in mir die frühere Freude an Menschheit und Kind hervorlebte, dort sehr oft scherzend wohl von der Mutter zu Emilien gesagt wurde, sie sei noch immer ein Kind, und werde noch lang ein Kind bleiben. Und wie dann Emilie wohl ebenso zufrieden als freudig antwortete, bliebe ich nur immer ein Kind, oder möchte ich nur immer ein Kind bleiben, jene Worte der Mutter und diese Worte Emiliens, sind eigentlich soweit es mir nur immer möglich wird mich zu erinnern das allererste was mir Emilien als ein selbstständiges Glied, als Person unseres Kreises zeigte, und die ersten Worte welche ich mich in dieser Beziehung zu Emilien gesagt zu haben erinnere, waren, freue dich über das was deine Mutter gesagt hat, Deine Mutter kann dir nichts Besseres, Lieberes und Schöneres sagen, als wenn sie so zu dir sagt. Und, Emilie, bleibe mir immer ein Kind. Worauf sie dann ebenso einfach als wahr antwortete, ich will es auch nur sein, nur bleiben. So war es die reinste, interesseloseste Freude, die mich über Emiliens Leben, die mich an ihr Leben und nur an ihr Leben knüpfte. Ich erinnere mich noch sehr bestimmter einzelner Erscheinungen, wo ich mich innig über ihre kindlich reine Freude erfreute. Doch das Unbewusste genügt den Menschen nur in gewissen Grenzen, darum erinnere ich mich nun aber auch bald, und in ebenso bestimmten einzelnen Fällen, dass sie wissen mögte, ihre Freude mache auch mir Freude. Ja, ich ging nun wohl noch bald weiter, indem ich wünschte, dass dies Bewusstsein mir durch ihre Freude, Freude zu geben, selbst wieder für sie eine neue Freudenquelle werden möchte. Ja, der höchste und schönste Wunsch, das höchste und schönste des ganzen Verhältnisses löset sich darin auf, das Wissen, ihre Freude bringe mir Freude, möge ihr Freude geben. Sie war ein freudiges Kind, ein freudiges Gemüt. Ich sah und fand in ihr ein freudiges Kind, ein freudiges Gemüt. So teilte ich ihr freudig und gern aus meinem Kindes- und Jugendleben, was in meinem Gemüte lebte, auch wohl von dem ewigen Jugendleben des Gemütes, von dem ewigen Kindheitsleben des Gemütes, welches den Menschen durch alle Lebensalter nicht verlässt. Und so mag ich wohl Emilien manches schon, was diese Blätter von meinem ganz eigensten Empfindungsleben berichten, mitgeteilt haben. Was nun auch in Emilie in dieser Zeit mir zulieb, so möchte ich noch immer gern sagen, ertragen, und die hohe Kunst der Selbstüberwindungskunst geübt haben mag. Wenn ich bei diesen Mitteilungen vielleicht in Beziehung auf das Verständnis vielleicht weniger an sie als an mich gedacht und meinem Gemüt und Geist ungehemmt in seinen Empfindungen und Gedanken freien Lauf, freie Entfaltung, freie Gestaltung, Schaffen einer neuen Welt und Steigen in Regionen einer unsichtbaren Welt ungehemmt gelassen habe, genug ich erkannte und fand mich selbst, erkannte und fand mich und mein Leben selbst in dem klaren Spiegel ihres ruhigen kindlichen Gemütes. Ich habe ihr dies unendlich oft ausgesprochen, ich habe ihr dies unsäglich oft als den mir ganz einzig und allein bekannten, einsichtigen Grund ausgesprochen, warum mein Leben so zu dem ihren hingezogen werde, sich hingezogen fühle. Doch nicht nur mich selbst finden, nicht nur mich selbst erkennen und mich in meiner ganz eigentümlichen Gestalt anschauen lernte ich in dieser so unbefangenen Hingabe als Hinnahme meiner selbst. Nein, noch etwas bei Weitem für mich über allen Vergleich Höheres und Wichtigeres wurde mir ja das Höchste und Wichtigste, was ich jetzt bedurfte. Jeder Mensch soll sich selbst achten. Selbstachtung ist die erste Erscheinung eines moralischen Wesens, Selbstachtung die erste Bedingung eines moralischen Wirkens. Selbstachtung ist darum auch die allererste und hervortretendste Eigenschaft jedes echten kräftigen Jünglings, jedes Jünglings, welcher einst im Leben moralisch feststehen und moralisch gut handeln wird. Selbstachtung quillt unbewusst aus dem menschlichen Gemüte hervor, eben weil es ein menschliches, dh. Ein moralisches Gemüte dei göttlichen Wesens ist. Und diese ursprüngliche anfangslose Gott-Selbstachtung begleitet den Menschen bis dahin, wo die klar erwachte, vielmehr klar bewusste Selbstachtung eintritt. Zwischen der in Hinsicht auf Grund pp. Unbewussten und eben darum, weil sie sich des Grundes ihrer Selbstachtung bewusst werden soll, und der bewussten, in Hinsicht auf Grund und Ursache bewussten, Selbstachtung tritt die Zeit der, in Hinsicht auf Grund und Ursache, bezweifelten Selbstachtung ein. Es mag nun vielleicht sein, dass unter und für gewisse Lebensberufe die Zweifel an der Bewährtheit und Begründetheit der Selbstachtung in die Masse steigen, als die unbewusste Selbstachtung sich selbst unanfänglich und selbstkräftig erscheint. Aber immer doch kann ein Punkt eintreten, wo die Bezweifelung zu stark wird, dann steigt das Gemüt, das Leben in sich, sucht in Selbsterfassung die Gründe der Selbstachtung oder anderer Nichtachtung, sucht Mittel, jene zu bewähren, zu rechtfertigen oder diese zu ertragen, auszubeseitigen. Emilie nahm nun, obgleich kaum durchs Wort etwas erwidernd, sondern nur die Gesamtheit ihrer Stimmung, möchte ich sagen, vielleicht besser ihres Lebensausdruckes, Mitteilungen und Leben achtend auf. So kam mir selbst, was ich oben schon als das mir höchste und bedürfendste bezeichnete, allmählich steigend bewusste Selbstachtung, dass nun so aus meiner immer mehr erringenden und errungenen bewussten Selbstachtung immer mehr die gegründete bewusste Achtung Emiliens hervorging, ist wohl so natürlich als einfach. Emilie ist in dem Monat der Lilie, im Anfang desselben geboren. Was können wir oft unseren Lieben zu ihren Lebensfesten anderes geben als Blumen? Und wenn wir ihnen auch noch so viel geben könnten und wirklich geben, so würden Blumen doch immer das Schönste sein, das uns selbst Liebste und Höchste, was wir unseren Lieben geben. Und welche Blumen könnten wir ihnen geben als die schönste und bedeutungsvollste in der Zeit des Lebensfestes? So verband sich so einfach als natürlich mit Emiliens Lebensfeste die Lilie. Doch ist dies, wie ich meine, sehr bestimmt zu wissen, keineswegs gleich in den ersten, sondern erst in späteren Jahren geschehen. Ein Doppelschritt lag sehr nahe. Im Juli war es gewesen, wo ich, ohne dass ich es mich erinnere, gewusst zu haben, dass dies der Blühemonat der Lilie sei, die Lilie gesucht habe. In der Lilie hatte ich später das Sinnbild des Höchsten gesehen, was ich ersehnte und erstrebte, Kindheit, bewusste, erkannte, Menschheit bewusste. Durch Emiliens vertrauenden Kinderglauben war mir die Kindheit und Menschheit zur Anschauung, zum Bewusstsein gekommen, durch sie hatte ich beides in mir mit Bewusstsein wiedergefunden. So verwebte sich Sinnbild und Gestalt. Wie wir ja in dieser Darstellung wissen, Kleinigkeiten tun oft viel, vielleicht wirkte auch ein Wort oder vielmehr Buchstabenspiel zwischen Name und Blume Sinnbild und Gestalt verschlungen und, wer sieht nicht gern das Höchste in Gestalt? Und ich habe in dieser Darstellung mehrmal gezeigt, mich zu zeigen nicht gescheuert, wie ich Unpersönliches als Person und Gestalt zu schauen mir zur Eigenheit meines Lebens gehört. Und gestaltet doch der Mensch immer das Höchste sogar, warum sollte nun der Mensch nicht auch gestalten und gestaltet sehen, was ihm ja so nahe liegt, was er selbst als und in Gestalt an sich trägt? Die Menschheit, hatte die Mutter nicht gleichsam das bewusste menschliche Kind in ihr gestaltet, indem sie Emilien längst der Kindheit, den Kinderjahren entwachsen, immer noch als Kind bezeichnete? Sollte nun nicht auch mein Gemüte das Höchste, was es gern außer sich gestaltet hatte, schon außer sich gestaltet sehen? Lasst vor euch, wie ich vor mir, nun die Person sinken und schwinden, schaut die klare Gestalt des Gemütes, des Lebens und des Strebens preis, leset Emiliens Wiegelied und, lasst mich nun von dieser Seite hierüber schweigen. Das Leben liegt offen, es war mir nie ein Geheimnis, weil es rein ist, es gehörte der Menschheit. Drum brauchte es die Menschen nicht zu scheuen. Lasst mich nun herabsteigen, in das wirkliche Leben, in des Lebens wirkliche Erscheinung, dass auch das wirkliche Leben wie seine Wahrheit so seine Klarheit erhalte. Früh, sehr früh und lange, ehe es Emilie und ihr Barob selbst es ahneten, las ich der Herzen und des Lebens, der Gemüter Einigung. Von nun an betrachtete ich in mir Emilien nur diesem anfangslosen gefundenen Lebensganzen angehörend. Ich nenne dieses Lebensganze wieder äußerlich anfangslos, weil ich zwischen beiden Familiencharakteren, warum sollte ich es nun nicht schriftlich aussprechen, da ich es wohl gar manchmal schon im Namen- und Buchstabenspiel spielend getan habe, eine einigende, entgegengesetzt gleiche Verwandtschaft finde und frühe fand. Darum von meiner Seite die sorgliche Pflege des Lebens, denn deshalb, weil etwas gleichsam von und durch die Natur als anfangslos nämlich da ist, darf man es deshalb nicht den Einwirkungen der bewusst und empfindungslosen Natur preisgeben. Was in mir lebte, trat nun wohl einmal stärker hervor als es sollte, denn du, Albertina, erinnerst dich vielleicht, wie einmal an einem Nachmittage, zwischen Nachmittag und Abend, du mit Emilien und ich neben ihr in dem Saale saßen, Barob von außen kommend zu uns trat und sich, ich weiß nicht mehr womit, an Emilien wendend, ich aufstand und den Barob gleichsam zum Sitzen einlud. Und wie du, Albertine, mich dann ansehend, lächeltest, dort wusste ich, hatte ich mehr gesagt als ich durfte, und ich wurde nun achtsamer. Nach Emiliens Geburtstag 1827 wusste ich, dass beide ihres Lebens, ihrer Gemüter Einigung erkannt hatten, dort trat mir unmittelbar auch im Worte klar meines Gemütes, meiner Seele innerste Ansicht Emiliens entgegen. Und wie sie entstanden, sprach ich sie beiden aus, und irre ich nicht, war auch Middendorf dabei, in der Nähe der Bank, des Sitzes, welchen Barob eben zu diesem Feste Emilien nächst seiner Buche gemacht hatte. Später gab ich diese Worte, weil ich sie nun einmal gesprochen hatte, Emilien schriftlich. Und jetzt, Emilie, wie du offen und unbefangen deiner Basel, meinem geliebten einzigen Weibe, meinen Brief vom 11. Juli an dich mitteiltest, so teile ihr nun auch diese 4 Jahre früher, im Juli 1827 dir geschriebenen Zeilen mit, dass einige Zeilen des dort ausgesprochenen sich auf die Feier deines allerersten Geburtstages, als Gast und Besuch in Kalhau beziehen, bedarf wohl kaum der Andeutung. Doch diese Zeilen zeigen auf das Klarste und Wahrste, wie ich deine Erscheinung in meinem Leben ansah. Nichts minder klar und wahr, rein und lebendig spricht sich mein Allerinner stets stehen zu dir und zu deinem Leben aus in den Worten, die ich zu dem Lilienkranz am Neujahr vorher, am Neujahr desselben Jahres hinzufügte, die ich ihn zu dir sprechen ließ. Wie unbefangen und offen du den Brief mitteiltest, so unbefangen und offen teile auch dies Teile das Kleinste aus meinem Leben ihr mit. Es wird alles nur eines und das eine zeigen, Leben meiner im Unendlichen und Unpersönlichen, Sehnsucht nach Gestaltung und Darlebung des Unendlichen, und Sehnsucht das Unendliche im Leben und der Gestalt zu schauen. Nie warf der Gedanke Schatten in mein reines inneres Leben, Leben zu fesseln, Gestalt zu besitzen, denn nie kam jener Gedanke in meine Seele, noch kam je das erstarrende Frostgefühl in mein Herz, Leben und Gestalt als nichts mir gehörig zu vermissen. Darum kostete es mich gar keinen Schmerz und nicht ein leises Überwinden, Leben und Gestalt willig hinzugegen, und ich gab mit himmelsklarem und freudigem Engelsgemüte beides hin. Als der Mund bald nach dem oben genannten Tage sich gegenseitig durchs Wort aussprach, was die Gemüter längst wussten, dass das Leben wie die Personen beide ein innig und ewig einiges sei, von diesem Augenblick nun, wo ich nicht mehr glaubte, durch mein Leben Emiliens Leben, durch mein Gemüter Emiliens Gemüter etwas sein zu können, wiederholte sich mit dem ernstesten Willen der wohl schon früher auszuführen begonnene Entschluss, mein Leben und mein Gemüte von ihrem Leben und Gemüte zu trennen. Neujahrs- und Lebensfeste konnten ihr erscheinen, ohne dass die kleinste Äußerung von mir, ihr meinen Anteil daran ausgesprochen hätten. Doch des Lebens und des Gemütes Trennung ertrug dort noch mein Leben und mein Gemüt nicht. Warum? Oh, jetzt ist es mir wohl klar, ich glaube, ja, ich meine nicht so ganz um meinetwillen. Ich meine auch nicht so allein um der sich in Einigung gefundenen und um der Prüfungen und Hemmnisse willen, durch welche die von ihnen erkannte Einigung hindurchgehen musste, ehe sie als eine bürgerliche, als menschlich anerkannte dastehen konnte. Ich kann nie mein Leben und Wirken so gefesselt und eingeengt ansehen, dies würde mein Leben und mein Wirken augenblicklich töten, wie es wirklich mein Leben und Wirken augenblicklich erstarren macht. Da wo eine solche Ansicht meines Lebens und Wirkens auch nur augenblicklich eintritt, nein, ich meine kühn und fest, und bin nicht so klein, denke wenigstens nicht so klein von mir, es anders zu meinen. Ich meine um aller und jedes Einzelnen im Kreise willen konnte ich jene Trennung des Lebens, meines Lebens vom Leben, jene Trennung des Gemütes, meines Gemütes vom Gemüte, die von ihrem Leben und Gemüte nicht ertragen. Ich meine und glaube sehr ernst und bestimmt und ohne Einschränkung, jeder im Kreise und zum Kreise gehörig erntet von dem Preis meines Kampfes, genießt von den Früchten meines Schmerzens, meiner Schmerzen, das Gemüts- und Lebenstrennung mir nicht gelang, aber in ganz gleichem Maße auch die Früchte und den Preis von Emiliens wandellosen, immer gleichwilligen, sichern Vertrauen und Glauben an mein innerstes, eigenstes Leben, die Achtung meines eigensten Lebens. Darauf nur bezogen sich, auf die Bewahrheitung desselben bezogen sich alle meine Fragen. Hätte Emilie diese einmal verneint, wären einmal Zweifel an mich in Emiliens Seele gekommen. Ich sehe jetzt das Ende des Lebenskampfes nicht. Wir wollen, um die Wahrheit des Gesagten an den Tage zu legen, nicht das Leben wie die Anatomen zergliedern. Wer daran zweifelt, den will ich seinen Zweifel gern lassen. Ich aber will mich mit denen, die meine Lebens an sich teilen, und so vor allem mit dir, mein geliebtes Weib, die du dich ja wohl so sinn als bedeutungsvoll des zweifach blühenden Orangenbaumes freutest, des neuen frischen, wenn auch wirklich sogar winterlichen, in sich erstarkenden, in sich bekräftigenden, aber vielleicht auch da und dort schon frischen Saft in Stamm und in Zweige treibenden, so schon wachsenden und wohl gar neue Knospen ansetzenden, vielleicht gar schon hie unter frisch belaubten, blühenden, ja endlich wohl gar schon reife Früchte tragenden Baumes des ganzen Lebens erfreuen, wollen uns innig freuen des frischen und jungen friedlichen Lebens, das sich auf so verschiedenen Stufen an und in ihm kundtut. Ich weiß recht gut, dass ein jeder sein Leben so ansehen, dass ein jeder und eine jede ganz Gleiches von seinem Leben aussagen kann, aber ich bin nun einmal der Erste in unserem Kreise, der es von sich ausspricht, der es auszusprechen wagt. Ich bin nun einmal seit langem wieder der Erste, der es ausspricht, überhaupt ausspricht und auszusprechen wagt. Darin besteht aber eben das Eigentümliche, Persönliche, ja, ich darf sagen das Große, weil ich zugleich sagen darf das Wohltätige, Heil und Segen, Friede und Freude, ja Freiheit bringende meines Lebens, dass ich das Kleinste in seiner größten Bedeutung, das Besonderste, Einzelste in seiner allgemeinsten Verbindung und Verkettung, das Getrennteste in seiner innigsten Einigung mit dem Ganzen und der Einheit, das scheinbar Trotte durchdrungen vom Leben an sich, das Ich in dem Kriege den Frieden, auf der Erde den Himmel, in der Natur Einfügung auf Rand den Menschen, und jeden Menschen nicht nur der Menschheit angehörig, sondern selbst in ihm die Menschheit, in der Menschheit Gottheit schaue, nicht nur schaue, sondern auszusprechen wage, nicht nur auszusprechen sondern zu beweisen wage, nicht nur zu beweisen wage am Toten und mit dem Toten, sondern am Leben, nicht am und mit dem Fremden, sondern am und mit dem eigenen Leben, indem ich für das Gesagte für die Wahrheit des Gesagten mein Eigenleben und was fast noch höher ist die Freude und den Frieden, die Freiheit meines Lebens einsetze, deren Verlust bei weitem mehr ist als Tod. Ich habe, besonders in der Vorführung meiner inneren Gemütsentwicklung und Ausbildung, meines Gemütslebens seit 1822, nur ausschließend hervorgehoben, wie eigentlich Kind und Menschheit die Beziehungspunkte, die Angelpunkte meines Lebens sind, doch der Tod und die Rückwirkung der Trotten ist nicht minder mir ein wichtiger Punkt in meiner Lebensbeachtung. Ich hätte dies im Fortgang dieser Betrachtung und Darstellung schon mehrmals herausheben können, zum Beispiel bei dem Tode des Oheims in Stadt Ilm, als ich eben Mecklenburg verlassen wollte, bei dem Tode der Tante von Villersleben, als ich eben in Göttingen studierte USW, doch ich tat es nicht, um bald zum Ziele dieser Darstellung zu kommen und besonders weil dadurch mehr schon begonnenes und entschiedenes Leben fortgebildet als neues Leben dadurch hervorgerufen und entwickelt wurde. Nur in Beziehung auf meine Mutter, da hob ich den Tod hier als den eigentlichen Knoten meines Lebens bestimmt im Beginne dieser Darstellung heraus und später deutete ich einmal die Rückwirkung desselben im Februar 1805 an. Doch in dem, was ich jetzt sagen will, erscheint der Tod, die Rückwirkung des Todes nicht nur fortbildend eines begonnenen, sondern neu entwickelnd, aufnehmend ein früher dagewesenes, so Vergangenheit mit der Gegenwart verknüpfend. Ja, er erscheint mir, indem ich eben jetzt dies niederschreibe, doppelartig verknüpfend, nicht nur nach der eben angedeuteten Seite hin, sondern dass er mir zwischen Kind und Menschheit als notwendiger, unerlässlicher, moralischer Durchgangspunkt, verbindend und einend in der Mitte liegend erscheint, so dass, mir selbst aufs Höchste unerwartet, die mich durch mein ganzes Leben hindurch begleitende Drei- und Dreiheit, und zwar in den wichtigsten meiner Lebensepochen, der der völligen Einigung und Klärung meines Lebens, mir wieder im Leben und aus dem Leben entgegentritt, Doppelpunkt Kind, Tod, Menschheit, um das, was ich zu sagen habe, in seiner wahren Bedeutsamkeit für mein Leben zu zeigen, muss ich in das frühe Knabenalter desselben zurückkehren, muss ich mich wieder im elterlichen Hause aufsuchen, ehe ich es noch des Ersteh mal verlassen hatte. In dieser Zeit und wohl gegen das Ende derselben, las ich einmal in Millers moralischen Schilderungen für die Jugend die Geschichte Samuel Lanvilles. Diese Geschichte selbst kommt hier nicht in Betracht, nur das allbekannte Märchen vom Ringe, der einem Knaben oder Jüngling gleichsam als Lebenshüter geschenkt wurde, welcher ihn aber bei einer Begebenheit seines Lebens, als er ihn dabei zu stark an das Rechte mahnte, wegwarf. Dieses Märchen mag nun auf jeden in der Jugend wohl denselben Eindruck machen, in jedem den gleichen Wunsch erwecken, den Ring zu besitzen, so wie jedem den Vorsatz und die Überzeugung geben, dann den Ring gewiss nicht so töricht wie jener wegzuwerfen. Ganz gleichen Eindruck, Vorsatz und Überzeugung gab auch mir das Märchen. Bei nur etwas vorgerücktem vergleichenden Denken kam mir die Lösung und Umwendung des Märchens leicht, so wie ich mich überhaupt erinnere, in meiner frühen Jugend Märchen sehr gern gehört zu haben, so wie ich mich und ihre allgemeine Deutung leicht gefunden zu haben. Der Ring war das Gewissen in den verschiedenen Stufen seiner Mahnungen. Nach jener sehr frühen, so einfachen als einzig wahren Lösung des Märchens musste es als solches natürlich ganz zurücktreten, und nur des lebhaften Wunsches, des sehr festen Eindrucks desselben erinnerte ich mich wohl zu Zeiten noch, wenn ich eben an mein Knabenleben und der in selbigem erhaltenen Eindrücke gedachte. Ringe an sich, in einfacher Form, ohne alle Rückbeziehung auf jenes über dies Jahr längst gelöserte Märchen waren mir immer lieb, wie dies wohl eben auch, und eben wohl ihrer einfachen und doch vieldeutigen Form wegen, ziemlich allgemein der Fall ist, so wurden sie mir leicht zu einem Spielzeug. Im Sommer voriges Jahres, es mag im August gewesen sein, verlor Auguste aus Dölstedt eine Stricknadel, da ich wusste, Wilhelmine, dass in deinem Arbeitstischchen in der blauen Stube welche lagen, so sagte ich ihr, sie möge dort von den vielen einzelnen eine passende aussuchen, Während Auguste dies tat, öffnete ich ohne mir weiter etwas dabei zu denken sagen, die kleine Ringschachtel, wo ich den dir liebe Frau bekannten Ring deines lieben Vaters, unseres Vaters fand. Ich nahm ihn, steckte ihn an einen Finger meiner linken Hand, an welchen er, ich möchte sagen, so wohlt und schloss, als sei er für denselben gemacht, bestimmt, so war Entschluss und tat ihn zu tragen eins, wozu mich nun eben ganz und gar nichts bestimmte, irgend keine andere seiner Eigenschaften, als dass er nun eben gut an diesem Finger schloss. Erst nach einigem Tragen bemerkte ich eigentlich erst an ihm, oder vielmehr, hob mein Auge erst mit Bewusstsein hervor, dass er eigentlich drei Ringe habe, schon die Zahl drei an sich ist, wie ihr wisst, für mich ein Sinnbild eines in sich geschlossenen und zertrennlichen Ganzen. Doppelpunkt. Jede gerade Linie hat immer so klein sie sei drei Punkte, jede geschlossene runde Linie drei und zertrennliche Glieder, jeder Punkt drei gleichzeitige Ansichten, Beziehungen, ein Sinnbild darum der Treue. Jede Kreislinie schon an und für sich, wie ich ja eben andeutete, ist für mich bedeutungsvoll und sinnbildreich. Drei gleich große Kreise wisst ihr, schließen, wenn sie sich unter sich rechtwinklig schneiden, eine Kugel ein. Die Kugel wisst ihr, ist für mich ein Sinnbild der Vollendung. Doppelpunkt Vollendung. Sie ist das Sinnbild meiner, wie ich sie, irre ich nicht, schon oben nannte, schwerischen Erziehungs- und Lebensgrundsätze, weshalb ja auch die drei rechtwinklig ineinander geschlungenen gleichen Kreise umgeben von 12 Sternen das Petschaft der Kalhauer Erziehungsanstalt sind, andeutend, dass die Erziehungsgrundsätze dieser Anstalt in ihrem innersten Wesen für alle Welten körperbar sind. Diese drei Kreise konnten aber als nur in einer Richtung liegend nur gleichlaufend und mussten so getrennt sein. Deshalb am Ringe das die drei Kreise, die drei hier getrennten Kreise einende Schild. So wurde schon wie durch alles dies der ganze Ring für mich an Sinnbildlichkeit und Bedeutsamkeit zunahm, auch das Schild als einend, bedeutungs- und sinnvoll. Doch es sollte es nun einmal sinnbildlich und bedeutungsvoll angeschaut noch mehr werden. Ja, der Ring für mich erst seine wahre Lebensbedeutung, seinen wahren Lebenssinn, seine Lebenswichtigkeit für mich geben. Der Ring, das einende Schild des Ringes enthält wie dir bekannt die Anfangsbuchstaben des Namens unseres teuren Vaters CWH, was man auf den ersten Blick auch sehr leicht schauen kann als GWH, wie nun ich möchte wohl sagen, meinem Geiste, meinem Gemüte gar nicht möglich ist, irgendetwas alleinstehend und nur isoliert, abgeschnitten persönlich zu schauen, sondern alles gleich in einer höheren allgemeineren Bedeutung. So traten mir denn auch die gedachten Buchstaben, ich möchte sagen im Augenblick ihres eigentlichen Einzelsehens sogleich mit der Bedeutung, Gottes, Wille wollen Wege, heilig, Christi, Wille wollen Wege, heilig, Geistes, Willen wollen Wege, heilig, entgegen. Aus dem Wesen der Seele, des Gemütes und des Lebenszustandes erklärt sich dies nicht nur leicht, sondern mit der bestimmtesten Notwendigkeit. In meinem und unserem Leben hatten sich dort die wichtigsten Erscheinungen und Begebenheiten zusammengedrängt. H.E. Karls Tod, Barobs längere Abwesenheit, Leopolds Treue und dadurch der gleichzeitige für uns dort so hochwichtige Eintritt von 4 neuen Zöglingen, deine so ganz rechtzeitige Ankunft in Berlin, aber auch dein sich unerwartet verlängerter Aufenthalt daselbst, der Frau von Arnim eingehende und achtend anerkennende Anwesenheit bei uns, alles dies und wessen ich mich vielleicht jetzt gar nicht mehr erinnere, mussten in der Seele wohl nur den einen Grundton, den einen Grundgedanken, die Wege Gottes sind heilig, darum müssen auch uns Gottes Wege heilig sein wecken, in ihr stets lebend machen, in ihr stets lebendig wirksam sein lassen. Aber oben habe ich schon bei Gelegenheit der Erklärung einer vielleicht ähnlichen, verwandten Erscheinung gesagt, wie die menschliche Seele, der menschliche Geist, seinem Wesen nach, alles lebendig und abgeschlossen in sich tragende auch äußerlich sichtbar vor sich zu gestalten strebt. Doppelpunkt das Wesen der, plastischen, gestaltenden Kunst, sowie vielleicht die kirchlichen, Zeremonien, Gebräuche besonders der katholischen Kirche haben vielleicht hierin ihren innersten Grund. So ist es nun wohl ganz natürlich, wie sich nun der schon lebendig, also gestaltend, in der Seele, im Geiste lebende Grundgedanke, in jenen Anfangsbuchstaben leicht gestaltet, die äußerlich gleichsam sichtbar verkörpert sehen konnte, nun, lässt es sich nun nicht nur gar leicht, sondern sogar als notwendig denken, dass, wenn die gestaltende Kraft und Forderung des Gemütes der Seele, des Doppelpunkt vom Geiste könnte und muss man vielleicht sagen schauende Kraft, eine sehr hohe Stufe erreicht hätte, der Grundgedanke oder die Grund, und Hauptempfindungen sich an jedem ihr entgegenkommenden sich gestaltet außer sich gesehen haben würde, gleichsam die Gestalt desselben angenommen haben würde z.B. irgendeiner Blume, eines Steines oder eines anderen Sinnbildes, aber wie dem nun auch sei und welche andere Menge von Möglichkeiten der Gestaltung auch noch möglich seien, so ist diese eine Gestaltung des Gedankens, der Empfindung, des Gefühls doch nun einmal da und sie völlig genügend da, und dies ist auf das Allerhöchste dankenswert, denn tausende von lebenswichtigen Gedanken, Empfindungen und Gefühlen gehen in dem Menschen auf und wieder unter, beides unbeachtet ja ungeahnet, weil sie keinen Stoff zur Gestaltung finden, weil sie den Stoff zur Gestaltung, welcher sie umgibt, nicht bearbeiten, genug, weil sie als Gestaltlose noch nicht die höchste ihrer Eigenschaften wissen und gebrauchen können, in jedem Stoffe sich zu gestalten, ja sogar in jeder Gestalt sich kund zu tun, offenbar zu machen, hervorzuleben. Also woher auch Stoff und Gestalt gekommen sei, wir haben immer Ursache, diesem Woher dankbar zu sein, umso mehr haben wir Ursache, diesem Woher dankbar zu sein, als Stoff und schon bestehende Gestalt leicht den Gedanken in sich aufnimmt, leicht den Gedanken in sich ausspricht. Es deutet ganz notwendig, sofern und so ganz unbewusst es auch sei, auf eine gewisse Geistes-, gewisse Anschauungspunkt-, gewisse Gemüts- und Seelenverwandtschaft. Und dies ist schon genug, ist wichtig, denn nichts, gar nichts ist zur Erhebung und Veredelung des Menschengeschlechtes, zur Entwicklung und Darliebung reiner Menschheit wichtiger, als das innige und ewige Festhalten von Geistes-, Gemüts- und Seelenverwandtschaft, denn daran wächst, wie wir hier an dieser Darlegung, an der Vorführung eines ganz einzelnen Lebensbegegnisses sehen, im und am Fortlaufe der Darlegung und Vorführung selbst sehen, Geist und Leben, Leben in seiner höchsten Bedeutung empor. Und so geht denn meine teuerste Wilhelmine nicht nur zu klar, sondern noch in einer anderen Beziehung bedeutungsvoll hervor, welchen Dank ich für alles dies erkannte deinem, unserem lieben Vater schuldig bin, dir schuldig bin, dass du mein geworden bist, denn sonst wärest du nicht mein geworden, ich nicht dein, so wäre dein Vater auch nicht der meine geworden, ich nicht sein Sohn, dass er aber wirklich in seinem Gemüte und Geiste, Seele und Leben mein Vater geworden ist, in mir seinen Sohn gefunden und erkannt hat, lese ich in dem Ringe und durch den Ring, denn er hat in demselben und durch denselben mir das Höchste gegeben, was ein Sohn von seinem Vater empfangen, was ein Vater seinem Sohne geben und hinterlassen kann, des Lebensverständnis, des Lebensaneignung, des Lebensbeherrschung, des Lebensbeachtung und Gebrauch. Du siehst hier die Wahrheit dessen, was ich oben sagte, der Mensch sei Seelen- und Geistes-, Gemütsverwandtschaft treu, denn würde ich nicht treu meiner Gemütswahrnehmung bei deiner ersten Erscheinung gewesen sein, so sehe ich nicht ein, wie mein Leben sich so in sich gefunden haben könnte, wie es sich jetzt gefunden hat. Du siehst aber nun auch ein mein Weib, wie mein Gemüt nur einzig dich als Weib wählen konnte. Doch die Geschichte und Bedeutung des Ringes ist für mich noch nicht beendigt. Eine Haupt- und Grundbedingung für alles, was Leben hat und soweit mir das Gebiet des Lebens geht, zur Erreichung des Lebenszieles, Lebenszweckes, Lebensberufes ist mir Lebenstreue, Treue gegen sein eigenes Leben auf jeder Stufe der Entwicklung im Fühlen, Denken und Handeln, diese Lebenstreue verbunden mit Lebensbeachtung und Lebensprüfung am Einzelnen und Allgemeinen, durch welche Nacht und Schmerz, durch welches Irren und Straucheln auch der Weg hindurchgehe, gewiss zum Ziele, also in die Masse das eigene, eigentümliche Leben eines Menschen geweckt und entwickelt ist, muss in ihm auch jene Überzeugung geweckt und entwickelt werden. Dies halte ich sowohl für einen der ersten Grundsätze als der ersten Handlungen der Erziehungskunst, so meine Überzeugung ganz im Allgemeinen, in Beziehung auf mich und mein Leben insbesondere trage ich seit 1816 wohl schon die Überzeugung, und später trat sie mir wohl noch mehr in Griesheim und Keilhau als wahr und begründet entgegen, dass je mehr ich den leisen unmittelbaren Ahnungen, Gefühlen und Gedanken ganz ungestört meiner Entwicklung und den Forderungen derselben ganz ungestört und ungetrübt nachgegangen sei, das Wachsen, Blühen und Fruchten derselben nicht nur umso freudiger und frischer, sondern sogar der vorausbestimmten Zeit nach sicher und gewiss gewesen sei. Irre ich nicht, habe ich sogar einmal mit Middendorf darüber gesprochen. Der Verlust von dieser schönen Eigenschaft des Jugend- und Jünglingslebens hat mich oft betrübt, hat mich doppelt geschmerzt, weil ja der Mensch nun einmal seinem Wesen wie seiner Bestimmung nach nicht allein leben, sondern notwendig sich im Wechselverbande und Verkehr entwickeln und ausbilden soll, also den Verkehr und Verband nicht vermeiden kann, welcher doch so unmittelbar des Lebens Klarheit, wie des Lebens Sicherheit raubt, jenen innern für mich, für sich wie für andere gleich beglückenden Zustand wieder zu erringen war daher schon lang für mich eine hohe Lebensaufgabe, sie schien aber unerreichbar, da mit dem Zurückziehen vom persönlichen Verbande und Wechselverhältnisse auch die Mittel zum allseitigen, eher und umfassenden Wirken verloren zu gehen schienen, doch wenn auf irgendeine Weise diese Lebensaufgabe zu erreichen sei, wenn es zu ihrer Erreichung irgendeinen sichern Anfangs- und Ausgangspunkt gäbe, so war es vor allem das unverwandte treue Festhalten der Grundahnung, des Grundgefühls, des Grundgedankens zu allernächst wenigstens in völliger Reinheit und Klarheit in mir, wie, sie er ist, auch bei ihrer seiner Anwendung im Leben durch die störenden Einwirkungen desselben getrübt werden möge, dieses vom geistigen Wesen des Menschen, vom Geiste des Menschen unmittelbar, und sich nicht erst anderswoher von außen gegebene Grundahnen, Grundfühlen, Grunddenken nun vor allem zuerst festzuhalten, rein in sich festzuhalten bei aller Störung und Trübung in der Anwendung, dies war mir die erste und unerlässliche Grundbedingung zur Erreichung jener früheren Geistes- und Lebenseigenschaft, diesen selben, ganz gleichen Akt sah ich geschehen von Gott als Schöpfer, daher nicht allein das freudige, sichere Bestehen, sondern auch das freudige, sichere Fortentwickeln der Welt, diesen selben, ganz gleichen Akt sah ich geschehen und sich aussprechen im Leben und Wirken Jesu, daher nicht nur das freudige, sondern auch sichere Bestehen und Fortentwickeln in demselben, also in den Wegen, Willen und Wollen Gottes, wie in den Wegen, Willen und Wollen Jesu, wie in den Wegen, Willen und Wollen des Geistes sah ich ganz das Gleiche sich aussprechen und so sah ich gleichsam in dem Ringe eine mir Doppelpunkt gleichsam von außen, Komma entgegenkommende Bestätigung und Aussprechung meiner eigenen Überzeugung für mein eigenes Leben, wodurch somit der Ring für mich persönlich noch bedeutungsvoller, oder was gleich ist, mir lieber wurde, dass es gleichsam dem Menschen lieb ist innere rein geistige Wahrnehmungen seiner selbst, sich gleichsam sinnbildlich außer sich zu schaffen. Zu sehen scheint mir einmal in der Doppelnatur des Menschen geistig-körperlich, wie vor allem wohl in dem schöpferischen, schaffenden Wesen desselben zu liegen, ich glaube man nimmt darum den Menschen eines der allerersten, unmittelbarsten und sichersten Mittel, besonders der Selbsterziehung und Selbsterkenntnis, wenn man ihnen jene versinnbildlichende, innerliches, rein geistiges äußerlich zu schauende Kraft nimmt. Es ist höchst töricht gegen den Gebrauch dieser Kraft etwas sagen zu wollen, weil das Sinnbild nie der rein geistigen Wahrnehmung entspricht, denn dann hätte Gott auch keine sein Wesen kundtünde Welt erschaffen dürfen. Oder ebenso töricht ist es Sinnbild an die Stelle wenigstens gleich den Gedanken zu setzen, denn dann wäre ja die Natur die Welt gleich Gott, was ebenso viel wäre. Genug, ich wollte hier nur sagen und andeuten, wie das Sinnbild auch in dem höchsten und reinsten Erziehungsgeschäfte, in dem Geschäfte der Selbsterziehung des denkendsten rein geistigen Mannes wichtig werden kann. Wenigstens mir war es wichtig und ist noch wichtig, wie ich es überhaupt in seiner Anwendung im Erziehungsgeschäfte auf das Vorzüglichste zu beachten nötig achte, wie es mir denn in dieser Beziehung, es auch noch sehr leicht möglich sein würde es aus und in der dreifachen Natur des Menschen, oder vielmehr in der Natur des erschienenen und erscheinenden Menschen als dreifaches Wesen, tun, fühlen, denken, Körper, Gemüt u Geist, nachzuweisen, so sah ich denn von nun an, was durch das Gesagte nun wohl hinlänglich deutlich ist, in dem Ringe ein Sinnbild meines eigensten Grund- und Lebensgedankens und ein Hilfsmittel mich dieses Grundgedankens in jedem Augenblick meines Lebens und ganz namentlich in schwierigen leicht und klar bewusst zu werden, in Handlung und Wort festzuhalten, und ich schäme mich auch gar nicht zu gestehen, dass dies wirklich geschehen ist. Ehe ich nun aber in der Geschichte des Ringes weiter fortfahre, ist nur zunächst noch die Auflösung und Beantwortung der Frage nötig, ob denn nun wirklich die Lebensverbande und Wechselverhältnisse des Menschen wirklich störend und trübend in die Erreichung und Ausführung des in dem Innern des Menschen sich doch so klar als lebendig aussprechenden Lebensberufes eingreifen, die Antwort ist kurz und bestimmt ja und nein. Ja, wenn entweder keine Klarheit über das Wesen und die Bestimmung des Menschen sowohl im Allgemeinen als auf die vorliegenden besonderen und Einzelfälle oder nicht wenigstens ein ganz unbefangenes Gemüt und vertrauenvolles Nachgehen der Einzelentwicklungen stattfindet, nein, die Lebensverbande und Wechselverhältnisse des Menschen sind, unter der ausdrücklichen Bedingung, dass Klarheit im Bewusstsein wie in der Anwendung nicht allein über das Wesen des Menschen im Allgemeinen, sondern auch über die Erscheinung der einzelnen Menschen herrsche, oder bei unbedingtem gegenseitigen Wechselvertrauen nicht nur nicht nachteilig, sondern, je höher die gegenseitige Einsicht verbunden mit Lebenstrieb und Tatkraft, vielmehr wesentlich förderlich. Auf dieser Stufe stehen wir sämtlich in durch Kalhau geeinte, dass wir aber, ich indem ich dieses schreibe und ihr indem ihr es leset durch diesen Brief, auf dieser Stufe der Lebenseinsicht stehen, ist eben eine Folge des festen Nachgehens einer und der unmittelbaren innern geistigen Bestimmung, und wir werden als ein noch so viel zählig und noch so vielartig gegliedertes Ganze, doch ganz sicher zu dem so friedlichen als freudigen, zu dem so sichern als beruhigenden Ziele gelangen, auf welchem ich als ganz alleinstehender Jüngling stand, mit Freudigkeit und Sicherheit jedes unserer menschenwürdigen Ziele wenigst ja selbst den Zeiten nach zu erreichen, wenigstens das der reinen Darstellung reiner Menschheit, zu erreichen, wenn wir die Forderung unserer jetzigen Lebensstufe, gegenseitige offene Darlegung und klare Durchschauung des Lebens nicht sowohl und allein im Allgemeinsten und Allgemeinen, sondern auch im Besonderen und Besondersten, nicht sowohl im Besondersten und Besonderen, sondern auch im Allgemeinen und Allgemeinsten, auf das Vollkommenste und Treueste nicht nur der Einsicht, sondern auch der Anwendung im Leben nach erfüllen. Hier sind wir nun wieder bei der Geschichte des Ringes, denn dadurch, dass nun durch denselben meine langgehegte innerste Überzeugung von der wankellosen Festhaltung des Grundgedankens und Grundstrebens, sinnbildlich, gleichsam gegenständlich und so immer anschaulich entgegentrat, hielt ich denselben auch von diesem Augenblick an ununterbrochen fest, wie du dich mit den anderen vielleicht erinnerst, dass ich auch den Ring ununterbrochen trug, und es hat dies auch wirklich einige Mal, wenn auch nicht sowohl in mein tätiges, als in mein leidendes Handeln, die ihr in mein Erdulden und Ertragen wesentlich eingegriffen, zum Beispiel bei der Feier des Weihnachtsfestes vorigen Jahres, wovon noch die Worte ein sprechender und tatsächlicher Beweis sind, welche ich nach demselben an dich, liebe Elise, schrieb: Genug, wenn ihr Geliebten das Leben dort mit denselben Augen und Sinn beobachtet hättet, wie ich durch mein Innerstes aufgefordert, so würdet ihr in demselben eine außerordentliche, ruhige, stetige und fortschreitende innere Entwicklung wahrgenommen haben. Ich sah wieder unter den Umständen, unter welchen wir nun einmal lebten, und lebte wieder ein Leben, wie ich es früher in mir und außer mir zu leben gewohnt gewesen war. Nichts stand mir allein und vereinzelt, ohne Zusammenhang, ohne Grund und Folge da, nichts unerklärlich, wovon ich nur ein Äußerliches erwähnen will, dass unser jetzt noch durch sein freudiges Leben allgemein freudegebender Wilhelm sich gleich in seinem Charakter an euch Irrtüren durch kleine Gaben betätigen konnte. Die Feier seines Weihefestes, das Einigungsfest, das ganze Doppelfest, wie ich es nannte, und was ihm vorher und nachher folgte, hat darin seinen Grund. Namentlich noch alle meine Briefe an Barob während seiner zweiten Anwesenheit in Westfalen im Winter dieses Jahres, besonders ihr Inhalt und der völlig freien Anschauung wie völlig freien Hingabe seiner Person und seiner Verhältnisse, die pflegende Wiederaufnahme der noch unvollendet, noch unentwickelt vor mir liegenden Frankfurter Verhältnisse, alles dies hat darin, hat in den seinen Grund, was mein Gemüt an das Finden jenes Ringes oder was ich in meinem Gemüte an dasselbe anknüpfte. Ich hebe dieses mit allem Vorbedacht so ganz bestimmt heraus, damit ihr euch das Stetige eines Manneslebens, das stetige, ununterbrochen fortgehende in meinem Leben zur Anschauung bringen könnt, auch sonst manches innerlich erklärlich wird, was ihr jetzt nur äußerlich anschautet. Hier knüpft sich nun noch eine andere Erscheinung meines Lebens an, welche ich im Laufe dieser Darstellung schon zweimal berührte, die ich aber als wesentlich in die Entwicklung und Fortbildung meines Lebens eingreifend und als eine wiederkehrende bestimmte Tatsache desselben auch noch bestimmt und klar hervorheben will, um so euch ihr Geliebten, Tören und jedem unter euch, welchem etwas daran liegt, mein Leben in seinem innersten Wesen, Beziehungen, Richtungen, Ansichten kennenzulernen, dasselbe offen darzulegen. Schon 1816 in Berlin trat es mir als Eigentümlichkeit meiner Lebensentwicklung und Fortbildung entgegen, dass die wichtigsten Punkte derselben, gleichsam die Keime, oder das Keimen eines neuen Lebens für mich, sich immer um und in den Monat Februar sich mir zeigten, wie es denn auch wirklich in eben dem genannten Jahre, wie ich es ja auch in dieser Darstellung schon erwähnte, wirklich der Fall war. Später wurde ich noch mehr darauf aufmerksam, und ich bemerkte nun sehr oft, wie denn die sprechenden und beweisenden Tatsachen auch klar vorliegen, wenn man sie beachtend, vergleichend und prüfend zusammenstellt, dass wiederkehrend um die Zeit des Februars ganz neue Entwicklungen in meinem Innern, wie dadurch natürlich bedingt auch in meinem äußeren Leben hernach sich zeigten. In diesem Jahre war dies nun ganz besonders wieder der Fall, wie denn auch ein jedes von euch es bemerkt haben würde, und sich gewiss auch jetzt noch erinnern könnte, wenn es die inneren und äußeren Lebensentwicklungen jener Zeit beobachtet hätte. So viel wird euch aber gewiss noch davon im Gedächtnis geblieben, und auch jetzt noch davon gegenwärtig sein, wie mein Leben dortmals nicht nur ein viel erregtes und bewegtes, sondern auch nach vielen Richtungen hin sehr tätiges war. So erinnert ihr euch gewiss der mannigfachen Mitteilungen, der so lebensvollen als lebenswichtigen Mitteilungen, welche in jener Zeit von mir stattfanden, durch die, nun gleichsam in und durch den Ring, mir bleibend sinnbildlich gegenüberstehende Überzeugung von der notwendigen Festhaltung und Fortbildung der unmittelbaren inneren Entwicklungen, aufgefordert und aufmerksam gemacht, hielt ich nun diese inneren Entwicklungen und deren Forderungen ihnen ruhig und still folgsam nachgehend, wie noch in keinem der vorhergehenden Jahre fest, wie denn nun auch wirklich alles seit jener Zeit in mir nur eine einzig stetig fortgehende Entwicklung ist, deren Forderungen ich zwar still folgsam wie ich schon aussprach, aber nicht zu meiner persönlichen Lust und Freude noch aus irgendeiner Art Willkür oder gar Übermut nachgehe, wovon das Wachsen, die Blüten oder Früchte, wie ihr es anschauen und benennen wollt, mein Hiersein ist und alles das, was aus demselben hervorgeht und durch dasselbe bewirkt wird, dessen weiterer Entwicklung ich ruhig folgsam aber stets schauend, prüfend, besonnen nachzugehen ferner fest willens bin. Das, was ich bisher mitteilte, ist eine Tatsache, wovon der unwiderlegbare Beweis in dem Leben selbst liegt, denn als ich von Kalhau jetzt weggehen und meine Reise antreten wollte, gab ich als deren so klaren als wahren Grund derselben an, dass ich einer sich mir aussprechenden Fortentwicklung des Lebens nachgehen müsse, von der Art dieser Fortentwicklung und von den Personen, durch welche sie hindurchgehen müsse, zeigte sich mir gar nichts bestimmt, nichts als der Ort, von welchem sie wieder ausgehen könne und würde, Frankfurt, genug, was ich bei Antritt meiner Reise von den Gründen zu selbiger sagte, dünkt mich hat sich durch seine Folgen hinlänglich gerechtfertigt, hat sich gerechtfertiget, sei es auch durch wirklich ganz und gar nichts, als durch das Schreiben, das Geschriebensein dieses Briefes, die Lebensstatsachen und ihr fortbildendes Festhalten ist nun wohl für das Leben selbst das Wichtigste, doch der Mensch soll sich vor allem nach Maßgabe der Entwicklung seiner geistigen Kraft davon Rechenschaft geben und sich deren Ursachen und Folgen bewusst werden, also auch ich in Beziehung auf die vorliegende Tatsache, zwei Ursachen liegen mir vor, eine äußere und eine innere, vielleicht sind beide verwandt, die Sonne hat einen so wesentlichen Einfluss auf meinen Körper wie auf die Pflanzen, es könnte nun wohl sein, dass die nun wieder allmählich höher steigende Sonne einen solchen Einfluss auf mein Leben äußere, dass alle meine Lebensgeister sich auch in einem erregteren, erhöhteren Zustand befänden, wenn ich nun dagegen einen prüfenden Blick auf die inneren und äußeren Erscheinungen meines Lebens im Herbste werfe. So scheinen mir fast wohl die entgegengesetzten Lebenserscheinungen dasselbe zu sagen und zu zeigen, nämlich, mehr in sich zurücktreten des Lebens und des Geistes. Außer diesem ließe es sich wohl noch denken, dass das Weihnachtsfest und besonders das Neujahr eine größere Zurückziehung des Geistes und Gemütes in sich bewirke, und dass sodann, nachdem diese Zeit und ihre Forderungen durchlebt worden, eine neue Zeit der inneren und aus dadurch bedingt der äußeren Entwicklung eintrete. Ich, früher nur auf mein eigenes Leben vorzugsweise aufmerksam, suchte diese Erscheinung desselben auch nur aus ihm, und als eine menschliche, eine Gemüts- und Geisteserscheinung aus dem menschlichen dem Gemüts- und Geistesverbande des Menschen selbst, zu erklären, ohne auf die vorhin erwähnten allgemeinen Natur- und Lebenserscheinungen zu achten, durch die Tatsachen meines Lebens im Vorfrühling 1805 aufmerksam gemacht, bemerkte ich, dass so wie eigentlich alle meine Lebensschicksale und überhaupt der Entwicklungsgang meines Lebens in dem frühen Tod meiner Mutter bedingt sei, dass es so auch der Sterbemonat meiner Mutter, der Monat Februar es sei, in welchem immer neue Entwicklungen meines innern und äußern Lebens begönnen. Für mein Gemüte war dies eine dadurch bedingte Wechselwirkung leicht glaublich, weil der Natur der Sache nach ein sehr inniger Lebensverband zwischen Mutter und Kind überhaupt, besonders aber in den frühesten Lebenstagen stattfindet, Dann aber, weil ich mir aus eben diesem Grunde sage, dass der Gedanke einer sterbenden Mutter an ihr zurücklassendes Kind der letzte und lebendigste sein müsse, welcher in ihrem Gemüte sich bewegt, und endlich weil man überhaupt vom Wechselwirken des Geistes auf den Geist so viel als nichts weiß, wie wenig es also auch der äußerliche Verstand nachzuweisen imstande ist, wenn man es so nachführt, den äußerlichen Verstand auch wenig nachzuweisen imstande ist. Später trat mir noch entgegen, dass auch mein Vater, welcher noch kurz vorher in einem Briefe an meinen Bruder nach Osterode meiner sorgend gedacht in diesem Monate gestorben sei, weiter ebenso mein Oheim in Stadt Ilm, eben im Jahr 1805, irre ich nicht sehr um dieselbe Zeit, welcher ebenfalls noch kurz vor seinem Tode meiner in sorgsamer Liebe gedacht und mich dem Bruder in Griesheim empfohlen hatte, wie mir dieser es später mit des Oheims eigenen Worten sagte. Selbst unser verehrter Vater, herziges Weib, ist ja wohl im Monat Februar gestorben. Durch diese, einem jeden nun zur Prüfung offen vorliegenden Tatsachen, konnte sich darum wohl in meinem Innern, meinem Gemüte ein Glaube an eine Rückwirkung Verstorbener auf die Gemüts- und Geistesstimmung der Lebenden bilden. Seit diese Zurückwirkung auch bloß durch das Erinnern ihrer Liebe, ihrer Wünsche RC. Doch wie dem nun auch sei, die Tatsachen liegen klar vor, und beide Erklärungen, wenn man das Letztgesagte auch so nennen will, lassen sich noch überdies leicht vereinigen, sagt man nicht als längst sich bestätigte Bemerkung, dass mit dem Frühling und Herbst, mit dem Knospen und dem Entblättern der Bäume auch die meisten Menschen sterben. Was ist nun aber das Allgemeine und Allgemeinste? Denn wer mag auf dem Besonderen und Besondersten ruhen bleiben, was so sehr leicht irreführt? Was ist das Unpersönliche, was aus diesen Lebensstatsachen hervorgeht, die Wahrnehmung nicht allein eines allgemeinen geistigen, sondern überhaupt allgemeinen Lebensverbandes im Gebiete des Geistigen, im Gebiete des Lebens? Und ist dies nicht vom reinen Denken aus selbst so einsichtig, so wahr als klar? Wer hat des Lebens und des Geistes Grenze gesehen? Wer vermag sie zu bestimmen? Und ist nicht sogar Leben und Geist und begrenzt zu in seinem Wesen nach ein Widerspruch? Und wo stehen wir denn nun eigentlich, ihr herzinnig geliebten Türen, in und mit dieser Lebensvorführung, in und mit dieser Lebensbetrachtung, dieser Vorführung einer Lebens-, Herzens- und Gemütsentwicklung, woanders wohl als dass das Herz die Einigung mit dem Herzen sucht, woanders als dass das Gemüt, der Geist, das Leben die Einigung, seine ursprüngliche Einigung und Einssein mit Gemüt, Geist und Leben sucht? Wo stehen wir nun anders in unserer Erkenntnis und Einsicht aus den prüfend beachteten Tatsachen des Lebens wie aus den Ergebnissen des reinsten Denkens? Woanders als dass die ursprüngliche Einigung alles Geistigen und des Geistes an sich und alles Lebens und des Lebens an sich nicht nur wahrgenommen, erkannt und anerkannt werden soll, sondern auch beachtet, gepflegt, immer mehr zum Bewusstsein erhoben und im Gebiete des Lebens und Geistes wirksam gemacht werden soll. Und wir sehen nun und können es uns nun ganz klar und bestimmt aussprechen, dies einzig, Leben mit Leben wieder zu einem zur Entwicklung neues Lebens und so durch Leben, Leben zu wecken, Geist mit Geist wieder zu einem zur Pflege des Geistes und zur Weckung desselben, wo er schlummernd ruht, dies war, ohne irgendeine Einzelheit als Gegenstand, Mittel und Weg vor Augen zu haben. Dies war der eigentliche Grund meiner Abreise aus Kalhau im ersten Viertel des Monat Mai DJ, und mit dem Beginne, und mit der Angabe des Zweckes dieser Reise sei nun zunächst auch und vorläufig die Geschichte des Ringes geschlossen. Manches wäre noch von ihr zu sagen übrig, doch dies mag vorerst jetzt ruhen, denn wir sind ja bei einem sehr großen, sehr wichtigen angelangt, was noch einer ernsten Beachtung bedarf. Doch durch was und wie ist eigentlich das Ganze zu dieser Entwicklung gekommen? Durch die Anwendung des in Berlin im Jahr 1814 erkannten Satzes, in dem Kleinen das Große und Größte, in dem Größten das Kleine und Kleinste zu schauen. Und diese Anwendung meinte ich, als ich schon einmal oben in dieser Mitteilung sagte, dieser Satz sei auch noch jetzt fruchtbar in meinem Leben. Was ist nun aber, ihr lieben Türen, Gemüter und Herzen, das Große und Wichtige, zu welchem wir durch diese Lebensmitteilung gekommen sind, was wir in dem Leben selbst gefunden haben, was wir als den Zweck, das Ziel und die Bedeutung dieser Lebensentwicklung wahrnehmen und erkennen müssen? Es ist nur das Ewige und Einzige, was wir uns schon nannten und aussprachen, Verstehen und Einigung des Herzens und des Herzens, Verstehen und Einigen des Gemütes und Gemütes, Verstehen und Einigen des Geistes und des Geistes, des Lebens und des Lebens zum Verstehen und Einigen der Tat für Ausführung eines solchen Lebens. Jedes von euch, Ihr sehr lieben Herzen, Gemüter und Leben erkennt und teilt gewiss mit mir die Wahrheit des Erkannten und Gesagten, denn jedes von euch findet ja in seinem Herzen, Gemüte und Leben ganz dasselbe Wünschen und Sehnen, das Wünschen und Sehnen nach ganz demselben Verstehen und Einigen der Herzen, Gemüter, des Geistes und Lebens in Tat im Tun. Es ist das Los des Menschen, was von einer anderen Seite der Betrachtung her sich klärt und rechtfertiget. Das Nahe und Nächste findet, erkennt und versteht der Mensch am schwierigsten, wenn er es einmal verloren hat, so findet, erkennt und versteht auch der Mensch sich selbst am allerschwierigsten, ja es scheint in einer gewissen Beziehung sein Los zu sein, sich von sich selbst entfernen zu müssen, um sich selbst zu finden, zu erkennen, zu verstehen. Hier treten nun nach einer anderen Richtung der Betrachtung die Ursachen in einer anderen Gestalt entgegen, warum ich in diesem Frühjahr Keilhau verlassen musste. So entfernt von Keilhau, dem Keilhauer Leben und dessen Rückwirkung, Einwirkung auf mich, in ganz anderen und mir in gewisser Beziehung wieder fremdartigen Verhältnissen sah und erkannte ich nun, ich möchte sagen in 100 verschiedenen Stufen und Formen, wie die Menschen von der Macht und Gewalt des Verstehens und der Einigung der Herzen und Herzen, des Gemütes und Gemütes, des Geistes und Geistes, des Lebens und Lebens und ich möchte sogar sagen der Sehnsucht danach unwiderstehlich ergriffen wurden, doch sie, nein sie wagten es nicht, diese Macht, Gewalt und Sehnen zu ergreifen, noch weniger festzuhalten oder wohl gar sich zum Bewusstsein zu bringen. Diese Erscheinungen nun, die mich selbst trafen und ergriffen, nahmen nun zu ihrer Bearbeitung, Klärung und Einigung alle meine Kraft in Anspruch, dass ich nur ihrer Verarbeitung leben musste, nicht aber meiner eigenen inneren Fortentwicklung leben konnte, ja diese Erscheinungen störten dadurch auf das Empfindlichste mein eigenes inneres Leben, trübten und kälteten es, weil sie meinen Mut und Hoffnung zur Erhebung des Menschen so gewaltig niederschlugen, indem sie mir den Menschen in seiner größten Schwäche nicht ergreifend, was doch ihn ergreift, nicht festhaltend, was doch ihn festhielt, so vielgestaltig zeigte, so gänzlich in Anspruch genommen von der Bond-Verarbeitung leerer nichtiger äußerer Lebensverhältnisse und Erscheinungen, mir gleichsam dadurch in mir selbst fremd, mich wenigstens nicht friedlich, freudig und einig im Gefühl wie im Bewusstsein ganz besitzend, noch nicht das Allgemeine, die Menschheit als Wesengegenstand, klar auffassend und in Irren. So traf mich der 11. Juli, und so musste nun mir dort selbst nicht erklärlich die Erscheinung die sein, welche sie war, es war, was dem Menschen so eigen ist, der Schmerz über die Hingabe des Sinnbildes, ehe der Sinn desselben nicht nur noch nicht erkannt, sondern noch weniger von dem Leben und in das Leben aufgenommen worden ist. Jetzt nun da alles nach jeder Seite hindurch und verarbeitet ist, jetzt freue ich mich, dass alles so kam, wie es gekommen ist, denn nun so in vielen Punkten und Richtungen hindurch die Vernichtung hindurchgegangen, ist nicht nur ein neues, klares, frisches, junges Leben aufgegangen, wo möchte ich sagen das Herz nun wirklich das Herz, das Gemüt den Geist und das Leben, Leben, Gemüt und Geist gefunden hat, sondern auch das alte Leben liegt erkannt und so beruhigt und geklärt in der Vergangenheit, denn nichts habe ich nach keiner Seite hin unerörtert, ungeklärt aus der alten mit in die neue Zeit genommen, liegt in der Vergangenheit als, ja die so geklärte Vergangenheit selbst, erscheint als die sinn- und bedeutungsvolle Mutter der sinnigen und bedeutenden, so Gemüt als geistvollen, wahrhaft lebenvollen Gegenwart. Wenn ich manche Erscheinung meines innersten Gemütslebens unberührt ließ, so geschah es, um endlich mit der Darstellung und Mitteilung desselben zu einem Ziele zu gelangen, so erwähnte ich auch des Eingreifens deines Lebens sehr liebe Elise in das meine nicht, es ist auf das Höchste einfach und klar in dem dargelegt, was ich dir an deinem jüngsten Geburtstage aussprach, ähnliches in den Jugendschicksalen verband das Gemüte dem Gemüte, jetzt nachdem du dies gelesen hast verstehst du vielleicht den Sinn jener Worte mehr. Doch wirst du finden, dass überall durch mein ganzes Leben nur das einzig eine durchgeht, Einigung des Getrennten. Da deine liebe Base jene Worte noch nicht kennt, so teilst du sie ihr gewiss gern mit, was also mein Herz, Gemüt und Geist von dem frühesten Kindesahnen bis zum klaren Mannesbewusstsein in den unendlichen Stufen und Gestalten der Tat und des Lebens suchte, sie haben es nun gefunden, die Menschheit die sie ersehnten, ich durch sie, nicht nur in lebendiger Gestalt in sich haben sie es, und so ich gefunden, sondern auch außer sich und wie es dem männlichen Wesen zur klaren und sicheren Erreichung seiner Bestimmung notwendig scheint, nicht nur in klarer Anschauung im großen geistigen Ganzen außer sich, sondern auch gestaltet sich widerspiegelnd in und aus der ewigen Jugend eines kindlich-weiblichen ihm gehörigen Gemütes, denn schreibst du mir nicht, teuerste, geliebteste Wilhelmine, in deinem vorigen Briefe, das Herz voll jugendlicher Gefühle und Ahnungen wie in meinem 16. Jahre, wo ich dem Dürftigen mein Brot brach, dem Armen mein kleines Taschengeld teilte, den Hirtenkindern Kleider nähete, und in dem Lächeln des Säuglings, in dem freundlich liebenden Danke der Mutter die einzige Wonne des Daseins recht zu sein und recht zu tun empfand, liebend das All umschließend, lieg ich wie dortmals am Busen der Menschheit, und so sind ja auch wir, wie es ewig sein soll, wo zwei Menschen in und zu einem Leben sich einen, und wie ich es für andere und mich immer ersehnte, durch die Menschheit und in derselben geeint, und des Lebens Einigung ist so durch sie geweiht, ein großer Lebenskreislauf ist so vollendet, ja, geliebtes Weib, er ist vollendet, wir dürfen es uns aussprechen, und gefunden ist von uns das Ersehnte, wir uns selbst und eines dem anderen, auch ihr Hochgeliebte, Töre, habt gefunden, was euer Herz, Gemüt und Geist ersehnt, möchte ich etwas dazu beitragen, dass es euch immer in erhöhter schönerer Gestalt werde, euch in welchen ich den geschlossenen Kranz hoher Weiblichkeit sehe und sehen muss, denn sehe ich in ihnen, liebe schwesterliche Schwägerin, nicht die klare, friedensvolle Großmutter in dir, liebe Albertine, die glückliche und beglückende Mutter, die glückliche Mutter glücklicher Kinder in dir, liebe Emily, sehe ich dir im Lilienmonat geborene liebende Gattin des treuen Freundes L. Ernestine, in ihnen die treue töchterliche Freundin der treuen Mütterlichen in dir, liebe Elise, die immer klare, in sich selbst ruhende Jungfräulichkeit, und in dir, Wilhelmine, mein innig liebendes und innig geliebtes treues Weib. Möge dieser Kranz reinen Frauenlebens, wahrer Frauenwürde, edler Weiblichkeit und klarer Jungfräulichkeit, dem Kalhauer Leben noch lange, lange grünen und blühen, möge dieser Sternen, Kranz hohen Frauensinnes ihm noch lange wie Ariadnes Krone erglänzen, und er kann es und wird es noch so lange, lange, dieses zu wissen ist eine der reinsten Freuden eures Friedrich Fröbel.